Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
Moin.
Herzlich willkommen bei Schwanz und Ehrlich, die längste Folge. Wir haben noch keine Ahnung, wie lang sie wirklich wird.
Also ich kann jetzt auch bald in eine Betty Ford gehen, habe ich so das Gefühl, weil ich bin gefühlt jetzt seit...
Naja, eigentlich wieder. Du bist wieder da, könnte man meinen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, früher war das regelmäßig bei dir.
Ja.
So, Prost, ne, auf die Prüstchen. Längste Folge Schwanz und Ehrlich, die vorletzte offizielle Folge. Erstmal, ich muss ja immer vorerst bei euch sagen, sonst kriege ich ja einen drauf.
Eben.
Prost.
Auch erstmal warme Plorre hier.
Du fährst noch zum Sport?
Ja, theoretisch schon.
Praktisch auf keinen Fall mehr.
Ich wollte gerade sagen, das wird eine lange Folge hier. Und Okay. Wir haben euch vorher gefragt, über was für Themen wir reden sollen. Und ihr habt sehr, 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 sehr viele Themen nochmal eingesendet. Es waren, glaube ich, irgendwie 55. Ich habe daraus die alle gruppiert zusammengefasst, weil es gab auch ganz oft die gleiche Antwort. Und was glaubt ihr, was neben der Folge bitte mit Tim, Timo und Nikolas die meistgewählte Folge war, die wir noch machen sollen? Eine Chaos-Folge.
Ach was.
Aber das machen wir ganz zum Schluss von heute.
Und das, obwohl die auch super oft gehasst worden ist, ja eigentlich.
Da ja, kann man ich glaube,
so was unstrukturiert ist scheiße.
Aber ich glaube, das ist ja immer das Spannende an Chaos, an unserem Podcast, dass es mal so
ist. Chaos
und so.
Weg, wollen sie alle Chaos, ihr seid ja. Schweine.
Das Chaos machen wir ganz zum Schluss und die anderen 17 Themen, die besprechen wir jetzt.
Schwanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1001 Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
Jetzt spricht der Vater.
Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sport machen benutzt.
Zahl, Zahl, Zahl.
Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
Das bin ich. Ich habe ganz vergessen, dass ich das auch noch machen muss. Erstes Thema war, was die Leute sich gefragt haben. Wie ist das eigentlich? Hattet ihr mal Sex mit dem Ex?
Ja.
Ja, erzähl mal.
Mein erstes Mal Sex mit dem Ex hatte ich mit meinem ersten Ex tatsächlich. Also mit meinem ersten Freund. So. Und es war guter Sex. Danach sind wir dann auch nochmal kurz zusammengekommen und da habe ich dann für mich festgestellt, ah, so mit einem Ex nochmal zusammenkommen, die Probleme, die sind nicht weg, die da waren und kommen dann doch wieder und deswegen war scheiße. Aber der Sex, den wir hatten, der war richtig gut, meine Eltern sind irgendwie, ich habe dann noch zu Hause gelebt, meine Eltern waren im Urlaub und ich habe ihn dann zu mir nach Hause eingeladen und wir hatten dann in dem Haus meiner Eltern Sex und es war sehr intensiver Sex, es war sehr romantisch und ja, es war sehr schön. Und ich glaube, wir waren auseinander ein halbes Jahr. Ja.
Geht mir aber tatsächlich ähnlich. Ich hatte auch mal Sex mit einer, ich würde es jetzt im Nachhinein einer Affäre, ich würde es jetzt nicht mal unbedingt Freund sagen, aber wir haben auf jeden Fall gedatet und irgendwie auch so anderthalb, zwei Monate. Und ich kam dann aber irgendwie gar nicht mit der Art und Weise und so klar, aber der Sex war halt mega, mega gut. Und habe dann irgendwie nach einem halben Jahr habe ich dann nochmal angefragt, ob wir nicht nochmal miteinander schlafen wollen quasi. Und dann hatten wir tatsächlich Sex. Der Sex war auch weiterhin gut, aber die Person hat sich dann doch wieder was Romantisches erhofft und dann musste ich quasi wieder sagen, nee, ist nicht, Junge, das war also...
Du bist ein Herzensbrecher.
Ja, echt. Genau, die zweimal im Leben, die ich das gemacht habe, bin ich der krasseste Herzensbrecher gewesen.
Zweimal sogar?
Du bist das Herz krass. Gebrochen.
Ja, du bist krass.
Gib mir mein Herz zurück.
Ja, du, ich kann, also mit dir kann ich ja nicht mithalten, weil du hast ja 800 Männern das Herz gebrochen. Aber
was? Da habe ich niemandem das Herz gebrochen.
Nur ja, einen Damm gerissen, aber sonst nichts.
Ein oder anderen, aber das ist eine andere Geschichte und das hängt mir ja bis heute noch nach. Also komm.
Genau, also ich hatte nur einmal Sex mit dem Ex. Es war sehr guter Sex, aber es war danach zwischenmenschlich nur noch schwieriger. Fand ich.
Schade.
Also ich hatte auch Sex mit dem Ex, war die reinste Scheißlachnummer. Also von daher hat sich das nicht gelohnt. Das war auch nur, sich da irgendwas eingeredet zu haben, aber das war sowieso, der Typ war einfach eine Flachzange.
Aber wie war der Sex selber?
Der Sex selber war einfach auch grottenschlecht.
Ah, okay, das ist
scheiße. Das war so ein Ex von, ich habe ja im Endeffekt nur zwei Ex-Freunde, wenn man es so sieht. Der eine... Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Das ist meine letzte Beziehung gewesen.
Und mit den anderen bist du noch zusammen?
Achso. Nein, und der andere ist halt von...
Ach, hey. Wir waren gestern schön zum Auffüllen.
Ja, wir haben hier heute ausnahmsweise mal das Fenster...
Das können wir vergessen. Das müssen wir anders machen.
Moin.
Hi. Ihr müsst euch nur vorstellen, wir haben heute ausnahmsweise das Fenster offen, weil wenn man hier sonst 4,5 Stunden sitzt und einen Podcast aufnimmt, wird es hier ziemlich warm. Und gerade ist natürlich genau in dem Moment, wo Lars seine spannende Geschichte mit seinem Ex erzählen wollte, ein Auto vorgefahren.
Das lassen wir bitte drin.
Gehen hier komm, Herbert und Ingeborg erstmal drüben ins Atelier und gucken, was
bitte nicht los. Rausschneiden.
So, jetzt erzähl nochmal kurz deine, das wird sowieso das eine Katastrophenfolge zum Schneiden.
Die wollten ja alle Chaos.
Nee, das wird, weil das 8,5 Stunden dauert, das zu schneiden. Jetzt erzähl deine scheiß Geschichte.
Ja. Nee, ich war in Salzburg bei meinem Vater zu Besuch und war da in einer Pension. Und der Ex lebt jetzt irgendwie in Österreich oder so. Ich habe auch keinen Plan, weil der hat ja eh mal gelogen. Vielleicht lebt er auch eigentlich in Buxtehude oder so. Und da hatte ich eines Nachts nochmal mit ihm geschrieben, weil er hatte irgendwie mitbekommen, dass ich in Salzburg bin. Dann kam er auch und das war wirklich so ermüdend einschläfernd. Und ich war dann auch wirklich froh, als er wieder abgefahren ist, weil ich weiß gar nicht, wie ich auf das, ich glaube, auf das schmale Brett bin ich auch nur gekommen, weil ich mir nochmal zu horny war.
Also, der ist dann gekommen, ihr habt noch ein bisschen gevögelt und dann, oder warst du schon beim Vögeln gelangweilt oder was,
wie ja, kann ich also mir das vorstellen? Ja, also auch selbst beim Vögeln selbst war es halt schon so, dass ich gedacht habe, puh, also es hat sich da auch nichts getan und ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung und dann hat sich das für mich einfach super schnell erledigt gehabt, aber guck mal, das ist jetzt auch schon wieder 3-4 Jahre her.
Fandet ihr das denn, also bei dir jetzt ja nicht gut oder findet ihr das denn grundsätzlich verwerflich, dass man Sex mit dem Ex hat?
Auf keinen Fall.
Nee, also.
Das kann auch so schnell passieren, man trifft sich nochmal wieder, erzählt sich ein, wie schnell ist da mal der Schwanz wieder drin.
Ja, kommen also, so alte romantische Erinnerungen hoch oder Gefühle hoch. Also Sex, tendenziell finde ich nicht verwerflich.
Ich fände es verwerflich, wenn man die andere Person sozusagen damit verletzt, also dass man der Person irgendwas suggeriert, was nicht so ist.
Wenn man weiß, die andere Person heult dir noch hinterher und du es dann deswegen nochmal machst. Also dann, wenn du weißt, es ist nur Sex, dann kommuniziert das und dann macht es auch nur. Aber so dieses, ja okay, der will ja eh noch was von mir, deswegen nutze ich das aus, ist Kacke.
Ja, das ist richtig scheiße. Das darf man auch nicht machen.
Ich hoffe, das habe ich nicht getan. Ich bin mir da manchmal nicht so, weil manche Leute erzählen ja.
Du bist die Schlimmste von uns dreien.
Das stimmt, das weiß ich auch. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Leute, die spezifisch vielleicht noch was von dir wollen, dir das aber auch nicht so erzählen, sondern quasi das dann auch aus diesem Hintergedanken rausmachen, ja.
Ja, aber da hast du dir aber auch mit der Schippe vorm Schädel gehauen, wenn du das nicht unbedingt merkst. Also ich finde, das merkt man trotzdem, auch wenn sie es vielleicht nicht so äußern.
Okay. Ja, dann hoffe ich einfach, dass ich das nie getan habe und falls doch, es tut mir leid.
Schreib uns eine Nachricht.
Tut uns leid.
Schreib uns eine Nachricht. Fände ich auch schön.
An beschwerde@schwanzundehrlich.de.
Genau, beschwerde@schwanzundehrlich.de.
Beschwerden über mirko@schwanzundehrlich.de.
Alles, wohin auch immer ihr möchtet. Wie gesagt, ich bin ja auch nicht frei von Fehler und ich habe bestimmt auch Sachen in meinem Leben gemacht, die ich ganz schön bereue, aber ich wollte niemanden verletzen, der vielleicht eh schon verletzlich war.
Und Micha und ich sitzen hier so und denken uns, wir bereuen nichts.
Nee, tue ich auch nicht. Nichts,
das
nie.
Das war so klar.
Nie
das
bereue ich irgendetwas.
Das war so klar, dass er das nochmal so richtig unterstreicht.
Ja, aber würdest du es nicht bereuen, wenn du tatsächlich im Nachhinein rausfindest, dass die Person doch noch was für dich empfunden hat?
Ja, also im Nachhinein ist schwierig. Hätte ich das vorher gewusst? Nee. Wenn man etwas macht, dann macht man etwas, wenn man es gemacht hat. Und dann in dem Moment habe ich mich ja gut gefühlt.
Wenn man etwas macht, dann hat man es gemacht. Alles klar. Hat. So.
Ja. Du wisst, was ich meine.
Nee, Leute, damit ist das auch eine ganz klare Sache. Ist geklärt.
Ist geklärt. Okay, also ich halte fest, Sex mit dem Ex ist okay, solange man zumindest nicht wissentlich die Gefühle verletzt.
Ja.
Okay, dann, also wissentlich habe ich es ja auch nicht gemacht, deshalb, wie gesagt, an dieser Stelle sorry, falls das der Fall gewesen sein sollte. Dann haben wir als nächstes auf der Platte außergewöhnliche Vorlieben im Bett.
Ach, ich dachte schon, den Berg kann jetzt auf der Platte was zum Ziehen hier.
So. Das kommt gleich noch, keine Sorge. Und ich habe mal aufgeschrieben, weil dann kamen ganz viele verschiedene Wörter von den Leuten, die sich spezifische Vorlieben nochmal gewünscht haben, dass wir darüber reden. Und wir fangen, glaube ich, mit dem an, wo du am meisten mit anfangen kannst, nämlich Exhibitionismus. Mhm. Kannst du kurz erklären, was das ist?
Das ist der Drang, sich gerne nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen.
So, erzähl mir doch mal, wie ist dein Exhibitionismus-Kink so momentan?
Unverändert, aber ist mein ganzes Leben lang, glaube ich. Und also ich habe schon immer Bock, mich nackt zu zeigen, egal ob es irgendwie am See ist oder ob ich gerne in der Sauna bin oder keine Ahnung, ich mich im Fitnessstudio gerne nackt unter der Dusche zeige. Ich finde, es gibt kein schöneres Gefühl, nackt zu sein und zu seinem Körper zu stehen und ihn so zu nehmen, wie er ist. Und
du hast natürlich jetzt auch einen wunderschönen Körper, das muss man ja jetzt auch mal fairerweise sagen. Das ist, glaube ich, einfacher, dann nochmal seinen eigenen Körper zu lieben.
Danke für das Kompliment. Aber auch ich habe ja trotzdem auch, ich habe ja Dinge an meinem Körper, die mir vielleicht nicht zu 1000% gefallen, auch wenn ich immer sage, dass mir alles 1.000.000% gefällt. trotzdem auch Dinge, wo ich denke, ja, könnte man hier und da auch, wäre geil, wenn du da vielleicht mal ein bisschen eiserner wärst und mehr trainierst.
So, jetzt Butter bei die Fische. Vorletzte Folge, jetzt kannst du mal kurz erzählen,
was. Ariel kann ich nicht wegtrainieren. Und außerdem ist es mittlerweile Pippi Langstrumpf geworden.
Nee, was jetzt mal Butter bei die Fische, in der vorletzten Folge kannst du das ruhig mal sagen. Was ist so, du musst ja nicht alles erzählen, aber so eine Sache, über die du.
Ja, es gibt ja auch nur eine, wieso alles?
Du hast gerade so getan, als wenn du.
Ja, und Mirko hat gesagt, alles ist perfekt an meinem Körper. Und jetzt sagte, du kannst ja nicht alles erzählen. Was ist denn da los? Schon wieder ein Herz gebrochen, Süße.
Nicht dein Typ.
Echt? ja, ist ja kein. Das ist auch kein Geheimnis, habe ich ja schon mal gesagt. Ich hätte gerne so einen richtigen fetten Arsch. Also mein Arsch wäre geiler, wenn er trainierter wäre. Aber da habe ich auch. Ich finde so, Po und Beine ist ekelhaft zu trainieren. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und das ist der Grund, warum
deswegen
ich einfach
keinen auch so aus wie
fetteren
so ein
Arsch bekomme. Aber.
Oben die absolute Kante.
Sie sehen Fause aus.
V.
Ach so, ich dachte, du meinst so ein V.
V so aus, ja, nee. Du siehst aus, dass so schön dein Federkleid
ist. Ja, ich dachte, hä? Kannst du mal sehen, wie die aussehen? Ja, also ich hätte gerne mehr Po und mehr Oberschenkel, mehr Waden. Das wäre so. Ich hätte, glaube ich, generell lieber auch einen kräftigeren Knochenbau. Ich glaube, ich habe
einen kräftigeren Knochenbau.
Ja, ich glaube, wenn du dickere Knochen hast, dann hast du generell, bist du ja vom Umfang schon ein bisschen.
Ich kack ab. Okay, wir waren eigentlich bei Exhibitionismus. Lars.
Ja, mag ich.
Ja.
Ja, also aktuell nicht so, weil ich bin ja nicht so ganz happy mit mir. Aber ansonsten hatte ich auch.
Also wegen deinem äußerlichen Aussehen.
Ja, ja, okay. Genau. Mhm. Und nee, aber sonst, ich bin ja immer sehr gerne in die Sauna gegangen. Und auch so, ich habe da ja auch keinen Stress mit. Im letzten Urlaub haben Nikolas und ich uns ja auch an so einen Nacktstrand gelegt und so. Also,
ach, wirklich?
Ich muss ja ganz kurz sagen, und das heißt ja nicht unbedingt, dass es was Sexuelles ist. Ne?
Nee, null.
Also sich nackt, also gerne nackt
außer
zu sein.
Sauna, aber.
Ja klar, außer du gehst irgendwie an. Wobei, es gibt ja auch Menschen, die gehen in eine Gay-Sauna ohne Sex zu haben, sondern zum Entspannen und Gleichgesinnten zu sein.
Willst du mit
aber soll es geben. Aber ich finde, es muss nicht immer was Sexuelles sein. Also sich einfach nur ausziehen heißt ja nicht unbedingt, boah, ich will ficken.
Nee, aber jetzt
einfach sich frei zu fühlen.
Ja, ja, genau. In diesem spezifischen Fall ging es ja aber um außergewöhnliche Vorlieben beim Sex. Dementsprechend.
Ich laufe zu 90% auch nackt zu Hause rum.
Echt jetzt?
Ja.
Das mache ich nicht.
Doch, ich laufe richtig viel nackt zu Hause rum, weil dann gerade so im Sommer ertrage ich es auch einfach mit der Kleidung nicht, weil mir dann zu warm ist. Ganz ehrlich, Micha, du weißt, was ich meine.
Ja, kenne ich.
Aber nee, ich mag das einfach. Nackt zu Hause rumrennen. Ja.
Nee, ich bin durch Tim sozusagen zu einem Nacktschläfer geworden.
Ich auch rotzbesoffen nackt auf dem Balkon, bis mir aufgefallen ist, nee, das ist jetzt hier irgendwie.
War nackt, weißt du, dann, kommt bald die, hast du nicht irgendwen beim Sex erwischt, sondern haben Leute dich beim Sex erwischt oder beim nackt auf dem Balkon.
Nackt rauchend auf dem Balkon.
Kannst du dir auch nicht ausdenken. Was bist du?
Nee, so alltagsnackt sein, das ist jetzt nichts für mich. Also ich bin durch Tim zum Beispiel auch nur zum Nacktschläfer geworden, sonst habe ich irgendwie eine Boxershot immer angehabt. Aber bei Tim suggeriert das, wenn ich was anhabe im Bett, dass wir Streit haben. Deswegen ziehe ich mich einfach raus.
Okay.
Ist echt so. Also, aber keine Ahnung, also wenn wir uns dann mal gestritten haben und dann danach schlafen gehen, was selten ist, weil ich es lieber aussprechen möchte, bevor wir schlafen. Aber wenn wir dann, ich habe dann keinen Bock nackt zu kuscheln, wenn ich dann irgendwie miese Laune habe, dann ist so, ja, keine Ahnung, dann lass mich
in Ruhe. Unterhose an, okay.
Ja, und bei Tim ist es sofort dann, ne, ist irgendwas, zieh dich bitte aus, können wir morgen bitte wieder nackt schlafen? Vorher habe ich nie nackt geschlafen, aber auch weil meine Ex-Freunde das nie so mochten oder wollten und alleine im nackten Bett zu liegen ist auch doof.
Ich finde nackt schlafen auch bisher immer noch total unangenehm, weil ich dann morgens immer mit so einer extremen Latte aufwache.
Ja, aber auch nachts.
Ja.
Die Latte am Morgen ist schon anders, wenn du nackt schläfst.
Voll, ist auch. Und aber es soll gesünder sein.
Ich halt morgens
also
manchmal
ich schlafe immer nackt.
Durchblutungsfördernder, sozusagen.
Ah, ja. Nee, schön.
Mhm. Ja, weil du hast ja keinen Gummibund, der dann irgendwie.
Nee, deswegen, ich schlafe auch wirklich immer nackt eigentlich.
Ja. Okay, aber du musst halt auf das Bett wechseln, die Bettwäsche wechseln.
Das
die ist wechsle ich ja sowieso wöchentlich.
Wöchentlich, echt?
Ja.
Ach krass.
Ich glaube, ich mache das alle 2 Wochen.
Ja, ich auch. Nee,
wöchentlich, wenn nicht sogar teilweise 2-mal die Woche. Aber wobei momentan bin ich auch ein bisschen entspannter, weil meine ganze Wohnung eh Chaos ist. Aber dennoch. Ich brauche jetzt erstmal dringend eine Putzfrau.
Was gibt nichts Schlimmeres als Bettwäsche waschen? Ne? Ich hasse Bettwäsche waschen.
Das hat nichts mit irgendwie extra zu tun oder sonstiges, sondern wenn man viel arbeitet, ja, und super viel Stress immer hat.
Ja.
Und das habe ich mit meiner Therapeutin nämlich besprochen. Weil ich auch gesagt habe, ich kann mir doch nicht für meine Butze eine Putzfrau holen. Das ist so übertrieben. Dann hat sie gesagt, ja, aber was ist mit ihrer Quality Time? Wie viel haben sie? Und wollen sie die dann noch damit verbringen, ihre Bude zu putzen? Also bin ich jetzt so langsam auf der Suche nach einer...
Aber du musst das mal anders sehen. Für mich ist tatsächlich die Bude putzen auch Quality Time, weil danach hast du ja eine schöne Wohnung. Du tust ja, nein, was für dich stimmt. in dem
Fall. Aber für mich ist es halt momentan so, ich komme halt nicht hinterher. Und das ist für mich ja auch ganz schlimm, wenn so ein Chaos in der Bude ist.
Hm. Ich liebe auch einfach, wie wir von Exhibitionismus auf Putzkräfte bei Lars Wohnung gekommen sind.
Das ist auch schwanzend ehrlich geworden.
Ja, wirklich.
Wirklich. Völlig versnobter Dreckshaufen.
Ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang so exhibitionistische Sachen ganz cool gefunden. Dann wurde ich sehr aware, dass ich nicht so den typischen 0815 Gay Body habe. Und seitdem mache ich das sehr, sehr ungerne, einfach weil ich Angst habe oder das Gefühl habe, dass Leute mich judgen in irgendeiner Form. Und mir ist das jetzt nochmal krass aufgefallen, als ich war ja in Berlin mit Timo in der Hasenheide und da gibt es ja auch so einen FKK-Bereich. Und Timo ist da ja total entspannt, er hat ja auf der Queerfeld auch schon gar nichts mehr angehabt gefühlt.
Stimmt.
Und ich saß dann da und habe mich wirklich unwohl gefühlt, dass alle quasi dann zumindest oberkörperfrei rumgelaufen sind und ich da halt mit einem Shirt saß und dachte, ja, muss ich das jetzt auch ausziehen? Also es fühlte
sich so. Du wolltest ja nur noch mal extra auffallen, ne?
Genau, ich wollte nur extra auffallen. Deshalb
hat der ein schönes T-Shirt an. Toll.
Ja, wirklich. Ein richtig schönes T-Shirt hatte ich da. Nee, und mir ist das nochmal aufgefallen, dass ich das...
Modebewusst ist er. Das ist halt ein Shirt.
Exhibitionismus ist für mich ehrlicherweise tatsächlich momentan einfach ein bisschen schwierig. Ich hoffe einfach jetzt, wo ich jetzt in Düsseldorf wohne und jetzt mein Alltag wieder ganz normal ist, dass ich jetzt auch regelmäßig schwimmen gehen kann und dementsprechend da zumindest mein Selbstwertgefühl wieder steigt, weil ich merke, dass das doch sehr viel mit Sport bei mir zu tun hat. Wenn ich Sport mache, aber dann fühle ich mich sehr viel selbstbewusster und sehr viel schöner, auch wenn ich vielleicht genauso aussehe, als wenn ich keinen Sport mache.
Das musst du ablegen. Und das klingt vielleicht total dumm, aber so ist es wirklich. Man muss sich einfach, und das habe ich glaube ich schon mal gesagt, sich jeden Tag vorm Spiegel stellen. Das ist so, als wenn, das ist, wenn ein Friseur dir die Haare verschnitten hat und du aber jeden Tag oder zwei Stunden vorm Spiegel stehst. Irgendwann findest du es geil und irgendwann findest du eben auch dich geil, so wie du aussiehst. Und ich muss auch sagen, diese 0815-Körper, ja, sind vielleicht dann für den Moment ganz schön, aber wenn du auf einer Hasenheide bist und irgendwie 15.000 da rumstehen hast, die gleich aussehen.
Ist ja auch leicht gesagt, wenn man so aussieht wie du, ne?
Ich habe noch lange nicht so einen Körper wie diese ganzen Typen auf so einer Hasenheide-Party oder aber, nee, keine Ahnung.
Da laufen auch nicht nur die Körper rum.
Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich bin jetzt nicht hier, keine Ahnung, 90 Kilo Muskel bepackt.
Nein, aber ich finde das auch richtig und es ist auch grundsätzlich so und ich muss jetzt eh meine Fresse halten, weil ich aber momentan einfach auch wirklich ein Problem damit habe.
Aber das ist, du merkst ja schon, dass du dich dann anders verhältst, wenn du das wenn du dich unwohl in deinem Körper fühlst.
Ich mag auch momentan keine Fotos von mir sehen, gar nichts, weil ich einfach, das ist übertrieben, weiß ich. Ich bin nicht dick oder
ja,
so.
Ja,
aber ich bin halt einfach ungeformt gerade und es ist alles nicht straff und das ist für mich gerade wirklich eine schwierige Sache. Und ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, du tickst nicht sauber, was ich ja innerlich auch denke teilweise, aber es ist einfach so. Ist so. Und ich kann es einfach nicht abstellen.
Ja, vor allen Dingen, man kann es halt so schlecht steuern, ne? Wenn ich mir einfach sagen, also ja, ich mache das ja schon, dass ich mir regelmäßig sage, dass ich gut so bin, wie ich bin, aber trotzdem beim Sex, ich glaube, sind so niedere Triebe am Werk, das kriege ich da manchmal nicht hin. Lass uns doch nochmal über andere außergewöhnliche Vorlieben reden. Wir waren ja jetzt bei Exhibitionismus und bei Lars Reinigungskraft. Was sind denn noch so Sachen, die ihr gut findet, die man vielleicht jetzt nicht direkt beim Kuschel-Vanilla-Sex vermuten würde?
Also stehe ich ja schon länger drauf und gerade auch exzessiver irgendwie ist so Anspucken und Schlagen.
Bin ich ja auch.
Okay, ja.
Aber ich wusste gar nicht, dass das bei dir jetzt so.
Ja,
also jetzt an. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal in ein, zwei Folgen erzählt.
Du hast das mit dem Anspucken
genau erzählt. Genau, richtig. Ja. Und also jetzt nicht hier boxen, sondern eher so Ohrfeige geben, halt sowas halt. Ne?
Richtig einen in die Fresse, auch ein bisschen Blut.
Ja, echt. Also eher so, also während man fickt, dann halt eine Ohrfeige verteilen. Oder halt anspucken, finde ich richtig geil. Und dann aber auch so richtig dieses, wie wir schon hatten, ne?
möchtest du das Geräusch nochmal machen?
Aber was auch geil ist, so langsam runter. Rotzen.
Ach, wenn man sieht, wie so ein
Schlabberlachsfaden darunter?
Ja, so halt echt den Mund nehmen und dann so, ja, sieht man den Faden so.
Wie so eine Vogelmutter, die ihre
Küken
füttert.
Ich finde es auch, ja, ist gut.
Was ist eigentlich aus deinen Nippeln geworden?
Vogelmutti ist immer noch akut. Also,
nee, die sind weg.
Die sind abgebissen.
Nee, weil du da, ich glaube, da gab es mal eine ganze Zeit lang, wo wir bei Schwanz und Ehrlich andauernd über deine Nippel geredet haben und dann gefühlt ein Jahr nicht mehr.
Ja, weil wir es ja dann ausgekotzt hatten. Ja, aber es ist immer noch da. Ich bin immer noch sehr nippelempfindlich und das ist bei mir so dieser Anknopf für Sex. Das ist, also das ist, sobald mir jemand irgendwie an meine Nippeln geht, kriege ich auch Lust. Kriege ich Lust.
Jetzt hat
ich bräuchte einen kleinen Männer-BH eigentlich, damit die bedeckt sind.
Oh, das fände ich so geil. Fände ich herrlich, wenn da jetzt einfach nur so über den Nippel
so, einfach so, zwei, klein,
so Lederteller
wären. Genau, nee, nicht, ich möchte keinen Teller, ich möchte gerne so, ich glaube, Vierecke darüber haben. Mit so einem ganz kleinen Band. Ja, aber trägerlos vielleicht.
Lars. Vor allem trägerlos. Wir müssen ihm so, wie heißen die Pompoms? Nee, wie heißen die Dinger?
Pompons?
Pasties?
Ach, Pasties. Ach,
Pasties, aber Pompons. Die gab es doch noch anders, oder?
Pompons sind die, die du Hand hältst oder Cheerleader.
Genau. Ja, genau. Nee.
Bist. Aber ja, genau das, weißt du? Ja.
Ja.
Ja. Lars, bei dir momentan? Gibt es irgendwas, wo du dich richtig reinleben willst?
Nee, aber ich bin ja momentan so richtig auf dem Jog-Trip mal wieder.
Ah ja.
Ja.
Also ja, ein Jog von hinten sieht cool aus, aber ich finde von vorne, die Macaroni passt da nicht so ganz rein. Das nervt mich halt so ein bisschen.
Jetzt
erzähl.
Nee, ich habe mir ja jetzt wieder eine neue Rutsche Jogs bestellt mal. Und ich habe mir jetzt einen bestellt, aber ich finde ihn furchtbar hässlich. Aber einen hatte ich mir jetzt bestellt, der ist vorne offen einfach auch. Da ist ein Loch. Hängt der Pimmel so raus durchs Loch. So.
Finde ich auch komisch.
Pimmel und Sack halt. Aber muss ich sagen, dadurch, dass das Ding, und das habe ich nicht gesehen, auch noch so Netzstoff ist, sieht so hässlich aus. Also ist das Ding direkt mal wieder weg. Aber ich habe jetzt noch so einen, der, da kannst du einfach oben, das ist wie der Beutel, als wenn du ihn so öffnen kannst, und dann kannst du rausholen. Und da passt auch alles rein und ich habe halt noch einen ganz normal geschlossenen, der ist diesmal wirklich sehr gut, was das angeht, weil ansonsten weiß ich, was du meinst. Ja,
was das angeht, die Leute können dich nicht sehen, während du das erzählst, du müsstest schon sagen, was angeht.
Die Größe der Macaroni. Sack
und den Pimmel angeht.
Den Schwanz, richtig.
Rein damit.
Pimmel.
Drauf damit.
Okay, da geht gut rein, sagst du.
Nee, geht dann, ist gut gehalten alles.
Stehst du dann auch tatsächlich so ein bisschen so, also ist das dann für dich die Optik? Oder ist das...
Es ist zum einen die Optik und ich finde es halt auch ganz nice, mich dann daran festzuhalten, ne?
Ah ja.
Den so um die Hand zu wickeln und dann so richtig mit Schmackes.
Schnickschnack.
Schnickschnack. Knickknack, wenn dann.
Ah, Knickknack.
Schnickschnack, Schnuck.
Schnickschnack, Schnuck. Du hast abgespritzt bei Schnuck.
Weil Schnuck ist
aus. Schnuck ist abgespritzt, ja.
Und du so?
Ja, ich stehe ja gefühlt auf alles. Bei mir kann man ja eher fragen, auf was stehst du nicht. Ich finde es halt. Ich find's
oh, spannend. Blätter, ich bin geil.
Oh, das wäre schön.
Ein Schmetterling, ich bin geil.
Nee, ich glaube einfach, ich bin da total offen für und ich experimentiere total gerne und gucke, was mich so anmacht. Und manchmal macht es mich dann auch mehr an, dass es den anderen anmacht, als dass es mich selber anmacht. Also ich werde dann oft horny davon, weil ich sehe, den anderen macht das gerade mega, mega hot. Und dementsprechend mache ich das auch gerne. Ich finde jetzt so diese extremen Sachen, so mit Blut und Kotze und Scheiße und sowas, finde ich jetzt auch ein bisschen hart. Das müsste ich jetzt auch nicht haben. Aber das wollte ich nochmal kurz dazugeben für alle Leute. Ist ja vorletzte Folge. Wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen was mitgeben. Bitte hört auf, die Leute zu kinkshamen. Also jeder hat irgendwie so seine Vorlieben und das, was er mag oder sie mag oder die non-binary Person mag.
Man muss es nicht selber mögen, richtig. Aber man soll immer tolerant sein. Ja.
Genau, also wenn jemand da, keine Ahnung, sich darauf steht, angepisst zu werden und das nicht so dein Cup of Tea ist, dann sagst du halt einfach, nee, mach ich nicht oder habe ich keinen Bock drauf oder dann haben wir halt keinen aber Sex oder was auch immer. Aber
schäm die Leute nicht, Bitch.
Genau.
Sollen wir kurz über Füße sprechen?
Da schäme ich auch niemanden.
Nein, weiß ich doch. Aber
damals war das noch anders.
Ich hasse Füße und das bleibt auch so, aber ich schäme niemanden. Aber ich kann trotzdem nichts dafür, dass ich anfangen muss zu lachen, wenn mir jetzt einer anfangen würde, den dicken Zeh zu nuckeln. Es das tut stimmt. mir leid, das, aber das ist nichts, ich würde es nicht öffentlich schämen.
Nee, das hast du damals gemacht. Heute würdest du das nicht mehr machen.
Wir haben uns ja weiterentwickelt. Aber ich glaube, wenn man so in Ekstase ist, können manchmal Dinge passieren, womit man nicht rechnet. Ich habe nämlich in letzter Zeit, wenn ich Tim ficke und der liegt auf dem Rücken und ich habe dann seine Beine quasi und halte sie hier oben fest. Und dann habe ich so dieses, dann vögel ich halt und dann habe ich so, dann küsse ich ihn so an den Beinen und dann habe ich so kurz dieses, denke ich, ach nee, das ist ein Fuß. Aber manchmal denke ich mir eigentlich auch gar nicht schlimm, dass der Fuß da ist.
Die Fresse, genau dasselbe ist mir jetzt erst letztens.
Ich kack ab, was passiert mir?
Halt die Fresse, wirklich?
Ja, das habe ich immer wieder mal. Dass du dann nehme ich ihn, dann denke ich so, eigentlich wäre es nicht schlimm, diesen Fuß zu lecken, dann kommt dieses, aber eigentlich stehst du ja gar nicht da drauf.
Ich habe mir den Fuß an den Kopf gerieben und dann ist es mir auch aufgefallen und da habe ich gedacht,
ja Mensch! Guck mal, da merkt man so ein bisschen, dass das auch so viel mit dem Kopf zu tun hat.
Ja, voll.
Ich glaube, wenn man sich dem einfach hingibt und das ausprobieren würde, vielleicht würde es einem sogar gefallen. Aber
ja,
wer weiß. Aber da möchte ich euch nochmal kurz sagen, wie gesagt, an alle da draußen, die irgendwie Probleme oder Herausforderungen mit Fetisch-Kinks haben, bitte macht die anderen nicht fertig, nur weil sie da drauf stehen. Die wissen es vielleicht nur noch nicht, weil sie noch nicht in Ekstase an den Füßen von Tim rumgenuckelt haben.
Oder Nikolas.
Oder beiden. Wer weiß das schon. Dann nächstes Thema, wir haben 2 von 17. Mal gucken, wie schnell wir heute durchkommen.
Sag ja 8 Stunden.
Also, nächstes Thema. Schwule Langzeitbeziehungen. Jetzt gucken beide erstmal so betreten in die andere Richtung.
Naja, soll's ja geben.
Soll's ja geben. Ja, du hattest doch sogar eine.
Ja, ja, ja. Wann fängt eine Langzeitbeziehung denn an?
Das ist nicht ganz genau definiert, wie lang eine Langzeitbeziehung ist, aber
sieben ja schon ein Jahre. Halbes Jahr.
Ja, echt. Oh, ein halbes Jahr schon. Oh, ja. Oh, hört man nicht oft in schwulen Welten. Ne? Mm, ja. Ja. Nee, und monogam? Nee, offen.
Okay.
Nee, toll.
Nee, aber erzähl mal, du warst ja mal in einer 7-jährigen Beziehung.
Ja.
Und ich weiß noch, dass du uns damals erzählt hast, dass es diese drei Phasen von. Genau. Nee, es gibt drei verschiedene Beziehungen und dann hat man quasi den richtigen Partner.
Ah ja, genau, stimmt.
Die Rechnung ist nicht ganz aufgegangen.
Die Rechnung ist nur halb aufgegangen, ist ja aber nicht so wichtig, sondern
oder für hast mich. Zwischenzeitlich irgendwo.
Ich muss einen, ich muss ja auch gerade sagen, einen habe ich aber. Oh, das war eigentlich keine richtige Beziehung, ist mir gerade mal aufgefallen. So.
Wie
jetzt ist das die richtige, die dritte.
Ja. Die dritte. Wir können nur alle nicht zählen. Wir sind eben einfach.
Ja, ja.
Wie ist denn das? Ich vermute mal, dass du ja oft gesagt bekommen hast, krass, ihr seid schon 7 Jahre zusammen, wie cool. Hast du das als so lange empfunden?
Nee, also ich finde generell, wenn du ja, ich finde, Zeit verfliegt super schnell. Also wenn du in einer Beziehung drin bist und es läuft irgendwie, dann läuft's ja. Und dann bist du nicht jetzt, dass du das irgendwie Monat für Monat irgendwie, jetzt mache ich heute einen Strich im Kalender, weil jetzt sind wir wieder Monat und Jahr zusammen. Und auf einmal sind irgendwie 3, 4, 5 Jahre vergangen. Und mein Gott, wenn es so lange klappt und alles so irgendwie funktioniert und das ein System hat, was funktioniert, dann ist doch cool. Also, wisst ihr, wie ich meine?
Voll. Nee, ich verstehe das voll. Wie lange war deine längste Beziehung?
3 Jahre, 3,5 Jahre.
Ja, meine auch 3. Ich weiß nicht, ob das auch schon als Langzeitbeziehung.
Aber sind das in den Jahren, sind ja keine Jahre, wo du die ganze Zeit drüber nachdenkst, wie lange man zusammen ist. Das läuft ja einfach für sich irgendwie.
Wobei ich sagen muss, in der Beziehung, da haben wir es sogar wirklich in der 3-jährigen Beziehung so gemacht, dass wir wirklich, ich glaube, nach die ersten 1,5 Jahre haben wir immer jeden Monat, wenn das Datum war, wo wir uns kennengelernt haben, nur eine Aufmerksamkeit. Also es war so, und wenn es nur so eine Tüte Lieblings-Haribo ist oder sonstiges, haben wir uns die immer hingelegt.
Ne, Micha?
Was? Ja, wobei, bei mir war es ja Spaß.
Ja, echt? Bei dir ist immer alles erstmal Spaß.
Hochzeitstag?
Ja, ja, genau. Aber das war ja
jeden Monat.
Das war ja echt Spaß.
Nee, ist ja bald auch wieder soweit.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, was haben wir denn heute? Ich habe kein Handy hier. Ja, aber ist bald wieder soweit.
Ist bald wieder soweit. Dann kriegen wir wieder als Spaß gesagt, dass es der 2-monatige Hochzeitstag ist. Ich hatte auch eine 3-jährige Beziehung, das ist meine längste Beziehung gewesen und tatsächlich hab ich das auch so gehabt, dass man das nicht, also man ja nicht nachrechnet, wie viele Jahre man zusammen ist und irgendwie habe ich auch tatsächlich das irgendwann so ein bisschen als selbstverständlich angesehen, dass diese Beziehung da ist und ich glaube, das ist immer der Fehler oder zumindest der Moment, wo man einhaken müsste und sagen müsste, vielleicht hätte ich mich da auch ein bisschen mehr drum kümmern müssen, weil ich das Gefühl hatte, dass das, sobald man irgendwas für selbstverständlich nimmt, das immer so ein bisschen wie so ein Todesstoß ist eigentlich für so eine Beziehung. Seht ihr das?
Für echt? Alles im Leben.
Ja.
Also alles sollte man wertschätzen und alles braucht Arbeit und Zeit.
Da wären wir hier bei der letzten Folge Kronjuwelen. Mhm. Einfach das Hier und Jetzt und vor allen Dingen auch die kleinen Dinge wertschätzen. Ja, ich habe leider kein Juwel bekommen, aber Spaß. Aber nee, genau das ist es nämlich. Und das war auch der Punkt, warum zum Beispiel meine letzte Beziehung auseinandergegangen ist, weil es einfach nachher so eine Selbstverständlichkeit war.
Ja, ja. Ich finde, habt ihr es auch bei einer Beziehung, die länger ging, also meine war ja damals die allererste, die so lange war, das ist trotzdem noch eine Beziehung, an die man gerne denkt. Also auch wenn ich mit dem meinem Ex-Freund keinen Kontakt mehr habe, ist es trotzdem, ich habe da, also auch wenn da Sachen kacke gelaufen sind in der Beziehung, aber trotzdem ist es eher das Schöne, woran ich denke. Und manchmal denke ich mir, wie wäre das wohl alles weitergegangen, wenn wir zusammen geblieben wären? So.
Ja, ich glaube, oder
das
was
denkt
bei
man
mir,
sich aber, glaube ich, allgemein, oder?
Ja? Ja, was bei mir halt oft passiert ist, dass ich das so ein bisschen romantisiere, auch weil ich ja weiß, dass es ja grundsätzlich eine schöne Zeit war. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn ich meinem Ex auf der Straße begegne oder so, dass ich dann Hallo sage, weil da gibt es ja auch ganz viele, die dann sagen, wie kannst du nur? Und dann denke ich mir, ja, das, also ich mache mir ja selber meine letzte Beziehung kaputt, wenn ich jetzt so tue, als wäre das der schlimmste Mensch auf der Erde gewesen, weil dann habe ich ja von vornherein irgendwelche roten Flaggen nicht gesehen.
Man war ja nun mal mit der Person zusammen.
Richtig.
Man hat eine schöne Zeit auch gehabt und man sollte Respekt davor haben. Und ich finde, da ist ein Hallo, wenn man sich mal trifft oder so, nicht gerade zu viel verlangt. Und wenn man das nicht hinbekommt, ist es im Endeffekt das größte Armutszeugnis der gesamten Beziehung, wenn sie gescheitert ist. Es sei denn jetzt wirklich, du wurdest hart verarscht oder hart verletzt, dann kann ich es verstehen. Aber dennoch, wenn es einfach auseinandergegangen ist aus verschiedenen Gründen, dann finde ich trotzdem ist ein respektvoller Umgang super wichtig. Und da geht es nicht darum, wer hat jetzt Schuld oder sonstiges, nee. Weil sowas grundsätzlich immer so ist, dass immer zwei Parteien dazugehören.
Bei Langzeitbeziehungen, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, gibt es vor allen Dingen einen Unterschied zwischen der heterosexuellen Langzeitbeziehung und der homosexuellen Langzeitbeziehung, weil, oder zumindest der Schwulen, bei den Lesben weiß ich das nicht ganz genau, bei den Heterosexuellen ist es tatsächlich so, dass die im Schnitt sehr viel länger miteinander zusammen sind pro Beziehung, als das jetzt schwule Männer sind. Und es gibt da sehr verschiedene Theorien, warum das der Fall ist. Und die eine Theorie besagt, dass das der Fall ist, weil wir es nicht anders gelernt haben. Weil uns zum Beispiel immer ältere oder andere Leute aus unserer Peer Group, also aus den Leuten, die um uns herum sind, immer gesagt haben, hey, das hält doch eh nicht. Irgendwann muss das eh offen sein. Da denkst du jetzt nur das erste halbe Jahr dran. Dann hast du die rosarote Brille verloren. Dann willst du wieder mit jemand anderem vögeln, bla bla bla. Also wir haben quasi von unseren Mit-Community-Leuten in der schwulen Szene immer wieder diese Sätze gehört à la, ja, das hält ja eh nicht so lange, weil der will dann ja auch eh nur vögeln und das muss ja eh eine offene Beziehung sein und so in diese Richtung. Habt ihr das Gefühl, dass das tatsächlich ein Ding sein könnte? Also, dass man quasi aus der Community das so vorgelebt bekommt, dass es schon
ja,
zum Scheitern
Fall,
verurteilt ist?
Ja, auf jeden Fall, man kennt ja diese ganzen Sprüche. Ich muss sagen, ich habe echt das Glück, dass ich so einige Pärchen, ältere Pärchen auch kennenlernen durfte, die es einfach hinbekommen haben und die auch sagen, ey, das läuft. Du musst einfach nur deinen Weg finden mit deinem Partner und dann läuft die Sache auch. Und wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht. Pech gehabt, aber ich habe da echt einige, ich habe ein Pärchen, diese 19 Jahre sind die zusammen und immer noch glücklich miteinander. Und das funktioniert auch. Aber natürlich, das kennt man einfach, dass da diese, ich darf es nicht sagen, dass halt ältere schwule Männer da oftmals pessimistischer an die Sache gehen. Oder das suggerieren.
Ich weiß nicht, ob man sich davon beeinflusst.
Nicht nur ältere.
Nee, ja, das sowieso. Ich glaube generell auch, oder was ich glaube, ich weiß, ich habe es auch von Jüngeren ja auch schon gehört, aber ich weiß nicht, ob man sich da beeinflussen lässt von solchen Sprüchen. Ich kann mir aber vorstellen,
unterbewusst, glaube ich.
Dass, so eine Homo-Beziehung, die funktioniert ja einfach anders als eine Hetero-Beziehung. Da gibt es einfach andere Pläne. Eine Hetero-Beziehung, da gibt es immer irgendwas. Da gibt es irgendwie, okay, mittlerweile dürfen wir auch heiraten, aber es gab die Hochzeit, es gab die Kinderplanung, es gab halt immer so viel, was
so Meilensteine.
Genau, so Meilensteine. Und die gab es bei uns Homos ja irgendwie fast nie. Also, ich meine, jetzt ist das Heiratsding da, wir dürfen jetzt sogar Kinder adoptieren, ja, cool, aber auch noch gar nicht so lange. Und wer weiß, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Vielleicht ist ja jetzt die Zeit der Langzeitbeziehungen da, weil jetzt einfach im Privatleben mehr passieren könnte, als sich nur irgendwie immer auf Bumsen, Ficken, Party konzentrieren
zu
können.
Ich glaube, das Ding ist, dadurch, dass sie ja die ganze über Jahre alles auch so sehr verdeckt lief und ne, nie so dieses gemeinsame Leben war, finde ich, ist das, glaube ich, der Punkt jetzt, und das ist das, was du jetzt sagst, mit diesem jetzt kommt die Zeit der Langzeitbeziehung, finde ich gar nicht so falsch gedacht, weil endlich gibt es die Möglichkeit, seine Beziehung ganz normal zu leben. Und das ist für viele immer noch ein ganz ungewohntes Pflaster, die einfach noch ganz andere Zeiten erlebt haben. Und die sagen ja selber zu uns auch, wir können uns so glücklich schätzen, dass wir jetzt die Generation sind, weil wir eben diese großen Privilegien haben. Und ich glaube, genau so wird es auch irgendwo kommen, weil jetzt eine homosexuelle Beziehung im Endeffekt gleichgestellt wird mit einer heterosexuellen Beziehung und wir da auf einem ganz guten Weg sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon direkt der Zeitpunkt ist, aber zumindest sind wir da auf dem richtigen Weg und gehen die richtige Richtung.
Ich glaube auch, dass das jetzt in Zukunft kommen wird. Ich glaube, es liegt ganz viel daran, dass in der Vergangenheit einfach keine Rollenmodelle gab. Also heterosexuelle Langzeitbeziehungen siehst du halt wie Sand am Meer. Mhm. Homosexuelle Langzeitbeziehungen siehst du halt gar nicht, die sind fast unsichtbar gewesen. Und dann kommt zusätzlich das, was du gerade gesagt hast,
erschwerend hinzu. Es war ja auch kein normales Leben möglich.
Genau, dass es halt einfach gar nicht möglich war, Langzeitbeziehungen zu führen, weil wir ganz lange Zeit noch verfolgt worden sind. Und die Leute, die wir jetzt vielleicht in unserer Welt angucken würden und sagen würden, hey, guck mal, die haben es auch irgendwie hinbekommen, die gab es halt einfach gar nicht, weil die das unter dem Deckmantel machen mussten, weil die das im Geheimen machen mussten. Dann kam die HIV- und AIDS-Krise. Also es gab
und guck gibt noch in andere gar keine. Länder, die haben noch die ganzen Probleme und da wird es noch Ewigkeiten dauern. Und da haben wir Glück, dass wir in den westlichen entwickelten Ländern sind, die eben da schon weiter sind.
Ja, ob wir jetzt viel weiter entwickelt sind, das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier, aber was progressive Ansichten
das meine ich nicht.
Die Leute haben sich dann gewünscht, dass wir nochmal kurz ein Update zu unseren Beziehungen geben. Und ich finde, wir sind ja quasi gerade auf dem Weg zu unseren Langzeitbeziehungen. Deshalb willst du nicht mal anfangen, wie sieht's denn hier nach dem einmonatigen Hochzeitstag?
Fast zwei Monate.
Entschuldigung, wie konnte ich nur?
Anderthalb.
Fast zweimonatigen Hochzeitstag bei euch aus.
Immer noch alles rosig. Wir haben immer noch Pläne für die nächsten 25 Jahre. Daran scheitert es bei uns. Daran scheitert es zumindest nicht. Und sonst hat sich aber jetzt also durch die Hochzeit nicht viel verändert, außer dass man halt, was ich noch komisch finde, wenn man irgendwie über Tim und über die Beziehung spricht, zu sagen, mein Mann. Das ist irgendwie noch so, da stocke ich immer noch so zu erzählen. Ja, mein Mann, Freund, Mann, was?
Ja.
Das ist das Einzige, was komisch ist, aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass sich gefühlstechnisch was verändert hat.
Was ich tatsächlich wirklich faszinierend finde, ist, ich lerne gerade, also früher war ich, als ich so 17, 18 war, da habe ich immer ganz weit im Voraus schon Pläne gemacht, so, ja, und dann können wir hierhin fahren und das machen und jenes und dann kriegen wir Kinder und haben einen Hund und was weiß ich. Das habe ich tatsächlich irgendwann verlernt, so ein bisschen, auch weil, ja, das haben wir ja eben drüber geredet, das Klima für eine Langzeitbeziehung in der schwulen Community mal ein bisschen anderes ist. Ich möchte noch mal eben kurz einschieben, weil ich das eben nicht explizit gesagt habe. Langzeitbeziehungen, die offen sind, sind natürlich genauso Beziehungen wie monogame Beziehungen.
Klar.
Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Alle Leute, die in einem anderen Beziehungsmodell leben als in einem monogamen, sind da genauso gesehen oder wahrgenommen. Und ich habe ja zum Beispiel auch die These, dass eine funktionierende offene Beziehung durchaus länger haltbar ist als eine oder als viele monogame Beziehungen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange jetzt an, wieder mit Timo Pläne zu machen, die länger als einen Monat voraus sind. Also wir haben jetzt tatsächlich schon über Silvester und Weihnachten nachgedacht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich mit einer Beziehung über sowas geredet habe, ist tatsächlich auch die letzte Langzeitbeziehung, also die drei Jahre lang war, gewesen. Ansonsten habe ich da quasi nie mir Gedanken zugemacht, was ich jetzt in einem halben Jahr vielleicht mit meinem Partner machen wollen würde.
Aber es ist auch schön zu wissen, dass es kein, also ich nenne das ja immer so Ablaufdatum, schön zu wissen, dass es kein Ablaufdatum gibt erstmal und man da schon ein bisschen weiter planen kann. Ich finde, es gibt immer so ein bisschen, gibt einem so ein bisschen ein Stück Sicherheit und Zuversicht und ein Gefühl von Zuhause.
Und Vertrauen. Ja, das ist, glaube ich, so das. Bei Timo und mir ist es jetzt tatsächlich, läuft es jetzt tatsächlich richtig gut. Der ist jetzt zwei Wochen hier und hat seinen Urlaub quasi nach Düsseldorf verlegt. Ich bin sehr gespannt, wie das so ist.
Das ist so die erste Probe jetzt so, wo ihr einfach auch mal über einen längeren Zeitraum...
Wir haben ja schon eine Probe gehabt. Wir haben ja ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, sind wir ja nach Hamburg gefahren für eine Woche. Und das war schon, also da waren wir 24/7 aufeinander. Ich möchte aber auch dazu sagen, das war kein Alltag, das war halt Urlaub. Und dementsprechend war das halt so... Und wir waren ja irgendwie auch so hart verknallt ineinander, also dementsprechend so, ne, weiß man halt nie so genau, ob das jetzt wirklich eine Probe war. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die zwei Wochen, weil für mich ist das doch, glaube ich, noch eine Herausforderung, wenn man vorher eine Fernbeziehung hat und sich quasi jedes zweite Wochenende sieht, jetzt dann auf den Schlag 14 Tage am Stück zu sehen. Bin ich einfach gespannt, wie das so wird. Aber ich freue mich da sehr drauf und bin sehr gespannt. Und wir fahren dann am Ende, wenn alles gut läuft und wir uns noch nicht hassen, sogar in Urlaub zusammen. Also für drei Tage. Kurzen Urlaub.
In Urlaub.
Aber ist ja auch voll schön. Und auch das möchte ich kurz sagen, auch das ist ja kein schlechtes Beziehungsmodell, zu sagen, hey, wir brauchen aber unsere gemeinsamen Wohnungen, wir brauchen Abstand voneinander. Kenne ich auch super viele, die Jahre zusammen sind, die sogar verheiratet sind, aber trotzdem jeder noch seine eigene Bude hat und sagt, boah, ich brauche diesen Abstand trotzdem von meinem Partner, weil ich einfach meine eigenen verwenden möchte und brauche. Deswegen das ist ja auch ein Beziehungsmodell, was funktioniert. Das ist nämlich auch so in unseren Köpfen dieses, oh Gott, man muss auf jeden Fall zusammenwohnen. Das ist auch in meinem Kopf so mein Quatsch. man muss keine Ahnung, alles miteinander machen. Es gibt auch eben die Paare, die es super gut schaffen, irgendwie sich nur alle zwei Wochen zu sehen. Und trotzdem ist es eine glückliche, funktionierende Beziehung.
Also ich weiß das mit den Wohnungen einfach sehr zu schätzen mittlerweile. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich einfach so ein Mensch bin, der wirklich auch, und das habe ich eine Zeit lang außer Acht gelassen, dass ich doch auch einfach wirklich meine Zeit brauche. Und die kriege ich nicht, wenn man, also ne, die kriegst du nicht, wenn man zusammen wohnt. Also kannst du schon bekommen, dafür muss aber die Wohnung einfach auch groß genug sein. Und das ist einfach gerade nicht gegeben. Und ich würde einen Teufel tun, jetzt irgendwie diese Wohnung aufzugeben, weil dafür finde ich es einfach auch ganz angenehm. Und die Lösung jetzt ist da einfach super gegeben.
Ich bin tatsächlich, ist mir jetzt gestern nochmal aufgefallen, wie dankbar ich für mein absolutes Nerd-Hobby zocken bin, weil ich merke einfach, dann kann auch jemand um mich rum sein und ich kann trotzdem in meiner Welt sein und meine zwei Stunden Me-Time haben, ohne dass mich das stört, dass noch jemand dabei ist. Also da merke ich einfach nochmal, dass das voll das gute Hobby ist, sich nochmal so richtig von jemandem zu lösen oder dann auch quasi kurz Zeit für sich zu haben, falls man mal irgendwie gestresst oder so ist.
Es sei denn, wir sind wie Micha und ich, die dann beim Zocken wirklich alle jeglichen Realitätsbezug verlieren.
War wirklich.
Aber du hast lange nicht mehr gezockt, ne? Also seit...
Nee, seitdem Tim in meinem Leben ist, ja. Gibt es eigentlich das Spiel. Also, wobei, ich freue mich echt auf Hogwarts Legacy. Ich glaube, das wird nochmal so eine Phase werden, wo ich richtig zocken werde. Ich habe irgendwie nach Tomb Raider kein richtiges Spiel mehr gefunden, was mich so richtig gepackt hat.
Hast du Horizon gespielt?
Ist das Neueste, ne?
Horizon Zero Dawn?
Oh, ist das Neueste Tomb Raider Horizon? Ja, kenne ich.
Das solltest du mal spielen, weil das geht so in die ähnliche Richtung. Aber eine starke Frauenfigur, die die Welt erkundet. Mhm. Solltest du mal machen.
Ach, mit Titten brauchst du ja, ne?
Ja, ich spiele tatsächlich lieber weibliche Charaktere. Keine Ahnung warum, aber ich habe lieber...
Das habe ich aber auch immer schon so gehabt. Ich habe schon bei Super Mario immer die Prinzessin gespielt.
Ja, diese männlichen Charaktere nerven mich irgendwie immer. Aber ich finde, die weiblichen Charaktere sind halt so starke Frauen.
Aber ansonsten halt ein Spiel, was dir gut gefallen könnte, ist hier Assassin's Creed auch.
Ja, das habe ich ja schon mal angefangen, das war aber das Piratengedöns, das fand ich scheiße.
Ja, das Piratengedöns ist, für, wenn man das noch nie vorher gespielt hat, ein bisschen unzugänglich, fand ich damals, weil das halt einfach so, weil man halt super viel mit dem Schiff fährt und
ja,
ich bin halt überhaupt kein Schifffahrer.
Ja, und ich dachte so, das war diese Phase, wo ich mir das gekauft habe, da war ich gerade so, ich habe immer so Phasen, wo ich irgendwas geil finde, das war die Piratenphase, keine Ahnung, was da mit mir los war. Und ich dachte, boah, wird bestimmt richtig cool, das zu spielen, aber hat mich nicht so gepackt.
Ich habe zwei davon jetzt gespielt. Eins, das war amerikanischer Bürgerkrieg. Und das andere war irgendwas im Nahen Osten.
Ich kann dir wirklich nur Horizon ans Herz legen. Das ist auch ein gutes Spiel für Backseat-Gamer, heißt das ja. Also für die Leute, die zugucken. Also wenn Tim dann quasi, müsste ja dann vermutlich zugucken, außer der ist jetzt plötzlich...
Der kriegt den Controller nie in der Hand.
Kommt drauf an, welchen Controller.
Weiß genau.
Richtig, und wird dann... kann man wirklich gut spielen und es hat eine richtig, richtig schöne Message. Passt auch irgendwie ziemlich gut in euer Leben, also solltet ihr auf jeden Fall mal spielen. Und ihr werdet mich vermutlich nächstes Jahr im Februar dann eine Kronjuwele der Woche nacheinander hören, wie ich irgendwelche Computerspiele abfeiere. Also stellt euch da schon mal drauf ein.
Ich auch, mit Hogwarts Legacy wahrscheinlich. Aber trotzdem, wenn ich noch kurz gesagt haben wollte, ja, ich habe seitdem es Tim gibt, ja keine richtigen Spiele mehr gespielt. Und ich finde, das ist dieses Zeitding, wie verbringt man was miteinander, ist bei uns ja sehr krass viel geworden, dass wir viel miteinander machen. Was mir auch gefällt, und das ist für mich auch so selbstverständlich geworden, wenn zum Beispiel irgendwie Freunde mich einladen, die wissen, dass ich verheiratet bin mittlerweile, dass irgendwie dann, wenn mein Freund oder mein Mann Zeit hat, dass er mitkommt, so. Trotzdem ist es manchmal noch komisch, wenn ich dann alleine bei Freunden bin, weil ich, und das hört sich total kitschig an, aber wenn Tim nicht dabei ist, denke ich mir, boah, es ist gerade irgendwie Zeit, die wir auch gemeinsam verbringen könnten eigentlich, oder dabei sein könnte, weil gefühlt stört der für mich ja nicht und das ist immer so, das ist immer super strange. Und das bei diesem PlayStation-Ding halt eben auch, wenn ich dann vor der PlayStation hocke, denke ich mir, boah, das ist Zeit, wo wir jetzt eigentlich gemeinsam irgendwie was machen könnten und nicht ich allein vor der PlayStation hocke.
Ja, ich glaube, da bin ich halt einfach als Nerd ein bisschen anders gestrickt, zum Beispiel für mich und Timo, wir sind ja beide so, für uns ist das auch vollkommen in Ordnung, einfach daneben zu sitzen und dem zuzugucken, weil das einfach auch spannend ist, was die so für Entscheidungen treffen und sowas. Und man muss ja auch sagen, Computerspiele haben sich ja auch verändert. Ich weiß, früher wäre das bestimmt auch ein bisschen langweilig gewesen, daneben zu sitzen, aber heutzutage werfen viele von den Computerspielen ja auch so philosophische Fragen auf, wie sind wir Menschen eigentlich die schlimmsten.
Das war damals
der schlimmste Virus.
Zuzuschauen bei Die Siedler.
Ja, da. Wo eine Runde 5,5 Jahre gedauert hat. Ja, aber ansonsten spielen wir halt momentan auch wieder viele Brettspiele zu Hause. Also, das geht auch. Und Bettspiele. Beides.
Brettspiele.
Brett und Bettspiele.
Gut. Wir haben, ich glaube, 3 von 17. Jo, 3 von 17 und wir sind erst bei 50 Minuten. Na, das kann ja noch was werden.
Jetzt machen wir mal eine schnelle Nummer.
Jetzt machen wir eine schnelle Nummer. Schönheitsideale. Habt ihr das Gefühl, wir hatten ja mal über Körperkult geredet vor ein paar Monaten. Ist
vor schon ein paar Minuten her. Noch.
Und noch. Hat sich eurer Meinung nach was verändert seitdem? Ist das weniger geworden?
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich dieses Überperfekte so ein bisschen zurückgestellt hat. Dieser ganze Wahn nach, alles muss stählern sein, alles muss super straff sitzen, sondern es ist jetzt schon, vor allem was mir gut gefällt, ist, man sieht viel mehr natürlichere Körper, auch auf Bildern. Ja. Das finde ich viel angenehmer, weil dieses Zeigen von perfekten, super trainierten Körpern ist halt einfach was viele Menschen auch einfach unglücklich gemacht hat. Und da finde ich, hat es schon eine Veränderung gegeben.
Was verschwunden ist, ist ja dieses Metrosexuelle. Das war ja vor ein paar Jahren noch so David Beckham, dieses Übergepflegte war ja richtig geil und modern, also auch für Heterosexuelle ja. Und gerade habe ich so das Gefühl, gehen wir halt, wie du schon gerade schon sagst, so back zu diesen Nature Boys. Also es ist so am besten...
Einfach mal 2 Wochen nicht waschen.
Und ja, so. Ja, aber ist es wirklich so? Ich habe mir letztens, bei mir im Salon liegen ja bunte Gala und was weiß ich nicht. Und da waren ganze Artikel von Hollywood-Stars, die sich echt nicht regelmäßig, also nicht jeden Tag waschen, sondern das nur einmal die Woche machen. Und dann, wenn dann aber auch...
Ist das nicht der Jake Gyllenhaal oder so?
Wenn dann auch nur unter den Achseln und im Schritt. Ich weiß nicht, dieser von Twilight, wie heißt denn der nochmal?
Robert Pattinson?
Genau, der zum Beispiel ist, über ihn wurde ich beschwert, dass er am Set stinkt halt sogar.
Okay, das wäre jetzt halt die Nummer zu weit.
Aber das war ja schon vor Jahren auch ein Skandal bei dem Skandal, ne? Aber das haben die ja schon damals gesagt, dass das wohl irgendwie schwierig wäre.
Bei ihm?
Ja.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Aber ja, sonst gehen wir gerade, ist der Trend ja eher so Nature Boys, habe ich das Gefühl. Aber es kann auch sein, je nachdem, was für einer Bubble man sich halt befindet. Ne? Es gibt ja trotzdem noch super viele, die, keine Ahnung, ich finde es ungepflegt, und das ist total komisch, ich finde es aber ungepflegt und unsexy, wenn ein Typ so super geleckt ist, kann dann dieses perfekte Augenbrauen gezupfte, so ein Bart akkurat rasiert macht und sowas.
Auch nicht an, ne?
Nee, finde ich super, so schmierig, Gelhaare wahrscheinlich auch noch. Ist gar nicht für mich, aber wahrscheinlich auch, weil ich in dieser Bubble lebe.
Und
wo
so dürfen wir jetzt gerade mal
gucken. Das darf man sagen, genau.
Weil du schon wieder so judgy guckst.
Weil ich wahrscheinlich gerade in dieser Bubble lebe von, keine Ahnung, am besten Surferboy, längere Haare und, keine Ahnung, barfuß durch die Welt laufen.
Also Sina, ich glaube, tanzen, klatschen.
Im besten Fall ja, und das mit einem Van. Das ist, glaube ich, diese Bubble, je nachdem, wo man sich befindet, halt, findet man das heiß, wo man sich gerade befindet.
Nein, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich so ein bisschen was verändert habe, dass man zumindest weg von diesem Stereotypen Gay, der, also ich nenne ihn gerne den Circuit Gay, krasse Brust, Arme, dann noch ein Sixpack und am besten noch dann Harness drauf und mega Beine und so. Dass man da wegkommt und tatsächlich mehr Bodytypes normalisiert. Ich finde es gut, dass es ein bisschen Umschwung gibt und ich finde auch tatsächlich gut, zum Beispiel auf Instagram, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, gibt es ja auch viele Accounts, die keine Likes mehr anzeigen oder anzeigen lassen. Dass man quasi auch nicht mehr da irgendwie unterbewusst gesteuert wird, dass man...
Aber wird man dafür freigeschaltet oder wie läuft das?
Ich glaube, das kann jeder individuell einschalten, ob er das sehen möchte oder nicht.
Ah.
Und wenn du das halt quasi eingeschaltet hast, dann kannst du das quasi nicht mehr sehen, wie viele Likes ein Foto hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das was mit einem macht, dass man einfach nicht mehr unterbewusst sieht.
Aber du kannst es gar nicht mehr sehen oder weil ich sag mal so, wenn jetzt Insights oder so...
Die ändern sich ja nicht, deine Insights bleiben
ja aber gleich. Die kannst du trotzdem einsehen, aber du kannst einfach nur einstellen, dass die Leute es nicht mehr sehen.
Du siehst, bei den Insights siehst du immer noch, wie viele Leute auf deinem Profil waren, aber es gibt ja nirgendwo eine Metrik, wo steht, so und so viele Likes hat ein Foto bekommen.
Ja.
Sondern es geht ja dann, wie viel Reichweite das hatte oder so. Das heißt, du siehst dann nicht mehr, wie viele Likes ein Foto hat, aber du siehst natürlich trotzdem, wie weit das Foto veröffentlicht worden ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das was mit einem macht. Und ich glaube auch, dass unsere nachfolgende Generation, die ja auch so ein bisschen radikal detoxt, also die quasi sagt, so, wir haben jetzt eine Woche das Handy einfach nicht an oder nicht, wir sind nicht online oder so. Ich glaube, die haben von uns gelernt, hoffentlich, und wissen, dass das ein guter Move ist, auch mal das Handy.
Sehr schön, wenn sich das ein bisschen mehr etabliert und die Leute endlich wieder anfangen, mal so ein bisschen mehr das Leben wahrzunehmen. Und zwar nicht durch einen Insta-Filter, sondern einfach wirklich wahrnehmen.
Ich glaube aber, dass das die jungen Leute auch machen. Ich glaube, wir sind da tatsächlich, sind halt einfach die Ersten gewesen. Also wir waren halt leider die, die Generation, die es halt volle Breitseite mit abbekommen haben, und das ist ja ganz normal in der Medienwissenschaft, ist es auch so immer wieder quasi belegt, dass die Generation, die das als erstes mitmacht, das halt volle Röhre mitmacht. Also, dass die halt jeden Scheiß mitmacht, der kommt, und auch alles davon annimmt und sagt, ja, ja, wir probieren das alles aus, und dann quasi gar nicht merken, dass sie da so ein bisschen die Versuchskaninchen sind. Mhm. Die nachfolgenden Generationen können das dann viel besser regulieren, einfach weil Fehler gemacht worden sind, weil wir sind halt auch die Generation, die dann die Fehler macht, und dann können quasi andere davon lernen. Ist aber medienwissenschaftlich ganz normal. Ob das jetzt psychologisch für uns gesund ist, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so krass vergleiche mit anderen Männern. Ich merke zwar immer noch, dass ich mich unwohl in meinem Körper finde, aber nicht, weil ich mich mit einem anderen Typen verglichen habe und gesagt habe, krass, ich sehe viel schlechter oder so aus, sondern weil ich viel mehr das Gefühl, also weil ich viel mehr einfach selber das Gefühl habe, dass ich mich unwohl fühle.
Ja, das war ich früher einfach, anders. Also ich fühle mich unwohl, weil ich einfach merke, wenn ich nur normal laufe, der ganze Körper sich mitbewegt.
Das ist schlimm.
Nee, und das ist sowas, das hat nichts damit zu tun, dass ich dann halt irgendwie...
Also das fühle ich halt auch.
Aber es ist wirklich so. Ebenen. Ganz ehrlich, selbst Joggen ist einfach schwerer geworden.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Bei mir auch.
Ja.
Ja, das kennst du nicht.
Ich bin noch nie joggen gewesen.
Lauft ihr noch einem Schönheitsideal hinterher?
Nee. Ich möchte mich einfach wohlfühlen und das nur für mich, für niemanden anders, sondern nur für mich selbst.
Mhm. Ich lasse mich inspirieren, sagen wir es mal so. Also das kommt von also nicht nur jetzt irgendwie Körper, sondern auch, ich finde so Klamotten, wenn man irgendwas sieht und sowas, lässt man sich ja inspirieren. Das ist ja eigentlich auch sowas wie ein Schönheitsideal, was man vielleicht annimmt, hinterherläuft, wie auch immer.
Aber ich glaube, es ist einfacher oder ist es vernünftiger zu sagen, man inspiriert sich und man holt sich Ideen sozusagen, als sich einzureden, das muss jetzt so sein.
Nee, das bringt sowieso nichts. Also, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel auch immer Typen so geleckt, also was heißt geleckt? Ich finde Typen, die unrasiert, auch nicht rasiert sind oder keine Haare haben, so, oder zum Beispiel keinen Bart haben, finde ich zum Beispiel super heiß. Aber was bringt es mir, da hinterher zu jauchzen oder zu sagen, das will ich auch haben, weil ich ganz genau weiß, ich bin behaart wie ein Affe. Also es wird niemals bei mir passieren, dass ich irgendwie, ja, ist ja so, es wird niemals passieren, dass ich irgendwie mir eine glatte...
Das ist einfach Monchichi, da kannst du auch nichts machen.
Ja, aber es wird bei mir niemals der Fall sein, es sei denn, ich würde mich komplett lasern lassen, das mache ich nicht. Und selbst das ist ja keine hundertprozentige Garantie, dass es funktioniert. Aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass es irgendwie noch andere Typen gibt, als man selber ist und das irgendwie auch toll findet. Man muss ja nicht so aussehen, nur wenn man es toll findet.
Absolut. Wie gesagt, inspirieren lassen ist auch vielleicht nochmal, also so, ich gucke ja auch auf Insta oder was weiß ich mal, was mir mal Klamotten an oder Jacken oder so, die ich cool finde, die ich gerne hätte. Aber ich glaube, man muss halt einfach sich aktiv dagegen abgrenzen und zu sagen, hey, ich bin ich und die anderen sind die anderen, und das ist auch genauso gut so, weil ich, auch wenn ich jetzt einem bestimmten Schönheitsideal hinterherlaufe, ich werde vermutlich eh nicht aussehen wie die am Ende des Tages, sondern aussehen wie ich, und dann, selbst wenn ich dann einen guten Körper habe, in Anführungszeichen, gibt es dann vermutlich andere Baustellen an meinem Körper, die ich doof finde, wo ich gerne mehr oder weniger oder was auch immer hätte. Ich glaube tatsächlich, dass sich so Schönheitsideale in alle Richtungen ausrichten lassen. Also ja. Es gibt ja auch die Leute, die sich zum Beispiel extrem zu dünn finden und dann, also in die Richtung gibt es das ja auch. Ich glaube einfach, dass jeder sich so ein bisschen selber akzeptieren muss, auch wenn uns das manchmal mehr oder weniger gut gelingt. Siehe Lars und Mirko. Ich glaube, ich habe ja wirklich schon alles gemacht in der...
Also das Einzige, was ich halt... Ich zwinge mich jetzt nicht so übertrieben. Wenn ich halt momentan trotzdem Bock habe auf einen Burger oder irgendwas, ich fresse es halt trotzdem, weil ich mir denke, nee, was soll ich mich jetzt quälen? Wird schon wieder kommen, die Motivation auch mit dem Sport und so. Wie gesagt, ich bin ja auch gerade bei dieser Umstrukturierung.
Ich meine, es ist ja bei dir jetzt auch nicht ungesund. Es geht ja nicht auf deine Gesundheit.
Null,
also genau.
Null. Also ich bin jetzt nicht
und
irgendwie...
Dann, ich finde, muss man sich ja eher Gedanken machen, dass man sagt, okay, das ist jetzt gerade super ungesund, sollte ich eigentlich sein lassen. Dann ist es ja ein Fall, wo man sagt, okay, drüber nachdenken, ob der Burger jetzt gut ist oder nicht. Aber ich finde das generell, also... Boah, keine Ahnung, leb doch einfach dein Leben und den Tag, so wie es ist, wenn du Bock gerade auf den Burger hast und du das irgendwie körperlich verkraftest oder gesundheitlich, dann mach's doch einfach.
Also. Ja, und das ist so das, weil, also ich habe jetzt ja gerade, die letzten Wochen hatte ich ja viel mit meinen Strukturen so zu strugglen, und das klappt jetzt gerade. Jetzt habe ich ja natürlich auch wieder Platz geschaffen, habe den anderen Job da irgendwie beendet und sowas, und jetzt merke ich gerade, jetzt kommt auch wieder dieser Drang hin, du, ich werde ab nächster oder übernächster Woche auch wieder einfach meinen regelmäßigen Sport machen und sowas. Ich weiß, das kommt von alleine, und deswegen will ich mich auch einfach nicht noch mehr geißeln. Ich finde, dafür hat man schon oft genug anderen Stress im Leben. Was soll ich mir dann selber noch den größten Stress machen?
Ja.
Sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach nochmal gemerkt, dass es doch sehr viel von mir ausgeht. Wenn ich Sport mache, fühle ich mich wohl, und nicht, weil ich für jemand anderen quasi gut aussehe, sondern weil ich mich für mich selber das Gefühl habe, ich habe was getan und meinem Körper geht's gut. Und ich merke aber auch zum Beispiel, dass ich momentan sehr viel mehr kochen wollen würde, als ich es tue. Und dann immer die Ausrede finde, ja, ich bin ja gerade erst umgezogen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was ich jetzt in meinem...
Vielleicht sollten wir beiden, wir wohnen nebeneinander, Mirko. Vielleicht sollten wir das mal so einführen, dass wir zumindest zwei, dreimal die Woche irgendwie sowas mit Kochen machen oder so, dass wir einfach wieder normalen Lebenswandel
haben. Du, wir können uns auch so eine Box bestellen, dann müssen wir es machen.
Ja, sonst laufen die Sachen ab, genau. Davon es gibt auch so ein Nachbarschaftsding tatsächlich, das fand ich ganz witzig, hat mir letztens jemand erzählt. Es gibt eine App, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber da kann man sich dann zum Kochen verabreden, auch mit seinen Nachbarn. So lernt man einfach neue Leute auch kennen. Also fand ich auch super cool, ja.
Ja, ja, ja. Also Schönheitsideale lernen wir so ein bisschen raus. Alle haben sie noch, aber sie ändern sich ein bisschen oder wurden aufgebrochen und wir selber, also wir drei zumindest, fühlen uns entweder wohl oder unwohl in unserem Körper, aber zumindest gibt es keine Schönheitsideale in der Öffentlichkeit, denen wir jetzt gerade krass hinterherlaufen. So. Jetzt noch, wir haben jetzt erstmal noch ein kurzes, tiefes Thema und danach geht es sexuell weiter. Und zwar beim nächsten Thema geht es tatsächlich über Vorurteile gegenüber Gender-Klischees bei Schwulen. Und was heißt das genau? Es geht spezifisch um zum Beispiel Männer, die weiblich gelesene Attribute haben, sowas wie eine hohe Stimme oder wir nennen es ja gerne bei uns in der Community das abgebrochene Handgelenk, dass die genauso männlich sind. Schluck, ne? Bitte?
Ich trinke mal noch einen Schluck, dann kommt das wieder von ganz allein.
Ja, die Hand war eben schon da. Ich habe sie eben schon gefühlt.
Gefühlt?
Well.
Okay, Mirko, wo war ich da?
Ja, weiß ich ja auch nicht. Worüber ich tatsächlich gerne nochmal reden würde, wäre so Toxic Masculinity. Wir haben da ja schon mal drüber geredet, auch in der Folge mit Slutshaming. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Micha hat die sehr, sehr krass immer wieder in den Vordergrund geschoben, dass das eine sehr gute Folge war, aber leider...
Die halt manipuliert worden ist
von mir. Die manipuliert von mir persönlich manipuliert worden ist, dass Micha Overdick der... Also wirklich, wie konnte ich nur da...
Was die, war da denn noch? Warum
komm ich? Die Mikrofone waren falsch.
Ach ja. Es war nur ein Mikrofon angeschlossen oder sowas.
Ja, ja.
Nee, das war das auf Mikrofon vom...
und das hat er angeblich nicht gemerkt, unser Technik-Nerd. Ja.
Ja. Toxic Masculinity bedeutet generell, dass Männer mit Gewalt, Aggressivität, Dominanz oder Homophobie zum Beispiel in Verbindung gebracht werden. Und das fand ich ein bisschen spannend, weil wir... Lars hat zwei Gläser Sekt getrunken und sind quasi schon am Einschlafen. Wirklich, was ist aus dir geworden?
Ja, einfach eine Lachnummer.
Ja, das stimmt. Genau, das, was ich euch gerne fragen wollen würde oder was so ein bisschen auch mit der Frage vorher zu den Schönheitsidealen einhergeht. Habt ihr das Gefühl, dass sich was verändert mit der Männlichkeit, zumindest bei uns in der Szene? Weil ich habe das Gefühl, also mein persönliches Gefühl ist, dass viel mehr Leute experimentieren, zum Beispiel sei es nur mit Fingernägel lackieren oder mehr...
Perlenketten.
Was?
Perlenketten.
Perlenketten oder in irgendeiner Weise Schmuck oder auch feminin gelesenen Attributen, da eher zu stehen, dass sie das auch besitzen, als tatsächlich nur diese männlich gelesenen, aggressiven Dominanzgehabe zu haben. Habt ihr das Gefühl, dass sich da was geändert hat in den letzten Jahren?
Ist mehr geworden.
Ja, sichtbarer vielleicht geworden. Ich finde, so gefühlt machen viele das für die Aufmerksamkeit oder für den Trend. Ich finde, man merkt es ja, wenn jemand das aus Leidenschaft macht oder weil er es einfach fühlt. Und es gibt auch eben diese Menschen, wo es einfach aufgesetzt wirkt. Und es gibt...
Da sieht es auch einfach kacke aus.
Ja, und das ist leider das, was ich empfinde. Aber ich habe das Gefühl, dass viele einfach im Moment das so aufgesetzt machen. Also nicht, weil sie es wirklich leben oder weil sie es fühlen oder weil sie es wollen, sondern weil sie denken, hey, ganz genau, sie schwimmen auf der Welle mit, wollen diese Aufmerksamkeit und authentische Menschen und die es authentisch machen und wo es authentisch rüberkommt, da finde ich es geil. Und das ist meines Erachtens nach schon mehr geworden, aber ich glaube nur dadurch, dass sie sich mehr auf Instagram und im Fernsehen zum Beispiel zeigen. Ich glaube nicht, dass es generell mehr geworden ist, weil sie so schon immer da gewesen sind.
Nein, weil wir natürlich auch mehr Medien haben, wo es halt übertragen wird.
Genau.
Und um die in Schutz zu nehmen, bevor das jetzt wieder so harsch kommt, hier Lars hat wieder große Fresse, es machen natürlich auch viele Neuzugänge der Community, also die frisch reinkommen, die sich ausprobieren, die gerade denken, okay, das machen irgendwie alle, deswegen gehe ich da mit. Das ist so diese Selbstfindungsphase, das war bei mir damals der Seidenschal und die Handtasche, ja, also machen wir uns nichts vor, das gehört auch dazu, ne?
Ich finde das tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn Leute das aufgesetzt machen. Also wenn Leute das nur für den Trend machen, weil das für mich bedeutet, dass wir etwas geschafft haben, was vorher nicht möglich war. Dass quasi Menschen das machen, weil sie glauben, dass das in oder in Anführungszeichen in irgendeiner Weise
fancy
cool ist, sich die Fingernägel zu lackieren. Das bedeutet, dass die Femtops oder die halt eben nicht diesem Toxic Masculinity Type hinterherlaufen, es geschafft haben zu etablieren, dass alle das tragen können in der Öffentlichkeit, was sie wollen und daraus quasi einen fancy Trend machen. Natürlich verstehe ich, was du meinst. Also mir wäre es natürlich auch lieber, wenn das vor allen Dingen einfach natürlich kommen würde, wenn Leute quasi einfach ganz natürlich sagen, so, hey, ich bin einfach so und ich habe dieses abgebrochene Handgelenk und ich bin einfach der mit der hohen Stimme, so wie wir drei. Aber ich habe zum Beispiel ganz lange Zeit überlegt, leider hat das ja nicht stattgefunden, aber ich hätte zum Beispiel gerne auf einem unserer Auftritte einen Rock getragen. Und zwar nicht unbedingt, weil ich jetzt wahnsinnig krass den Rock fühle oder so wahnsinniger Rockträger bin, sondern um quasi Awareness zu schaffen, dass das genauso normal ist, einen Rock auf einer Bühne zu tragen als Mann, als wenn ich eine kurze Hose oder ein Shirt anhabe. Und das kann ja auch manchmal einfach eine Signalwirkung sein, dass Leute das machen, dass quasi mehr Leute da hinterher kommen.
Voll.
Gut, ich merke schon, eure...
Sorry, ich bin noch ein bisschen abgelenkt.
Wovon,
was
denn?
Ich habe wirklich gefragt, ob ich denke, dass Ariel mehr aussieht wie eine Cracknote oder wie einfach ein wildes Luder?
Beides. Eine Cracknote kann ja auch ein wildes Luder sein.
Kann ein wildes Luder auch eine Cracknote sein? Ja. Das ist hier die Frage.
Nee, bald, sorry, deswegen, bald. Ich war total abgelenkt. Also es kommt auch rüber, als wenn wir hier ADHS haben, ne? Aber nee, wirklich, die macht mich gerade ein bisschen fertig. So genau habe ich sie mir noch nie geguckt.
Sie ist halt ein bisschen dunkel schattiert.
Ein bisschen. Alter, die alte, ne? Augenringe bis zum Abwinken, so kommt's rüber.
Voll.
Und die ist herrlich. Nee, die ist wirklich herrlich.
Aber klar, das ist halt das Ding. Je öfter man sich das anguckt, desto toller findet man
die. Ja, ich finde die schon gut.
Deswegen mittlerweile auch richtig gut.
Ja.
Mit Dominanz und Aggressivität kommt bei Toxic Masculinity natürlich eins noch relativ nah. Darüber haben wir letzte Folge von Schwanz und Ehrlich ganz kurz geredet, nämlich häusliche Übergriffe, beziehungsweise in irgendeiner Form Übergriffe im Privaten bei Partnerschaften. Und da gab es noch mal zwei Sachen, die ich gerne sagen wollte, die ich letztes Mal nicht gesagt habe, weil ich wusste nicht, wo eine Anlaufstelle ist. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in einer Beziehung seid, wo das Machtverhältnis verschieden ist, wo jemand über dir steht, ob das aus ökonomischer Sicht ist, weil er mehr Geld hat und dich somit quasi erpresst, aus psychischer Sicht, aus physischer Sicht. Also häusliche Gewalt ist nicht nur, ich schlag dir ins Gesicht und du hast danach einen blauen Fleck, sondern das kann auch eine psychische Überlegenheit sein oder eine ökonomische Überlegenheit, die quasi ausgenutzt wird, damit man besser dasteht. Dann kann man sich an Maneo wenden. Die gibt es in ganz Deutschland. Die kommen aus Berlin. Das ist quasi für queere Menschen eine Anlaufstelle für häusliche Gewalt in allen Formen. Häusliche Gewalt findet besonders oft dann statt, wenn die Leute entweder aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, unter Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss. Es kann sein bei HIV-Status, dass da eine Überlegenheit bzw. Unterlegenheit kommt und es ist manchmal für einen schwulen Mann sehr schwer, das zu erkennen, dass er gerade in so einer Situation steht, einfach weil wir in einer sehr, männlich gelesenen Gesellschaft groß geworden sind. Und das haben wir ja letztes Mal drüber geredet, man kommt in so eine Bar und wird als Frischfleisch angesehen. Und eigentlich ist das schon problematisch. Also das ist eigentlich schon der Moment, wo alle unsere Alarmglocken angehen sollten, aber es nicht tut oder es nicht passiert, weil wir glauben, dass das normal ist. Also uns wird quasi von der schwulen Szene so ein bisschen vorgelebt, ja, da muss man halt umgehen. Und ich kann nur jeden da ans Herz legen, sobald er sich unwohl fühlt oder sie oder wer auch immer sich da angesprochen fühlt, geht, sucht euch Hilfe. Und das kann sein, dass ihr nur mit einem Freund, einer Freundin darüber reden müsst, dass ihr mit euren Eltern darüber redet, wenn ihr einen guten Draht habt oder wenn es gar keine andere Idee gibt, wo man hingehen soll. Maneo findet ihr, wenn ihr bei Google eingibt, Maneo, könnt ihr euch zu häuslicher Gewalt informieren und dann tatsächlich auch Beratungsgespräche, wie man da rauskommt und was man da machen muss. Sehr gut. Das wollte ich nochmal kurz sagen, weil wir das letzte Mal nicht richtig
gut aber ist auch gut, dass ich finde es gut, dass du da nochmal so ein bisschen nachgeforscht hast.
Ficken im Club, Sexpartys in Berlin. Das ist das, was ich aufgeschrieben habe.
Ficken im Club, Sexpartys in Berlin. Nee, bei mir war Ficken im Club, Essen, Zeche Karl.
Ja, hau raus.
Hey, damals, das war doch, die Story habe ich doch schon erzählt, mit dem, der nachher von der Polizei abgeführt wurde.
Mach noch mal.
Ja, nein, da hatte ich ja so einen Südländer mal, boah, wie lange ist das her? Bestimmt 7, 8 Jahre gefühlt. Ja, locker. Den ich da klar gemacht habe auf der Party und dann habe ich den auf der Toilette gebumst. Und eine Woche später hat er wirklich gemeint, ich bin jetzt sein Eigentum, weil ich ihn gebumst habe. Das hätte schon mal ganz umgekehrt laufen sollen. Ne? Toxic.
Ich wollte gerade sagen, Toxic Masculinity.
War jetzt auch mit Wink dahin, nein, eben nicht. Aber ja, er hat halt wirklich Ansprüche gehabt, die ich so wohl nicht erfüllt habe. Ist dann auf mich losgegangen, dann kam die Polizei, dann gab es blaue Augen und was nicht alles. Er wurde abgeführt und ich bin winkend am Polizeiauto vorbei nach Hause gegangen. Ja. So war die Story in Kurzform, weil ich habe sie schon mal irgendwo erzählt, deswegen müssen wir das jetzt nicht wieder so weit ausführen. Ansonsten, Ficken im Club habe ich nicht ganz so viel gemacht. Ohne Hose auf a Party, kennen wir,
haben
wir
die auch. Die Geschichte haben wir, genau, die haben wir wirklich Löcher oft erzählt. Ausgekaut
hier. Und ja, Micha, du hattest ja auch damals eine schöne Autofahrt mal nach Hamburg auf a Sexparty.
Stimmt.
Wir erinnern uns.
Unter anderem die. Aber generell war ich ja vor Schwanz und Ehrlich und auch noch kurze Zeit in Schwanz und Ehrlich ja sehr aktiv auf Partys unterwegs, sagen wir es mal so, und oft ja auch Sexpartys. Ich will die Zeit auch gar nicht missen, aber die Zeit ist auch echt anstrengend gewesen. Das mal kann man auch sagen, wenn man so jedes Wochenende so feiern geht. Ich find so Sex.
Die ganzen Arztbesuche danach.
So Sexparty feiern gehen ist schon anders und anstrengender als normal feiern gehen. Ja. Und aber ich will die Zeit nicht missen, das war eine coole Zeit. Ich könnte mir auch noch vorstellen, ich habe mir jetzt letztens sagen lassen, ich war eigentlich der Annahme, dass das KitKat geschlossen hat, aber es macht wohl wieder auf und ist nicht zu. Und könnte ich mir trotzdem noch vorstellen, auch mal wieder mal hinzugehen zur KitKat oder ins KitKat. Und es sind schon coole Partys und man lernt coole Menschen kennen, man hat sehr, sehr viel Spaß und ich liebe es einfach, diese sexuelle Anspannung, die einfach in diesen Räumen herrscht, die ist einfach einmalig und ich finde, man, also wenn man es kann und man sich davon anstecken lassen kann, dann ist es echt richtig, richtig geil.
Ich liebe übrigens, es gibt kaum einen Satz, den Micha häufiger benutzt, als ich finde diese sexuelle Spannung im Raum so geil.
Ja, den sagt er oft.
Den sagst du so
aber oft. Aber ich liebe es auch einfach, wenn so eine sexuelle Spannung im Raum, also kennt ihr, das kennt man ja, das ist, wenn man okay, hier. Nee,
das ist wie wenn ich in die Sauna halt gegangen bin.
Knistert, knispert. Ja, ich glaube aber, dass das zum Beispiel gar nicht alle nachempfinden können. Ich glaube tatsächlich, dass das.
Naja, viele kennen es auch nicht, weil sie es noch nicht gemacht haben.
Entweder das, aber ich glaube auch vielen ist gar nicht, also ich unterstelle dir ja eine sehr hohe Empathiefähigkeit und ich glaube, es gibt ja
Menschen. Genau, man muss dazu sagen, Michas Blick wie so ein Lama gerade war super dazu.
Aber es gibt ja viele Leute, die gar nicht so empathisch sind und die dann vielleicht diesen Vibe in dem Raum gar nicht fühlen können, den du immer fühlst. Und deshalb fand ich das jetzt gerade nochmal interessant, weil du den Satz wirklich so unfassbar oft sagst, ja, dass du das so geil aber findest, wenn
genau,
diese Stimmung
ist eines der geilsten Gefühle, die man haben kann. Und ich wünschte, es wäre so toll, wenn es irgendwann mal so ein Gerät geben könnte, wo man sein Gefühl, was man hat, da reinzoomen könnte und das einfach jemand anderen geben kann und sagen, hier, fühl das Gefühl mal. So, weißt du? Und dieses Gefühl würde ich gerne manchen.
Ja, heute ist er wieder philosophisch.
Dieses Gefühl würde ich, ja, bin ich. Ich habe einfach
dieses Gefühl bin ich.
Ich habe einfach Man in Black geguckt. Ich hatte dieses.
War klar.
Aber dieses Gefühl würde ich manchen gerne mal wünschen. Also es ist halt ein tolles Gefühl, wenn man auf einer Party ist, man weiß, okay, hier ist einfach eine geile Luft in der Luft. Und hier geht's gleich.
Geile Luft in der Luft.
Und hier geht's gleich
Weißpapas
und hier liebt einfach Fäkalien. Jeder jeden. Und man kann sein, wer man möchte und wer man ist. Und man kann jede sexuelle Vorliebe hier ausleben. Das ist halt einfach schön. Und so sind für mich Sexpartys und ganz besonders ist Berlin für mich so. Keine Ahnung, Berlin ist bestimmt auch ganz, ganz anders und kann auch ganz anders sein, aber für mich ist Berlin immer Party, Sex. Techno, Ficken.
Ist so. Für mich tatsächlich auch und ich date ja einen Berliner. Also tatsächlich ist das für mich, der erzählt halt auch andauernd vom KitKat und vom Kitty und vom Berghain und so. Und dann sitze ich da und denke, macht ihr eigentlich was anderes außer Tanzen und Vögeln? Also, aber offensichtlich machen sie auch andere Dinge, aber das ist dann meistens Arbeit.
Also das ist so mein Highlight der letzten 10 Jahre, würde ich echt sagen, das KitKat. Also ich bin vorher auch schon im Berghain gewesen und alle hypen das ja super. Ist auch cool da drin, keine Frage, aber ich glaube, da wird mehr darüber gesprochen, als wirklich passiert.
Ja, weil das so geheimnisvoll ist und so mysteriös, genau. Und wie man reinkommt. Und
aber
so.
Mein Favorite ist, nachdem ich im KitKat war, das KitKat tatsächlich. Das ist einfach so cool. Da gibt es so verschiedene Bereiche und da gibt es zum Beispiel einen Bereich, da ist ein Pool in der Mitte und da ist dann sogar eine Sauna. Und das ist für mich dieser Kifferbereich, da riecht es extrem nach Gras und alle sind super entspannt, liegen da rum. Und du hast da einfach so geile Gespräche, du kannst dann einfach währenddessen einfach da anfangen, einen zu blasen und du bekommst einen geblasen. Es ist einfach sehr, sehr geil. Also es ist geil,
dass sehr das sehr sexpositiv, würde man sagen.
Voll, ja.
Hast du mal im Club Sex?
Ja, habe ich ja gesagt, ne?
Zeige. Ach, das, aber sonst nicht?
So Toilette geht ja auch.
Ja, das war ja auch auf der Toilette, aber...
Ach so, du hast auch da auf der Tanzfläche schon Sex gehabt.
Ja, genau. Aber also nee, also normale Partys, das ist bei mir auch oft passiert, also Schafenstraßen und sowas dann irgendwie in der Toilette irgendwo verschwunden.
Ja, eben, das, aber...
Oder da auf dem Spielplatz, ja.
Da bin ich ja eher unbeschriebener, ich war halt nicht so auf Sexpartys unterwegs, das war, wenn dann ja bei mir Sauna und das ist ja, weiß ich nicht, dann...
Warte mal kurz. Du hast auf der Schafenstraße auf dem Klo da Sex?
Hab ich schon gehabt, ja.
Vor allem auf diesem Toilettenwagen?
Nee, also in, was war das? Ich glaube im Exile sogar schon mal und im Iron.
Ach, unten. Nee.
Ja.
Ah. Oh Mann, Du arme Sau.
Nee, war schön.
Du arme Sau.
Nee, wollen wir nochmal über einen Sex von einem Exile-Innenhof reden, Lars? Ah, nee, Micha war das. Ja.
Stimmt. Boah, Alter, bring hier keine Gerüchte auf. Nee, ne, wie war es denn, Micha?
Ja, man muss ja auch mal irgendwelchen Lammen was zu bieten geben. Und das ist ja immer noch was, worüber sie heute oder er heute erzählt. Also muss es ja etwas sehr Prägendes gewesen sein. Ja. Ist ja auch schön, wenn man das Leben anderer so bereichert. Und dafür bin ich auch da. Ich möchte ja gerne Menschen auch etwas Gutes in ihrem Leben tun. Und das habe ich ja damit anscheinend getan.
Und außerdem ist bis heute nicht geklärt, ob es doch nur ein Griff in die Augsburger Puppenkiste oder in Grimms Märchen ist.
Das ist halt leider mein Alkohol. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe halt krasse Blackouts. Das ist wie auf der Queerfeld. Ich kann euch den Abend gar nicht mehr genau erzählen, wie er war. Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Aber was ich weiß, und das irritiert mich halt an der ganzen Sache, wenn da wirklich was gelaufen ist auf dem Hinterhof, und ich will das gar nicht abstreiten, also mein Gott, es kann ja sein, dass da wirklich was passiert ist, aber ich weiß, dass ich, wenn ich getrunken habe, eigentlich keine Latte mehr bekomme und keine Erektionen habe. Also sexuell geht super wenig dann eigentlich. Und das ist das Einzige, was mich an der Sache verwundert, weil sonst, mein Gott, ja.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du den Rüssel in den Mund genommen hast.
Wer weiß, bitte? Wer weiß das schon. Ja, aber die Geschichte fand ich auf jeden Fall so schön und die hat ja auch überall ihre Runden gezogen.
Das Podcast, YouTube-Videos gibt es davon, worüber erzählt wurde. Ja, ich finde es toll, wenn man das so feiert, dass man mit mir was hatte.
Ja, so fand ich auch schön. Okay, ich habe gerade eben überlegt, ich war ja einmal im Berghain, da hatte ich ja keinen Sex. Ich weiß, die Geschichte habe ich schon erzählt, da habe ich ja dann in diesem komischen Darkroom mit den 13 Männern und der einen Frau da auf dem Altar erzählt, wo die da alle miteinander rumgemacht haben und ich aber eigentlich gar nicht wusste, was hier gerade Sache ist. Aber ansonsten habe ich tatsächlich in einem Club noch nie Sex gehabt. Einfach erstens, weil ich super schlecht darin bin, zu merken, wenn mich jemand anflirtet. Also viele Leute sagen mir dann immer, hast du das nicht mitbekommen? Der hat dich die ganze Zeit angeguckt. Und ich so, nee. Ich glaube auch einfach, weil die Zeit, wo ich viel im Club war, war ja auch die Zeit, wo ich sehr unsicher mit mir selber war. Ich glaube, heutzutage wäre das vielleicht auch ein bisschen anders, dass ich das heute vielleicht eher wahrnehmen würde, aber Corona hat mir jetzt gesagt, dass ich das nicht lernen will oder kann. Dementsprechend steht mein Sex im Club noch aus. Mal gucken, wann das noch kommt. Aber tatsächlich, ne. Mir fällt gerade ein, ich hatte doch einmal Sex im Club. Und zwar auf der absoluten Lieblingsparty von uns dreien war ich mal...
auf der Sexy?
Ja, da gab es einen Darkroom.
Natürlich, er geht einmal auf die Sexy und bumst da auch rum.
Nee, ich habe da jemanden eingeblasen. Aber im Darkroom. Also ich weiß nicht
mehr. Ich auch, zu Karneval. Und der hatte ein Superman-Kostüm an.
Ein Superman-Kostüm? Bei mir hatte der gar nichts mehr an.
Oh. Vor allen Dingen, jetzt will ich mal sehen, wer als erstes fragt, ob wir es waren, weil ich hatte doch auch mal ein Superman-Kostüm.
Aber du warst nicht auf der Sexy.
Nee, war ich nicht.
Naja.
Ich war nur einmal auf der Sexy und daraufhin wurden einmal meine Storys auf Instagram gesperrt, weil ich doch die ganze Zeit im besoffenen
Kopf... Ach, du warst doch der Revolver, warst du, ne? Diese sexy Revolver...
Ja, keine Ahnung, da war doch auf jeden Fall da hatte ich auf jeden Fall die ganzen fickenden Typen im Hintergrund in meiner Story, wo ich rotzbesoffen nur sage, tolle Party, tolle Party! Und im Hintergrund ficken die sich so hart in den Arsch, dass das alles gesperrt wurde.
Weil aber die Sexy ist wirklich nicht toll.
Naja, aber genau, da habe ich das eine Mal Sex gehabt. Das ist mir jetzt nochmal, ist mir gerade nochmal aufgefallen, dass ich da, ich glaube, ich war einmal quasi nicht beruflich da. Normalerweise bin ich ja auf solchen Veranstaltungen immer gewesen, um Fotos zu machen oder Videos zu drehen. Und ich war einmal nicht beruflich da und habe dann direkt gedacht, ja, jetzt, komm, alles geht. War aber nicht so. Also war nicht so mein Fall. Und richtig Sex auf einem Dancefloor fehlt mir noch. Mal gucken, wann das kommt. Dann gab es ganz oft die Frage, wie haltet ihr es mit Freundschaft zu Frauen? Habt ihr das Gefühl, als schwule Männer ist das was anderes, als wenn ein heterosexueller Mann mit einer Frau befreundet ist? Also früher gab es ja ganz oft diese Gabis.
Das hat sich aber so ein bisschen
relativiert. Ich finde, das hat sich total verlaufen und da finde ich auch gut. Also bin ich großer Fan von, weil wir sind jetzt nicht mehr so ein Accessoire oder so eine Handtasche. Aber früher, also habt ihr das Gefühl, dass ihr mit Frauen schneller eine Bindung oder eine emotionale Bindung eingehen könnt als mit Männern?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich für meinen Teil nicht. Bei anderen mag es vielleicht so gehen, aber ich kann mit jedem Geschlecht kann ich eine emotionale Bindung eingehen und das jetzt ohne irgendwie einen bestimmten Zeitrahmen.
Mir ging es so in der Anfangszeit, als ich mich geoutet habe und danach halt hätte ich das voll unterschrieben. Hätte ich gesagt, ja, meine Frau, keine Ahnung, also mit einer Hetero-Frau verstehe ich mich einfach besser als mit einem Hetero-Mann, weil man einfach sexuell gesehen halt sich besser austauschen kann. Die steht auch auf einem Mann, ich stehe auf einem Mann, da gibt es keine Berührungspunkte. Ich, keine Ahnung, dieses typisch Heterosexuelle, was ein Mann halt so macht, habe ich nichts mit zu tun. Für mich war so ein Hetero-Mann immer Fußball, Bier, Titten, Wichsen. So, okay, Wichsen hätte ich auch noch mitreden
können. Hallo, Toxic Masculine.
Ja, aber das war für mich halt dieses, was man damals halt eben so im Kopf hatte. Und hat sich aber auch mittlerweile geändert. Also mittlerweile mache ich da auch keinen Unterschied und kann mit einem Heteromann super coole Gespräche haben und finden. Ich merke das im Salon. Ich habe damals zum Beispiel ungerne Männer geschnitten, weil das für mich immer so war, boah, wenn der weiß oder merkt, dass ich schwul bin, dann findet der es ganz komisch. Und irgendwie, was soll ich mit dem erzählen? Was will der mir erzählen? Und deswegen habe ich dann immer viel, viel lieber Frauen gemacht. Mittlerweile mache ich super gerne auch Heteromänner und unterhalte mich mit denen über die banalsten Dinge. Also es muss ja nicht immer nur dieses Geschlechterding sein, hier Mann, Frau, Frau, Mann und was weiß ich. Also man kann ja über ganz, ganz viele andere Dinge sprechen, wo man auch, wie nennt man das, Schneidungspunkte hat, wo man sich schneidet.
Überschneidung,
genau.
Ich glaube auch, dass das tatsächlich viel mit dem Toxic Masculinity zu tun hat, was wir eben schon besprochen haben, dass viele Männer halt zumindest sehr homophob wirken auf den ersten Blick. Und ich glaube aber, dass sich da tatsächlich in den letzten 4-5 Jahren sehr viel getan hat, auch durch die MeToo-Debatte, dass da der Feminismus auch tatsächlich ein bisschen höher gehalten wird und da auch eine Gleichberechtigung stattfindet. Und ich glaube, dass viele Männer oder viele heterosexuelle Männer inzwischen da auch sehr offen sind, darüber zu diskutieren und auch über Sexualität und sowas und da nicht nur das sehr binär sehen in du bist scheiße und du bist gut. Glaube aber, ist zumindest meine Erfahrung, dass ich sehr viel schneller mit Frauen eine emotionale Bindung eingehen kann als mit Männern. Also ich schaffe es viel schneller, mit denen Gesprächsthemen zu finden oder emotionale Gespräche zu führen als mit einem Mann. Ist aber nur mein Gefühl. Ich habe natürlich auch 2-3 heterosexuelle Freunde, die da total entspannt sind und die genauso weinen können und darüber reden können, was gerade so in deren Leben abgeht. Aber ich kenne halt auch super viele heterosexuelle Männer, ich komme halt vom Dorf, die halt nur über Fußball reden können und quasi am besten gar nicht über Emotionen. Okay, cool.
Entschuldigung.
Ich liebe eure Stille momentan. Mal soll ich die Sendung alleine machen? Seid ihr eingeschlafen? Was ist los? Brauchen wir noch was?
Ich hab doch schon was erzählt.
Ja, du hast was erzählt, aber der da vorne ist...
Ich eben nee, ich bin gerade so ein bisschen Gedanken. Ich bin so ein bisschen, aber ich bin
jetzt wieder da. In was für Gedanken
bist du? Nee, passt. Ich bin einfach in Gedanken gewesen.
Abgeschwiffen, abgeschweift.
Ja, total. Ich bin gerade auf so einer richtigen Reise gewesen. Also, mein Gott, wo war ich? Nee, leider nicht. Aber
ich wollte gerade fragen, haben wir hier irgendwo was wir ziehen müssen oder was?
Nee, gar nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt passiert ist. Aber du hast mich gerade erstmal wieder aufgeweckt.
Ja, schön, dass du wieder da
schön
bist.
Schön,
wir machen hier gerade Schwanz und Ehrlich.
Die von ganz woanders, ey.
Wir machen gerade die Folge Schwanz und Ehrlich, die längste Folge der Welt.
Darauf erstmal einen Schluck, ne?
Richtig, besser ist das. Gut, also Freundschaften zu Frauen haben wir abgehakt. Wir haben jetzt ungefähr die Halbzeit erreicht. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. ah ja, so eine Stunde 15 bis 20 haben wir schon gequatscht. Also es wird wirklich die längste Schwanz- und Ehrlich-Folge aller Zeiten. Die wäre es jetzt schon, aber wir gucken mal, wie lange wir sie noch kriegen. Und zwar haben sich viele Leute gefragt, wie ist das eigentlich? Wie krass habt ihr euch in den letzten 3 Jahren verändert?
Boah, so krass einfach. Also ganz ehrlich, wenn man mal überlegt, wie dämlich wir noch in den ersten Folgen rumschwadroniert haben und was wir da auch teilweise rausgehauen haben, ja. Und dann kam mit der Zeit die Verantwortung und dann kam irgendwann die Phase des Reflektierens von uns selber und dann kam die Phase des Entwickelns und wir haben uns alle irgendwie auf so eine ganz krasse Art weiterentwickelt. Guck dir Micha an, ja? Also der ist ja wohl der Inbegriff der Weiterentwicklung, ja? Das ist ungefähr so wie vom Neandertaler zum Menschen.
Ah, ja.
Knapp. Aber ja. Ja. Ist auf jeden Fall eine Veränderung. Auf jeden Fall.
Es gibt ja super viele Veränderungen, die stattgefunden haben. Also jetzt allein schon vom Podcast selber und den Inhalten, die wir schaffen, hat sich das ja arg verändert. Also anfangs war das ja Hauptsache Fickenblasen und wir generieren Aufmerksamkeit, was ja auch funktioniert hat und was die Leute ja auch mochten. Aber dadurch haben wir, aber auch unsere Hörer uns ja auch sich weiterentwickelt. Also das ist ja auch irgendwie super spannend, finde ich, geworden. Also anfangs waren es ja echt nur schwule Männer überwiegend, die es gehört haben und mittlerweile haben wir eine super große Hetero-Hörerschaft, die uns hören.
Liebe Grüße an dieser Stelle.
Hi. Und Non-Binary sind auch dabei jetzt seit ein paar Monaten. Es ist ja alles ganz schön, wie sich das entwickelt hat. Aber auch wir haben uns mit und durch den Podcast zu anderen Menschen entwickelt, würde ich fast sagen. Zumindest sind Ansichten von uns weiter, größer und verständnisvoller geworden. Ja, also großen Dank auch an Mirko Menschen. Auch, muss man sagen. Ja, Mirko stimmt. Ist ja unser Fahnenschwenker der ersten Minute gewesen und das wäre ja uns niemals in den Sinn gekommen, dass wir sowas jemals machen, also Lars und ich. Und durch Mirko sind wir, glaube ich, so ein bisschen zu Herzensmenschen geworden.
Also ich war immer schon im tiefsten weißen Herzensmensch, aber ich hatte... Und das war ja das Ding, wisst ihr, ihr habt immer gesagt, lass jetzt wieder keine Gefühle zu. So, und ich war dieser eiskalte Wichserbrocken, ja, was ich aber eben korrigieren will, weil du hast gerade gesagt, wir haben uns zu anderen Menschen entwickelt, das sehe ich nicht so, wir sind immer noch die Menschen, die wir auch damals waren.
Ja, das habe ich ja danach auch korrigiert.
Da war auch schon dieser Kern von uns drin, ja, aber den mussten wir erstmal rauspicken.
Wie nennt man denn nochmal diese Menschen, die auf Ausgrabungen gehen?
Archäologen.
Und ich glaube, Mirko ist ein Archäologe von Schwanz und Ehrlich, denn er hat aus uns beiden das rausgeholt, was viele nicht gesehen haben und auch wir nicht gesehen haben.
Was die Vergangenheit in uns vergraben hat.
Genau, richtig, ja.
Das oh mein süß. Gott, das ist krass. Ja, aber da hat sich einfach so super viel getan. Und da bin ich bin froh, dass ich mittlerweile so bin, dass ich halt auch öffentlich über meinen Geisteszustand sprechen kann. Nee, ist ja so, ist Nein. ja so. Und das ist einfach ein sehr gutes Gefühl auch. Und ich bin einfach stolz darauf, wie wir uns entwickelt haben.
Ich glaube, bei sowas ist halt immer...
In den meisten Fällen.
Ich glaube, bei sowas ist halt immer das Ding, wenn man mehr weiß, dann verhält man sich halt anders. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ihr absichtlich oder in irgendeiner Form mutwillig unbedingt nur über Blasen, Wichsen, Ficken reden wolltet. Aber ich glaube, das war einfach das, wo ihr euch am besten mit auskanntet zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und ich glaube halt einfach, dass im Laufe des Podcasts ihr gelernt habt, was es dann auch bedeutet, wenn man Verantwortung hat, wenn plötzlich das halt nicht nur 10 Leute und unsere Freunde hören, sondern 150.000 Menschen und das sind nicht unsere Freunde. Und dann war uns plötzlich klar, okay, wir können halt einfach nicht alles ungefiltert in den Äther lassen, auch wenn wir das dann ja in Chaosfolgen immer mal wieder haben aufblitzen lassen, dass es auch geht. Aber
da war das Wort Äther wieder, das hast du schon lange nicht
mehr. Das habe ich lange nicht mehr gesagt, ne?
Lange nicht mehr gesagt.
Nee, aber ich glaube, dass
Mensch, man was hast du dich verändert?
Je mehr man sowas weiß, desto mehr nimmt man das wahr. Also ich kann das ja auch nur zurückgeben. Durch euch habe ich ja gelernt, mich so ein bisschen so lieben zu lernen, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob die Leute das mitbekommen haben, aber ich habe mich ja die ersten 3-4 Monate so krass mit euch verglichen. Also so, ich habe das Gefühl gehabt, gar nicht dazu zu gehören.
Die hat mit Sicherheit keiner mitbekommen.
Ja, aber ich habe das nicht, ihr habt das ja nochmal auf eine andere Weise mitbekommen, als die Leute, die das vor dem Hörer, vor den Spotify und Apple Podcast Playlisten gehört haben. Ich habe am Anfang mich so krass mit euch verglichen und habe gesagt, ja, an euch komme ich ja niemals ran und ich sehe nicht so aus wie ihr und ich bin total unspannend und unspektakulär und bla. Und dann habt ihr mir ja gesagt, was willst du eigentlich, du dumme Sau? Und das hat mir tatsächlich viel geholfen, dass ich erstens sehr viel selbstbewusster bin. Ich glaube, alle meine Freunde haben gesagt, krass, Mirko, was du für eine Veränderung in diesen 3 Jahren gemacht hast, weil vorher warst du so total unsicher mit dir selbst, wusstest nicht, wohin mit dir, und heute stehst du für deine Meinung ein. Heute
packt er uns in die Tasche.
Echt?
Ja.
Ich komme ja auch wirklich schlecht vor neben dir.
Ja, genau. So krass habe ich euch in der Tasche. Nee, aber dass meine Freunde gesagt haben, ey, krass, was dieser Podcast mit dir gemacht hat. Ich glaube, das war das Beste, was hätte dir passieren können. Und ich glaube, dass tatsächlich bis heute, dass das, ich meine, wir sitzen in unserem eigenen Büro.
Nein, das ist mit Abstand, das ist der Grundstein zu, auch vor allen Dingen bei mir, einem beständigen Leben geworden, was ich bis dahin auch nur schwer geschafft habe, beständig in irgendwas zu sein. Und da bin ich wirklich verdammt dankbar. Im Endeffekt war das der Startschuss in ein sichereres, zufriedeneres und trotzdem auch offeneres Leben.
Oh, ich finde es einfach mega spannend. Also ich liebe halt alles, was wir... Also ich habe halt so viel gelernt, dass dadurch, was ihr zum Beispiel auch für Ansichten habt. Für mich war eigentlich immer so ein heteronormatives Leben das Ziel, dass ich monogam mit irgendeinem Partner irgendwann ein Haus und einen Hund und Kinder habe. Und ich habe aber gelernt, dass das total absurd ist, und ich habe gelernt, dass Sex was ganz Natürliches und Normales ist und dass wir viel häufiger darüber reden müssen, dass Sex was ganz Normales ist. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich ganz am Anfang das weird fand, wie viel Sex ihr habt und wie wenig ihr damit irgendwie mit Scham umgegangen seid, weil ich habe mich dafür immer krass geschämt. Dass ich vielleicht...
Das kann man nicht so.
Nee, aber das ist wichtig und das ist gut. Das ist wichtig, das ist
Bereich.
Halt Aufklärungsarbeit, auch wenn ihr es gar nicht wusstet, dass ihr es gemacht habt. Und das fand ich irgendwie spannend. Also bei mir persönlich hat sich am krassesten geändert, dass ich sehr viel selbstbewusster bin. Und was ich aber inhaltlich, also was ich vorher nicht so war, war halt offen gegenüber anderen Beziehungsformen, anderen Arten Sex zu haben und niemanden zu judgen dafür, was gerade in seinem Kopf vorgeht, wenn er gerade auf 180 ist.
Schön.
Ja.
Hat sich bei dir was verändert, Micha?
Meine Haarfarbe.
Das ist richtig. Darauf erstmal ein Sekt.
Nichts verändert. Nee. Nein, ich habe einfach gelernt, durch Schwanz und Ehrlich, so ein bisschen außerhalb meiner Bubble auch mal zu schauen, was los ist, wie Leute denken, fühlen und wie vielleicht meine Handlungen und Aussagungen auf anderen.
Ja, das hat ja viel gebracht.
Könnte. mein Watch hat es immer noch nicht reicher geworden, leider.
Oh doch, du hast manchmal Wörter rausgehauen. Da waren wir aber ganz
schön überrascht. Da waren wir alle sehr überrascht.
Ja, siehst du. Ja, dann hat mein Watch doch sich erweitert. Aber sonst doch, ja, ist, glaube ich, das der größte Pluspunkt, den Schwanz und Ehrlich mir gebracht hat, dass ich, wie gesagt, außerhalb meiner Bubble mal ein bisschen erforsche und schaue, was da eigentlich so los ist und Menschen versuche zu verstehen.
Und hallo? Der Aktivist ist in dir erwacht.
Ja, das
stimmt,
ich glaube,
so ein
das ist ja
kleiner
das
Aktivist
mit anderen erwacht. Menschen verstehen. Ja. Zu verstehen, warum Leute das jetzt gerade wichtig finden, dafür zum Beispiel auf die Straße zu gehen.
Ich habe gerade einfach nur wieder an die Fahne gedacht.
Ja, die Fahne beim WDR, das wird dir auch auf Ewigkeiten angehängt. Das tut mir leid, aber es war einfach leicht verdientes Geld.
Fahren, das war super leicht verdientes Geld.
Wir waren jung und brauchten das Geld.
Ist ja, so. 50 Euro.
Richtig, 50 Euro sind 50 Euro.
Das war wirklich ein Fuffi, ne?
Nee, ich glaube, es war mehr.
Es war ein bisschen mehr, ja. Weil er ja halb nackt da durch die Kulisse laufen musste.
Das stimmt.
Eine Frage, die tatsächlich innerhalb dieses Kosmos gestellt worden ist, ist: Was glaubt ihr, wo ihr ohne Schwanz und Ehrlich heute stehen würdet?
Ja, immer noch bei Home24 im Laden, ne? Es ist so.
Wahrscheinlich nicht mehr. Meinst du immer noch?
Ja, doch, weil man muss sagen, das Team war halt schon perfekt. Ne? Also ich muss sagen, unter allen Fotzen-Arbeitgebern, die ich so hatte, war Home24 mit der coolste Bums, einfach weil mein Team gut war. Das, was in Berlin abgelaufen ist, weiß ich nicht, im Headquarter da, interessiert mich auch nicht. Huch, hör mal.
Ist so weit.
Flutscht ja wieder alles raus, Moment. War wie so ein Ziehen.
Hört sich bestimmt geil an.
Nur für alle Leute, die jetzt gerade nicht mitbekommen haben, was passiert ist. Lars hat seinen Sekt verschüttet auf sein Handy und das hat jetzt mal kurz abgeschlabbert.
Eigentlich super eklig. Handys haben so viel Bakterien.
Ja, deshalb habe ich auch gesagt.
Drauf. Du, früher haben wir auch auf dem Land viel Dreck gefressen, hat uns abgehärtet. Nee, und da muss ich einfach sagen, war das Team hier in Düsseldorf einfach die Bombe und ich werde noch in Jahrzehnten darüber nachdenken, wie schön die Zeit war. Und ich habe ja auch immer noch Kontakt dahin, auch wenn auch nicht mehr so viel. Aber dennoch ist man im guten Kontakt und vor allen Dingen das Allerwichtigste auch im Guten damals auseinandergegangen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich wahrscheinlich noch da wäre. Oder wäre ich Single gewesen, wäre ich wahrscheinlich auch auf OnlyFans gelandet.
Echt nur als Single, ja?
Also ganz ehrlich, mit dieser Beziehung mit Sicherheit nicht. Da wäre das Interesse dann doch zu groß gewesen wahrscheinlich.
Hätte aber gut
vorgebracht. Naja, gut, wäre Geld, gutes genau, Geld richtig, gewesen.
Genau. Ne? Die Frage ist halt, wäre vorher das Interesse so groß gewesen, dass sie dann Geld verdient,
Geld bekommen hätte. Welt Nummer 1 gewesen auf OnlyFans.
Vielleicht.
Aber nee, das also, aber es hätte wahrscheinlich passieren können, ganz ehrlich. Wenn man überlegt, was auch für Shootings und sonstiges ich damals noch gemacht habe und, oh, hör mal auf. Ich denke
dann immer noch dieses eine Bild,
bitte
wo du nackt am Fenster stehst und du wirklich nur so einen halbdurchsichtigen Sticker drauf gemacht hast und mich ernsthaft gefragt hast, kann ich das so posten?
Aber habe ich gepostet, ist auch gut angekommen, ne?
Überraschend. Wer hätte das gedacht? Mit dem Penis drauf.
Ja. Viele haben das Bild auch ohne diesen Balken gesehen, muss man dazu sagen.
Da bin ich von ausgegangen.
Viel verschickt worden.
Okay.
Okay. Nee, und von daher, aber ich bin einfach froh, dass es so gekommen ist und ich jetzt nicht noch jeden Monat gucken muss, wo ich bleibe und immer noch unglücklich bin.
Mit Stimmt, das waren harte Zeiten, das kann ich ja vielleicht schon kurz ausklaudern. Es gab diese Zeiten, wo Lars einfach so arm war wie eine Kirchenmaus und ich mit meinem Gehalt, mit meinem Friseurgehalt ihn teilweise ausgehalten habe. Ich so, komm, Cocktails trinken, ich habe kein Geld. Ach komm, ich lade dich ein.
Das
war eine richtig
krasse Zeit. Ich war dauerpleite. Ich weiß auch nicht, wieso ich so pleite war, aber das kommt auch hinzu. Ich wurde scheiße bezahlt, ja. Und ich wurde auch von früheren Arbeitgebern verarscht, was das Gehalt angeht. Scheiß was drauf. Nee, war einfach kacke und war eine sehr schwierige Zeit, weil ich habe teilweise ja wirklich auch von 20 Euro die Woche oder so gelebt.
Ja, ja? Da kann ich mich tatsächlich...
Aber eins sage ich euch, ich hatte immer das Talent, dass keiner gemerkt hat, wie arschpleite ich war, außer mein engster Kreis.
Ja,
wir haben es gemerkt.
Ja, wir haben sich ja auch gerne ausgehalten.
Ja, eben.
Hat ja aber auch funktioniert, muss man ja auch jetzt... Das hat ja funktioniert. Es
war aber auch immer geil. So, Lars, kommst... Ja, komm, wir zahlen auch.
Okay. Dann komme ich mit. Ich kann mich noch daran erinnern,
dass
wir hatten, glaube ich, wir waren irgendwie in Köln und haben quasi, glaube ich, die erste Folge Schwanz und Ehrlich oder sowas gefeiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann waren wir im Corner. Da waren dann auch 2, 3 Freunde von uns mit dabei. Und Lars hat gesagt, nee, ich kann eigentlich nicht mitkommen. Ich hab 0 Euro. Ja, das kriegen wir schon hin, keine Sorge.
Oh, schön war's. Nee, ich bin froh, witzig, dass ich die Zeiten endlich hinter mir gelassen habe. Mal gucken, wie lange, wahrscheinlich bis, weiß ich nicht. Also,
das Finanzamt sich meldet.
Ich wollte es nicht sagen. Nein, Spaß.
Meldet euch ruhig beim Lars.
Ja, eben. Ich packe alles brav an die Seite für die Genossen, für den Fiskus. Von daher alles gut. Aber nee, ich bin einfach froh und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, welch ein Scheißglück ich einfach hatte, weil ich kann endlich mal beruhigt schlafen und muss mir nicht Sorgen machen, wie es weitergeht.
Micha, wo wärst du ohne Schwanz oder Ehrlich?
Wahrscheinlich immer noch auf irgendeiner Party, völlig verstreut und auf Drogen.
Das war on point.
Wir wollen ehrlich sein, haben wir gesagt. Ich wäre wahrscheinlich immer noch nicht verheiratet. Also das, glaube ich, wäre nicht passiert. Ich habe ja Tim einfach durch OnlyFans kennengelernt. OnlyFans ist so groß geworden durch Schwanz und Ehrlich. Muss man ja nochmal auch sagen, dass viele, die uns hören, mir auf OnlyFans folgen. Und ich glaube nicht, dass ich damals... Ja, Mut nicht, aber ich glaube nicht, dass ich den Sinn gesehen hätte, OnlyFans zu machen, weil ich nicht geglaubt hätte, dass viele mir da irgendwie folgen oder mich abonnieren, weil mich ja keiner kannte. Und das ist durch OnlyFans natürlich so der Bekanntheitsgrad, durch Schwanz und Ehrlich ist so ein bisschen größer geworden so. Und dadurch
sind bestimmt auch ein paar OnlyFanser jetzt treue Hörer von Schwanz und Ehrlich.
Bestimmt auch so. Und ja, wer weiß, was dann, also ich glaube, dass ich privat tatsächlich nicht so geerdet wäre wie jetzt. Also das hat Schwanz und Ehrlich mir gebracht. Ich glaube, ich bin so ein bisschen angekommen und das halt auch privat. Und
oh, jetzt schießt mir gleich hier die Milch.
Na, jobtechnisch hat sich ja gar nicht so viel bei mir verändert. Ich bin ja immer noch Teilzeit als
reduziert.
Ja, genau. Ich bin ja immer noch Teilzeit als Friseur angestellt. Aber ja, ich könnte mir jetzt auch, keine Ahnung, nicht vorstellen, nur noch Podcasts zu machen, glaube ich, oder nur noch in der Medienwelt zu arbeiten. Weil mir das einfach, da beneide ich euch so ein bisschen, mir ist es zu unsicher. Also es ist, boah, keine Ahnung, wer weiß, was morgen Trend ist und wer weiß, was übermorgen Trend ist. Und da die ganze Zeit hinterher zu jauchzen, was man machen möchte und wo man dran nabeln muss, ist für mich so ein bisschen noch fernab von der Realität. Und das ist ja der Grund, warum ich damals auch gesagt habe, boah, PTO, ich weiß nicht, ob das meine Arbeit ist. Ich stehe gerne
gern
vor der Kamera und stehe gerne hinter dem Mikrofon. Aber das für andere zu realisieren, weil da bin ich zu egoistisch, der Ruhm soll mir gehören. Und deswegen
ehrlich, willkommen bei Schwanz und Ehrlich.
Deswegen weiß ich nicht, ob ich da so gut aufgehoben bin oder wäre. Und deswegen brauche ich ja diesen festen einen Job, den ich dann halt auch noch habe. Aber wie gesagt, Schwanz und Ehrlich hat mir trotzdem vieles gebracht. Und ja, das ist das, was Schwanz und Ehrlich mir gemacht haben. Ich geerdet und hat mich zur Top 2% weltweit auf OnlyFans gebracht. Danke
Top
dafür.
2% bist du?
Ja.
Oh, wow.
Alter, da weißt du Bescheid.
Na, guck mal.
Ganz ehrlich, den Kontoauszug will ich mal sehen.
Nee, den will ich nicht sehen, weil dann wäre ich traurig, glaube ich.
Und brechen wir alle heulend zusammen.
Hätten wir auch mal OnlyFans gemacht.
Wir drei wäre auch ein Kassenschlager geworden.
Oh Gott, ja, ich stell super dir oft das gefragt, mal vor. Ne?
Das ist so, das Alter. Ist eine Frage, die oft kam immer.
Wirklich?
Ja.
Dieses einmal mit Schwanz und Ehrlich oder was?
Na, gibt's keine Videos mit Mirko, gibt's keine Videos mit Lars? So.
Ich kack ab. Nee, gibt's keine
Videos. Doch, wirklich? Von uns gibt's nur so ein Knutsch. Oh, habe ich dir das nicht geschickt?
Nee, das habe ich nicht.
Redest du auch ins Mikrofon, junger Mann?
Dieses Knutsch-Video.
Nee.
Wo wir so rotzevoll waren auf der Pride und das war CSD oder so, da haben wir geknutscht.
Ach doch, hast du mir wohl geschickt, ja klar.
Ja,
das gleiche auf OnlyFans hoch, Leute. Folgt mir auf OnlyFans. Wir schaffen die Top 1.
ja, mir ist gerade eingefallen, also tatsächlich haben Lars und ich nur noch nicht miteinander geknutscht, aber ansonsten haben alle mit allen schon mal geknutscht hier in diesem Raum.
Aber man muss dazu sagen, Micha und ich können uns auch beide nicht dran erinnern. Nur dieses Video ist Beweis dafür. Ansonsten hat einfach.
Und Jochen Schropp.
Und Jochen Schropp. Wie, der? Achso, nee.
Der war kurz danach durch dein Ohr. Das stimmt, war der ja, gleiche
da hat er
Tag.
Mir das Ohr geleckt, stimmt.
Und ich habe mit Jochen Schropp ja auch umgeleckt zum CSD.
Genau.
Ach, hey.
Grüße gehen raus.
Liebe
ne?
Grüße an Podimo.
Richtige Hure.
Apropos Podimo, wenn ihr uns da folgen wollt, ab übernächster Woche gibt es Kronjuwelen jede Woche auf Podimo.
Und ansonsten gibt es auch noch Knall und Tüte da.
Gibt alles. Ausdauersport, Liebe. Vielleicht gibt es mich ja auch irgendwann dann. Wer weiß das schon. Ich glaube, ich würde halt immer noch in Köln wohnen. Das wäre, glaube ich, die krasseste Veränderung jetzt so für mich.
Naja, du wurdest auch wirklich förmlich gezwungen.
Ja, gezwungen nicht. Das Ding war, ich hatte ja eh vor, aus meiner WG in eine eigene Wohnung zu ziehen, weil ich mir so dachte, ich bin jetzt 31 Jahre, jetzt ist mal Zeit, aus einer WG auszuziehen und jetzt ziehe ich mal halt was in was Eigenes. Und das war ja quasi die Aussage, die ich getroffen habe und gesagt habe, so, ich ziehe jetzt in Köln um, in eine eigene Wohnung. Und dann hat Lars so quasi spitzbübisch gefragt, wir wollen ja auch mit der Firma umziehen, was hältst du davon, wenn wir nach Düsseldorf ziehen? Düsseldorf.
Düsseldorf.
Und dann habe ich ja in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, ja, passt schon. Und dann hat Lars aber innerhalb von 3 Wochen eine Immobilie in Düsseldorf, in der wir jetzt sitzen, quasi fertig gemacht. Ja, wir ziehen dann jetzt zum 1. Juli um. Und dann war ich quasi im Zugzwang und saß da und dachte, okay, jetzt muss ich umziehen. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall noch in Köln wohnen. Ich glaube tatsächlich, dass ich immer noch sehr unsicher mit mir wäre. Also ich glaube, hätte das nicht gelernt von jetzt auf gleich. Ich glaube, dass ich in Köln...
Meinst du, du würdest immer noch, also jetzt mal abgesehen von Corona oder so, ja, immer noch Partyfotograf?
Kommt, ja, vermutlich, weil ich halt, also... Ich hatte immer schon so ein Händchen dafür, mir Projekte zu suchen, die mir Spaß machen. Also ich hätte vermutlich irgendein anderes Projekt gefunden, wo ich mich rein hätte knien können. Aber ich habe immer gedacht, dass ich immer nur für hinter den Kulissen brauchbar bin. Also dass ich immer nur was hinten die Strippen ziehen kann oder was weiß ich, da Fotos machen kann oder so, aber nie wirklich selber in Erscheinung trete. Und das hat Schwanz und Ehrlich halt krass geändert, dass ich auch mal vor einer Kamera, vor einem Mikrofon oder was auch immer stehen kann. Auch wenn ich mich dann immer noch nicht hübsch oder toll finde davor, aber ich da kann es zumindest. Ich glaube, ich würde tatsächlich noch Partyfotos machen, einfach weil das ein schönes Zubrot war. Bin aber ganz froh, dass ich jetzt meine eigene Firma habe, muss ich gestehen. Weil das, also ich habe ja vorher immer schon quasi mit eigener Firma so Fotos gemacht, aber das ist jetzt schon was anderes. Vor allen Dingen ist das viel mehr das, was ich immer schon machen wollte. Ich glaube, dass mich diese Oberflächlichkeit, die ich in Köln gelernt habe, am Ende des Tages auch so ein bisschen zugrunde gerichtet hätte. Und ich finde das jetzt zum Beispiel sehr viel ehrlicher, wenn wir uns gegenseitig sagen, dass wir uns scheiße finden, als dass man mir zum Beispiel mal sagt, dass man mich toll findet und dann wochenlang nichts kommt. Ich glaube, das hat mir den Wert von Freundschaft nochmal klarer vor Augen geführt. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass ich Timo niemals kennengelernt hätte, wenn ich Schwanz und Ehrlich nicht gehabt hätte. Also den.
Seid ihr deswegen zusammen?
Wir sind, also meine Vermutung ist folgende: Ich glaube nicht, dass wir deshalb zusammen sind. Aber dadurch, dass ich auf Instagram dadurch auch ein bisschen bekannter geworden bin, bin da jetzt nicht so groß wie ihr, aber zumindest habe ich auch ein paar Follower dazu generiert, dass Timo deshalb auf mein Profil gekommen ist, weil ich halt in einem bestimmten Zeitraum einfach beliebt war und irgendwo angezeigt worden bin, als hier, guck mal, der könnte dir auch gefallen. Und dann haben wir ja immer wieder über Instagram-Stories miteinander kommuniziert. Mhm. Also der hat dann ja kommentiert, als ich in Essen auf der Spielemesse war, und ich habe dann quasi zurückkommentiert, und dann haben wir irgendwann gesagt, so, wir treffen uns irgendwann in Berlin auf einen Spieleabend, und dann den Rest kennt er ja.
Haben sie dann aber richtig
gespielt. Haben wir richtig gespielt. In der Dusche und überall, wo man sonst noch spielen kann. Ja, das war mein... Ich glaube, ich würde immer noch in Köln wohnen. Ich wäre immer noch ein armes, kleines Mäuschen, was irgendwo in der Ecke steht und denkt, hallo, bitte beachtet mich nicht. Ich bin nur hier, um Fotos zu machen. Ja. Und ich glaube, ich wäre halt einfach insgesamt ein bisschen unglücklicher. Also ich merke schon, dass mir der Ortswechsel und alles, was dazu gehört, gut getan hat, was meine Psyche
angeht. Es wäre einfach ein unglaublicher Verlust gewesen, wenn wir drei nicht zueinander gefunden
hätten. Ja, das Punkt, stimmt.
Ende aus.
So, und eine Frage gab es noch. Die, wo ich direkt was im Kopf hatte, aber ich frage euch mal, was war die krasseste Instagram, Handy, was auch immer, Nachricht, die ihr jemals bekommen habt aufgrund des Podcasts? Und mir ist da eine Sache direkt eingefallen, weil wir hatten ja für eine...
Ich musste jetzt so spontan, musste ich an diesen AfD-Harry denken.
Ah, ja. Erzähl du doch erstmal den AfD-Harry.
Nee, gar nicht. Ich habe jetzt keine bestimmte Nachricht, aber ich weiß, dass wir eine Zeit lang so einen hatten, der war von der AfD, so ein kleines schwules Mäuschen, wie wir es sind, und war von der AfD und hat andauernd rumgehatet, oder?
Ja, also der fand uns ganz toll, aber immer, wenn wir irgendwas Progressives gesagt haben, dann so, wie könnt ihr sowas sagen? Wir müssen doch unsere Tradition feiern. Und dann dachte ich immer nur, ach, weißt
du was? Also ich brauche da gar keine Nachrichten bestimmt nennen, sondern ich fand einfach die Nachrichten zum Kotzen, die immer nur mit diesem erhobenen Zeigefinger ankamen. Natürlich, manche waren berechtigt, stehe ich auch zu, aber ganz ehrlich, fuck you.
Tatsächlich im Nachhinein fand ich fast alle Nachrichten, die mit einem erhobenen Zeigefinger waren, fand ich eigentlich immer überflüssig.
Ja.
Weil natürlich kann man jemanden anprangern dafür, dass er einen anderen Lebensstil hat als du. Viele haben aber
auch die Ironie nicht verstanden.
Ja, man muss fairerweise sagen, wir waren am Anfang ja auch richtig Klischee. Also wir waren richtig,
aber das war ja auch das, was Klischee. Wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen diese Klischees bedienen, weil nur so sorgt es dafür, dass wir Reichweite kriegen, und wenn wir die Reichweite haben, dann können wir uns um die wichtigen Themen
nicht nur kümmern. Das, wenn wir Klischees bedienen, dann fangen Leute da an, darüber nachzudenken. So. Wenn wir immer jedes Klischee aufbrechen und sagen, ja, eigentlich ist es ja gar nicht so, dann fangen die Leute, dann denken
und
die
selber
nicht
mehr nach. Und jetzt schreibt uns wieder, ihr kleinen Nasenbohrer.
So. Deine krasseste Nachricht?
Ja, das ist das Ding bei mir. Also krass ist bei mir, glaube ich, nichts Außergewöhnliches, deswegen fällt mir jetzt so krasses nichts ein. Ich glaube, dass da diese Hemmschwelle bei mir nicht so groß ist. Aber was mir eingefallen ist, und das war relativ früh von Schwanz und Ehrlich, und was mein Leben verändert hat.
Dein Leben direkt, wow.
Ich weiß noch, dass irgendjemand mal Lars geschrieben hat, boah, Michael sagt immer Einzigste. Das gibt's nicht. Und seitdem sage ich nicht mehr Einzigste, sondern immer Einzige.
Das stimmt.
Nein. An dieser Stelle liebe Grüße an alle Menschen, die uns sagen, dass es die Kronjuwele nicht gibt. Liebe Grüße.
Also ja, dafür bin ich sehr, das war die krasseste Nachricht, die mir einfach im Kopf geblieben ist, die alles, wirklich alles verändert hat.
Was ich auch ein bisschen anstrengend fand, war, das war ja die Zeit, wo ich ja auch noch wirklich diese Hure war, ja, und dann dieses Slut-Shaming, was man ja dann bekommen hat. Oder Leute, die dann einfach auch davon ausgehen, dass ich jetzt mit Hans und Franz in die Kiste springe, ne? War ja nicht so. Also ja, ich hatte meine Ausrutscher und das hatte auch alles mal in gewisser Weise was mit Geilheit zu tun. In der Not frisst der Teufel halt auch Fliegen. Aber grundsätzlich dieses so, ja, dann kannst du es ja mit mir auch machen. So dieses Selbstverständliche, dieser ganze Sexismus war einfach widerlich. Und das war die schlimmste Erfahrung, fand ich, die wir hatten, war eigentlich die, obwohl es mit einer der schönsten Tage unserer Zeit war, CSD, Fußtruppe und wie die Leute gemeint haben, dass die uns wahllos die Zungen in den Hals stecken können. Weißt du das noch?
Ja, weiß ich noch. Und das ist gerade was ganz anderes, was mir gerade einfällt, aber es fällt mir gerade ein, als du Hans und Franz sagtest, ich möchte mal kurz einen persönlichen Aufruf machen. Und zwar suche ich ein Geschwisterpärchen, Hans und Paul heißen die. Da war ich damals, ich glaube 13 oder 14, da habe ich nämlich mit einem, ich glaube Hans geschrieben, die waren beide schwul, und wir hatten echt einen coolen, netten Kontakt, das war ein richtig netter Typ. Und dann habe ich irgendwie Stress mit meiner Mutter bekommen und die hat mir mein Handy abgenommen. Und seitdem ist der Kontakt abgebrochen zu Hans und Paul. Ich hatte aber nur Kontakt mit Hans. Und die waren richtig nett, also der war richtig nett. Also Hans, falls irgendjemand Hans und Paul, das schwule Geschwisterpärchen kennt, meldet euch mal.
Ich kack ab, was ist das denn schon wieder für eine Story hier? Ja,
voll.
Aber ich muss ja sagen, das habe ich zum Beispiel gar nicht so mitbekommen, dass aufgrund dessen, dass ihr so sexpositiv wart und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch gar nicht so weit mit meinem Selbstbewusstsein, dass da quasi euch da andauernd irgendwie gesagt wurde, ja, ihr macht's ja mit jedem, also könnt ihr das auch mit mir machen. Das finde ich halt schon krass irgendwie.
Naja, aber das war halt das und da hat man das aber trotzdem irgendwie, wir haben es nicht so publik gemacht. Das Einzige, wir haben uns öffentlich halt über diese CSD-Geschichte aufgeregt, weil das war echt eine Nummer, wo ich echt gedacht habe, sag mal, wo hängt ihr eigentlich? Nur weil wir für Sex stehen und auch eben sexpositiv eingestellt sind, heißt es ja nicht, dass wir jetzt mit jedem Lappen durch die Halle fahren. Also es tut mir leid. Das ist auch ganz schlimm Lappen gewesen.
Durch die Halle fahren ist auch einfach...
Ja, so vor allem, das ist halt auch so ein Ding, also ich glaube, dass wir zwei da... Also das ist super unangebracht, das ist gar keine Frage. Und ich glaube,
wir haben das halt zu sehr so...
Ja, genau, irgendwie zugelassen, zu sehr publiziert, keine Ahnung.
Ja, vor allen Dingen haben wir es ja auch... Wir haben es ja nun mal auch gemacht, aber da war es dann halt so freiwillig und weil wir Bock drauf hatten mit den Personen, die wir uns rausgesucht haben. Ja.
Ihr müsst jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr machen. Also ihr müsst jetzt nicht, weil ihr jetzt das Opfer wart, so zu tun, als...
Nein, wärt Bullshit, ihr schuld.
Nee, nee, gar nicht. Das waren halt Wichser, das, genau, das auf jeden Fall... ja, das auf jeden Fall.
Genau. Ich glaube, da ist ein Punkt ja, angebracht.
Genau.
Leute, da kann ich auch noch mal kurz einen Appell an alle geben. Konsent ist wichtig, also Konsens. Bitte fragt die Person vorher, ob sie wirklich mit euch knutschen oder schlafen will. Und wenn sie Nein sagt, dann bedeutet das auch Nein, weil sonst ist das eine Vergewaltigung oder ein sexueller Übergriff. Nur noch mal kurz für euch, falls ihr es bisher vergessen haben solltet.
Und wenn ihr Erfahrung damit habt, ihr dürft sowas anzeigen, Freunde.
Richtig.
Das ist kein Problem.
Da gibt es auch übrigens im Netz ganz einfache Meldestellen, wo man sich hinmelden kann. Einfach mal googeln. Die krasseste Nachricht, die ich im Kopf hatte, war nämlich eine Sprachnachricht, die wir auf unser altes Telefon geschickt bekommen haben. Und zwar war die so ungefähr 12 bis 15 Minuten lang. Und da hat uns Typ eine Sprachnachricht geschickt, die ungefähr folgenden Inhalt hatte. Also ihr müsst euch vorstellen, er hat 12 bis 15 Minuten darüber geredet, was er da erlebt hat. Und er ist in ein Haus gezogen, wo unten oder oben, schieß mich tot, zwei schwule Nachbarn mit irgendwie waren und dann wurden sie da zum Essen eingeladen. So, und dann sind die da zu diesem Essen gegangen und dann haben sie angefangen, über Sex zu diskutieren, da bei diesem Treffen.
Das war das Pärchen, was die eingefrorene Spermawürfel da hatte, ne?
Richtig, und dann hat dieses Pärchen, was eingeladen hat, hat dann quasi dem neuen zugezogenen Pärchen den Tiefkühler gezeigt und denen gezeigt, dass sie für die nächsten Sexpartys eingefrorene Sperma in Spermawürfeln oder Schnapsgläsern hat, damit Leute da nicht auf dem Trockenen sitzen. Das war, glaube ich, die Nachricht, die sich von...
Die war, vor allem, die war so lang. Ich weiß noch, wie siehst du, ey, wir haben eine 15-Minuten-Sprachnachricht und alle so, fuck.
Was kann, also vor allen Dingen habe ich mich gefragt, was soll das sein? Und dann kam diese Story da mit rum und ich saß da und dachte, das ist ein absoluter Scherz.
War echt schön.
War eine der krassesten Nachrichten. Also ich persönlich habe gar nicht so viele krasse Nachrichten bekommen. Ich glaube auch, weil ich ja in unserer Gruppe immer der Vernünftige war oder der Moralische, sage ich mal. Deshalb waren bei mir immer so ein bisschen, haben sich Leute immer nur aufgeregt, wenn ich nicht den moralischen Zeigefinger oder Mittelfinger erhoben habe. Das haben Leute immer bei mir gemacht, aber grundsätzlich war es sonst bei mir echt harmlos bisher. Ich habe auch tatsächlich in der ganzen Zeit nur ein einziges Mal Schwanzbilder bekommen. Und zwar das eine Mal, wo wir drüber geredet haben, in der Folge, dass ich noch nie ein Schwanzbild bekommen habe.
Das war dann eine nette Geste. Aber nee, das hat sich ja auch komplett verändert, ne? So dieses, kriegst du noch viele Schwanzbilder? Ja, vielleicht wegen OnlyFans.
Ja, also das hat abgenommen, aber es sind halt immer die gleichen, die es machen. So, das ist halt eher so. Oder auch Leute, mit denen du...
Diese Person, wo du denkst so, ach, ich weiß, ihr wird kommen.
Ja, oder auch so Leute, mit denen du dann vielleicht mal irgendwie Sexting hattest oder mit denen du mal so geiler geschrieben hast, geiler rumgemacht hast irgendwie. Die schreiben immer noch und denken dann, ja, geht jetzt immer noch irgendwie. Aber ja, ich habe da jetzt auch nicht, also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, oh, ich will sowas gar nicht sehen und es stört mich, dass man mir sowas schickt. Ich weiß, dass viele das anders denken und dass ja auch irgendwie schon so eine Art von Missbrauch ist, dass man da irgendwie Dickpics geschickt bekommt. Ist jetzt nichts, wo ich mich angegriffen fühle. Dann gucke ich und mach's zu oder find's toll und gebe da auch einen Kommentar zu ab. Aber ist nichts, was mich jetzt super stört. Also deswegen.
Ich kriege ja gar nichts mehr geschickt, ne? Aber auch schon vor der Beziehung war das ja schon sehr wenig irgendwie.
Tja.
Ich glaube aber einfach, diese Debatte auch groß geworden ist, dieses einfach Schwanzbilder zu verschicken einfach nicht geil ist. Und ich glaube, dass deswegen da viele vorsichtiger geworden sind.
Genau, und ich habe ja zum Beispiel selber ja auch gar nichts gegen Schwanzbilder, dass ich die gesendet bekomme. Ich würde halt einfach gerne nur wissen, was ich da jetzt gleich aufmache, weil unter Umständen bin ich in der Bahn oder mein Chef hat zufälligerweise guckt über meine Schulter oder was weiß ich. Ich arbeite halt viel mit dem Internet. Also dementsprechend würde ich einfach gerne eine Vorwarnung bekommen und so nach dem Motto, oder zumindest die Frage, hey, willst du überhaupt eins haben? Dann bin ich da voll offen für, aber wenn man das einfach so schickt, dann denke ich mir, oh, why? Was?
Ja, ich möchte auch wirklich entscheiden,
wer mir was schickt. In solchen Situationen bin ich ja meistens nicht geil. Also, das ist ja eher dann andersrum, dass ich dann denke, ja, und jetzt?
Ja, ja, eben.
Danke für den Penis. Vielen Dank. Wir haben aber heute nicht nur uns am Reden und da werde ich jetzt ganz einfach in die Zukunft, zu dem Zukunfts-Mirko schalten. Der wird nämlich jetzt euch ein bisschen was mit einem Kollegen oder einer Kollegin über Asexualität reden. Danke, Mirko, aus der Vergangenheit. Hallo, Pancake, für die gar keine Ahnung haben, was Asexualität ist. Wie würdest du das beschreiben?
Hi, ich bin Pancake. Ich mache asexuellen Aktivismus bei ACES NRW. Meine Pronomen sind X und Xs. Und Asexualität beschreibt nämlich das Nichtempfinden von sexueller Anziehung gegenüber Personen und ist gleichzeitig auch ein Überbegriff für das gesamte asexuelle Spektrum, eben dass Mensch wenig oder nur bedingt sexuelle Anziehung zu anderen verspürt.
Du hast jetzt gerade ACE gesagt, wie das englische Wort für As. Was genau bedeutet das?
ACE ist praktisch das Pendant zu gay und schwul, also praktisch ein Begriff, der irgendwo catchy ist, irgendwo kurz ist. Im Englischen wird das ja übersetzt zu das Ass, wie das Spielkarten-Ass, was auch so ein kleiner Insider ist in der asexuellen Community. Eben verkürzt, ACE beschreibt eben auch die ganze Community, das ganze Spektrum von Asexualität, genau. Weil nicht alle asexuellen Menschen haben auch die gleiche romantische Anziehung, romantische Orientierung. Genau, und die kann unterschiedlich sein, die muss nicht unterschiedlich sein, wie bei anderen queeren oder nicht queeren Orientierungen auch. Da gibt es ein ganz großes Spektrum an Identitäten, die sich da wiederfinden.
Also ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen für alle, die jetzt nicht mitgekommen sind. Aromantisch bedeutet, dass man keine romantische Anziehung verspürt, also wenn man sich in jemanden verknallt oder verliebt oder was auch immer. Asexuell hingegen bedeutet, dass man keine sexuelle Anziehung verspürt. Und das kann auf dem Spektrum quasi alles sein. In den unterschiedlichsten Ausprägungen und Kombinationen also stattfinden, richtig?
Ja, so grob richtig dargestellt, genau. Und wir müssen auf jeden Fall nochmal ansprechen, dass es nicht nur bei asexuellen und aromantischen Menschen der Fall ist, sondern eine romantische oder eine sexuelle Anziehung verspüren oder nicht verspüren, das kann echt von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Also wir reden vom Split Attraction Model, wenn eben die zum Beispiel romantische und sexuelle Anziehung unterschiedlich ist. Das können auch Menschen sein, die panromantisch und asexuell sind oder homoromantisch, bisexuell. Also die Kombinationen sind theoretisch auf jeden Fall endlos und nicht nur auf das aromantische und oder asexuelle Spektrum bezogen. Genau, da könnten wir natürlich auch noch mal ganz lange drüber reden, was denn der Unterschied ist zwischen sich verknallen oder eine romantische Partnerinnenschaft haben wollen und was das überhaupt mit dem Empfinden von romantischer Anziehung oder sexueller Anziehung zu tun hat. Also das ist auch nicht immer so gleich, ne?
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es einen, in Anführungszeichen, besonderen Fall von Diskriminierung gab, der jetzt aber zumindest ein bisschen besser geworden ist. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Ihr habt ja die Aktion Hashtag Duden ist schwul gestartet, wo ihr absolut berechtigte Kritik an der Definition von schwul im Duden angebracht habt. Ja, und wir bei ACES NRW haben halt auch gesehen, dass das Wort Asexualität im Duden oder im Duden Online eine ziemlich pathologisierende, ziemlich diskriminierende Definition vorweist, irgendwie sexuell gefühllos und lustlos oder libidolos, also ziemlich ziemlich herabwürdigend, was im deutschen Sprachgebrauch, ich glaube, die Zuhörenden wissen das selbst, ne? Was assoziieren wir mit asexuell, ne? Wenn wir das hören, in der Regel ja ziemlich negativ. Naja, auf jeden Fall während der Asexual Awareness Week, das ist im Oktober, findet die statt, 2019, haben wir dann mal gesagt, hey Duden, finden wir nicht so geil, wie wäre es, wenn wir das ändern? Haben sie auch tatsächlich gemacht, immer noch keine perfekte Definition von Asexualität. Ja, und das ist eigentlich ein kleiner Erfolg für die Ace-Community in Deutschland oder im gesamtdeutschsprachigen Raum, ist aber leider in der Queer-Community gar nicht so, weitergeleitet worden. Irgendwie ist das ziemlich nur in unserer Community geblieben. Queer.de hat da leider auch nicht drüber berichtet oder andere queere Medien. Das fanden wir schon ziemlich schade, ne? Dass eben ein Gewinn für die ganze queere Community aufgrund von fehlender Sichtbarkeit und medialer Aufmerksamkeit einfach so im Sande verläuft.
Du hast jetzt viel über die Diskriminierung durch die Sprache erzählt. Hast du denn das Gefühl, dass asexuelle Personen sonst noch diskriminiert werden?
Ich persönlich bin der Meinung, dass es auch noch viel in der Psychotherapie viele Pathologisierungen und Medikalisierungen von asexuellen Leuten gibt, auch in Deutschland. Wir reden ja gerne über Konversionstherapie gegenüber queeren Menschen, was ja natürlich eine furchtbare Sache ist. Ich denke, das passiert auch in Deutschland mit Asexuellen. Und gerade wenn wir uns mal anschauen, dass Homosexualität offiziell in Anführungsstrichen, ich glaube in den 70ern, depathologisiert wurde vom DSM, also das ist praktisch dieses Standardwerk in der Psychotherapie, im Gegensatz dazu Asexualität erst 2013 offiziell als ja keine Diagnose mehr gelabelt wurde, dann sehen wir echt, dass da noch echt viel zu machen ist und dass da viel noch an medizinischen Vorurteilen besteht, dass da noch viele Vorurteile bestehen.
Meinst du, das liegt auch daran, dass es eine fehlende Sichtbarkeit innerhalb der queeren Community gibt?
Intergeschlechtlichkeit, Aromantik, Asexualität, das ganze M-Spektrum, also alles, was unter Bisexualität, Pansexualität fällt, das wird mit der Sichtbarkeit, da wird es schon schwieriger. Wir werden nicht richtig von allosexuell, also nicht asexuellen Menschen innerhalb der Community auch selten als aktiver Teil der LGBTQIA+-Community gesehen. Ich kann dir auch sagen, irgendwie Cologne Pride, wir haben ja unsere eigene Gruppe seit Jahren. Ja, da sind wir aufgrund erstens der fehlenden Informationen in Deutschland häufig mit sehr argwöhnigem Blick begutachtet, bis hin zum Auslachen oder wirklich Provokationen mit dabei, auch wenn wir da für die gleichen Rechte kämpfen und solidarisch sein möchten. Also in Sichtbarkeit, da müssen wir echt hart dran arbeiten. Wir alle wollen irgendwie eine fairere und bessere Welt für alle queeren Menschen schaffen, ne?
Allosexuell, wer das noch nie gehört hat, das bedeutet quasi, dass Menschen sich sexuell zu anderen Menschen hingezogen fühlen. Also quasi das Gegenteil zu asexuell. Und deshalb hier ein Appell von allosexuellen Mensch zu allen anderen allosexuellen Menschen da draußen. Hört zu, seid solidarisch. Immerhin heißt es LGBTQIA+. Oder wie siehst du das, Pancake?
Das Allerwichtigste ist, Asexuellen zuzuhören, eine Plattform zu bieten und uns über unsere eigenen Erfahrungen reden lassen. Und dann im Anschluss auch die eigene Ace-Feindlichkeit, die praktisch die Diskriminierung gegenüber Asexuellen zu hinterfragen, zu sagen, hey, wir leben in einer allonormativen Welt, also eine Welt, in der Allosexualität praktisch als Norm gesehen wird, ähnlich so wie Heterosexualität als Norm gesehen wird. Und das bringt Privilegien mit sich. Und wenn wir eben asexuellen Menschen zuhören und über die ganzen Stereotypen und Vorurteile, also wenn wir die alle hinterfragen, entlernen und dann eben zusammen mal wirklich reflektiert über Asexualität, Privilegien und vor allem auch die Basics, ja, was ist Asexualität? Lasst uns darüber reden. Ihr wollt gerne immer über das Mystifizieren und Skandalisieren von Sex reden, aber es ist halt auch wichtig zu sagen, hey, es gibt auch andere Perspektiven und uns auch mal machen lassen, praktisch. Das würde ich mir wünschen.
Jetzt haben wir ja über fast alles geredet, oder?
Ja, ich wollte noch ganz kurz was über Sex erzählen. Und zwar, um mal mit Vorurteilen ein bisschen aufzuräumen, so in den letzten paar Minuten. Viele Leute denken, Asexualität oder asexuelle Menschen, die wollen einfach keinen Sex haben. Das ist so eigentlich nicht richtig. Also wir haben echt ganz viel verschiedene Verhältnisse zu Sex innerhalb der asexuellen Community. Nicht jede asexuelle Person mag Sex, hat Sex. Es gibt aber welche, die haben gerne Sex, die mögen Sex, haben Fetische. Und dann wollte ich einfach erstmal sagen, es gibt eine politische Haltung zu Sex. Also man kann Sex positiv sein oder Sex negativ. Und auf der anderen Seite kann man auch ein persönliches Verhältnis zu Sex haben. Man kann eben Sex favorable sein, also Sex bevorzugen. Man kann repulsed sein. Man kann also so eine eher ablehnende oder vielleicht auch einen Ekel vor Sex haben oder eine ganze Aversion haben oder einfach ein sehr gemischtes Verhältnis zu Sex. Und das ist also nicht nur wieder asexuellen spezifisch, sondern das kann für alle Leute gelten. Und ich denke, wenn wir diese Vokabeln auch so ein bisschen mehr lernen würden und uns ein bisschen mehr darüber bewusst sein sind, dass es verschiedene Verhältnisse geben kann, nicht nur für Allosexuelle, nicht nur für Asexuelle. Ich glaube, dann ist auch vielen Leuten schon mal geholfen, auch das eigene Verhältnis so ein bisschen besser beschreiben zu können. Und das wollte ich auch noch mal so auf den Weg geben.
Erstmal vielen Dank dir, Pancake, dass du uns asexuell und allosexuell erklärt hast. Ich möchte quasi darauf hinweisen, dass wenn ihr euch noch weiter informieren möchtet über Asexualität, dann könnt ihr das bei ACES NRW, also AS auf Englisch und NRW, und an alle Allosexuellen da draußen, seid solidarisch, hört zu und seid aktiv. Zum Beispiel am 6. April 2022, da ist der Internationale Tag der Asexualität und der hat dieses Jahr seinen ersten Geburtstag gefeiert, also den gab es vorher noch nicht. Dementsprechend zeigt das eigentlich ziemlich deutlich, was wir noch alles machen müssen. Und jetzt zurück zur Vergangenheitsmeldung. Dann machen wir jetzt direkt weiter mit Sex im Alter war noch eine Frage, die aufgekommen ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das für eine Frage sein soll. Also was erwartet die Person jetzt für eine
Antwort? Ob man noch Sex im Alter hat oder ja. Ob Sex im Alter vielleicht auch noch genauso spannend ist.
Und da wir ja jetzt letzte Folge oder vorletzte Folge gesagt haben, dass wir uns zumindest in 5 bis 10 Jahren noch mal treffen, um zu gucken, wie das sich denn bei uns verändert hat, würde ich gerne jetzt, dass wir unserem Zukunfts-Ich eine Frage stellen, die wir gerne beantwortet hätten. Also was glaubt ihr?
Und die werden wir dann irgendwann in
die werden wir dann in 5 bis 10 Jahren beantworten. Und jetzt werden wir sagen, was wir glauben, was unsere Antwort ist. Und dann gucken wir mal, wie sich das verändert hat in den letzten 5 bis 10 Jahren. Was würdet ihr euren Zukunfts-Ich fragen wollen?
Bist du zufrieden mit deinen getroffenen Entscheidungen?
Jetzt bezogen auf deine Beziehungen, Liebe und Sex oder
genau, allgemein? Also nein, das ist jetzt bezogen auf Sex, Liebe, Beziehung, wie auch immer.
Glaubst du, dass du, wenn du dein 5- bis 10-jähriges zukünftiges Ich anguckst, jetzt, ohne es zu wissen, dass du die richtigen Entscheidungen getroffen
hast? Im ersten Moment würde ich wahrscheinlich schallend loslachen.
Warum?
Ist einfach nur so ein Gefühl. Warum auch immer, aber ich glaube, ich würde einfach hart loslachen, würde wahrscheinlich auch sagen, hör mal, wieder so viel Zeit rumgegangen und was ist da nicht alles passiert und was war da auch Quatsch dabei und ne, also so das einfach und worüber hat man sich eigentlich einen Kopf gemacht, was einfach nicht hätte nötig sein müssen. Ich glaube, solche Sachen sind das dann einfach. Wenn der Sex so bleibt, wie er jetzt ist, bin ich schon happy genug und dann glaube ich, habe ich auch gar keinen Stress und ja.
Alles glaubst du, andere? Dass du mehr oder weniger Sex haben wirst im Alter?
Ich glaube, das bleibt konstant bei mir, so wie es jetzt auch schon ist. Bei mir ist es ja eh immer so hoch, runter und es gibt dann die Phasen, dann habe ich wieder mehr Sex, dann habe ich wieder auch mal ganz, ganz wenig Sex und das wird sich auch durch mein Leben ziehen und damit bin ich auch fein.
Ja, toll. Ich habe ganz viele Fragen.
Asoziale Alte.
Ich würde fragen.
Du, eine Frage, Micha, jetzt nicht wieder, ich habe ganz viele Fragen.
Lass ihn doch viele Fragen stellen.
Nein.
Ich würde fragen, hast du immer noch jeden Tag Sex mit Tim? Bist du immer noch monogam? Hast du immer noch gerne Sex draußen? Oder hat sich das nach drinnen verlagert?
Was? Nur noch unter der Heizdecke.
Also das sind die 3 Fragen, die du stellen würdest.
Ja.
Und was glaubst du, was die Antworten auf die Fragen sein werden? Also was würdest du jetzt vom Zeitpunkt jetzt vermuten, was die Antwort ist?
Ich würde vermuten, dass wir immer noch wahrscheinlich jeden Tag Sex haben. Ich würde vermuten, dass ich auch noch Bock draußen Sex zu haben. War es richtig?
Hab? Ja, also das hat gefehlt, aber
ansonsten okay. Ich glaube, dass ich immer noch draußen Sex haben werde. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass sich die Beziehung irgendwann zu einer offenen Beziehung, Ehe ist es ja, wandeln könnte. Zumindest so Dreier-Gedöns.
Ja. Okay, also nicht im Sinne von, dass du quasi alleine durch die Gegend ziehst, aber dass zumindest offen dafür ist, dass auch mal jemand Drittes zum Spielen vorbeikommt. Okay.
Und du mir.
Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit eigentlich Zeit gehabt, mir was zu überlegen, habe ich aber nicht gemacht. Was würde ich mein, ich glaube, mein zukünftiges Ich würde ich fragen, ob ich...
Bist du verheiratet?
Nee, das würde ich nicht fragen. Ich glaube, was mein zukünftiges Ich wissen wollen würde oder was ich gerne jetzt mein zukünftiges Ich fragen Friseur? Wollen würde, war ich beim Friseur? Und die zweite Frage, die ich stellen würde, ist, hat das mit der monogamen Beziehung funktioniert? Mit der offenen Beziehung funktioniert? So, jetzt habe ich schon das
Monogam. Also mit der Monogam hat es nicht funktioniert. Kann ich dir schon mal sagen in der Zukunft? Aber...
Nee, das weiß ich, aber hat das mit der offenen Beziehung funktioniert? Also für dich so psychisch vom Kopf und war das für dich überhaupt eine Option? Hast du das überhaupt auch wahrgenommen? Fandest du das interessant oder fandest du es einfach nur doof und langweilig oder blöd oder hat dich gestresst oder wie auch immer? Das würde ich gerne interessieren, einfach weil ich ja diese Vergangenheit mit meinem anderen Ex hatte, dass das nicht funktioniert hat. Das würde mich interessieren, ob das funktioniert hat. Dann als zweites würde mich interessieren, so auf Beziehungsebene, ist es was geworden und woran lag es, wenn nicht? Und was war das Geheimrezept dafür, dass es funktioniert hat? Und ich glaube, dass ich da heute, wenn ich heute das sagen würde, würde ich vermuten, dass es funktioniert hat. Einfach weil wir sehr viel kommunizieren über das, was läuft und was falsch läuft und was richtig läuft. Aber man weiß ja nie, was so in 5 bis 10 Jahren passiert.
Glaubst du denn, dass es zum Beispiel auch anders laufen könnte, dass die offene Beziehung zu einer monogamen Beziehung werden könnte?
Klar. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Ehe-Labels so ein bisschen stören bei der ganzen Sache. Ich glaube einfach, dass sich das entwickelt und man sieht, in welche Richtung und was man gut findet und was man nicht gut findet. Und wenn man viel darüber redet, dass dann einfach Entscheidungen getroffen werden, die darauf basieren. Mhm. Also wir reden halt wirklich sehr, oder ich zumindest nehme das sehr oft wahr und sage, hey, mir geht's damit gerade so und so, ich fühle mich hiermit unwohl oder damit besonders wohl oder so, weil ich halt von uns quasi gelernt habe, je mehr ich erzähle, desto wahrscheinlicher ist, dass er versteht, was in meinem Kopf los ist und desto besser können wir dann damit umgehen. Und das ist so das, was ich versuche zu praktizieren, was mir auch nicht immer gelingt, aber das, ich versuche halt so viel wie möglich ihm zu sagen, was geht. Und für mich wäre es natürlich total eine Option, wenn beide Seiten merken, ey, wir brauchen gar nicht unbedingt viel mehr Leute, dass wir sagen, okay, wir führen eigentlich eine monogame Beziehung. Ich habe aber auch zum Beispiel genauso wenig ein Problem damit, wenn wir sagen, okay, wir führen eine monogame Beziehung, aber wenn sich das ergibt, aus welchen Gründen auch immer, dass wir kurz vorher miteinander schreiben oder direkt danach, hey, hier hat sich eine Situation ergeben, ich wollte dich nur wissen lassen, dass das und das jetzt passieren könnte oder passiert ist, aber das ändert nichts an der Liebe für dich. Ich glaube, dass das einfach wichtig, also ich meine, wir haben es 12.000 Mal gesagt, wir können es jetzt auch nochmal in der vorletzten Folge sagen, wichtig ist Kommunikation und deshalb kann ich mir vorstellen, dass jede Art von Beziehungstyp meine wäre. Ich bin auch zum Beispiel überhaupt nicht, oder ich würde sagen, ich bin nicht zu 100% abgeneigt, eine polyamoröse Beziehung zu führen. Das hat auf jeden Fall unverblümt und auch der Jan, der bei uns war und über Bisexualität geredet hat, hat mir das nochmal klar gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass mich das heillos überfordern würde. Also jetzt, wenn ich das jetzt gerade festlegen würde, ich würde eine offene polyamoröse Beziehung, das könnte ich nicht. Das wäre mir einfach viel zu viel Aufwand. Ich komme ja jetzt schon mit meinen zwei Terminen und einem Partner nicht hinterher. Und ich glaube, dass das halt einfach viel zu krass ist. Aber ich glaube, das hat viel mit Kommunikation zu tun. Und grundsätzlich, ja, kann ich mir vorstellen, dass es auch eine monogame Beziehung wird. Also, wir haben jetzt Sex im Alter abgehakt. Gehen wir doch mal zum nächsten Thema. Und zwar, jetzt wird es noch mal ein bisschen deep. Ich hoffe, ihr seid wach.
Oh, ich bin gerade durch mit deep, weil ich bin... Heute ist Sonntag, mein Kopf ist so gefickt, ja. Ich bin heute wirklich, heute mache ich selber ein bisschen Kopfgeficke. Und ich hatte gehofft, dass das mit dem Sekt zumindest dafür sorgt, ist da eigentlich noch was in der Flasche?
Da ist noch.
Dann bitte Menge. Jetzt nachkippen. Dass das so ein bisschen hilft. Aber das Problem ist, irgendwie sorgt der Sekt gerade eher dafür, dass ich nur noch mehr abschweife in meinen Gedankengängen.
Dann ist doch gut, dass du dir noch mal ein Glas
eben
nachgießt. Denk so, dann lass uns doch mal kurz noch über das reden. Hey. Was glaubt ihr, hat sich in den letzten Jahren in der Community getan? Also wir haben ja jetzt schon oft das so ein bisschen
gestreift. Gab es keine spannenderen Fragen oder was?
Ich habe einfach alle 55 Fragen, die gestellt worden sind, habe ich aufgenommen und quasi in Teile
runtergebrochen. Es hat sich, ob sich was in der Community getan hat.
Das ist die Frage, ja.
Ein bisschen was hat sich getan, übrigens auch im Duden, was ja viele gestört hat anscheinend. Ja, sorry, musste sein, ne?
Was hat viele gestört, einfach nur damit?
Einfach, weil wir uns da mit dem Duden auseinandergesetzt haben. Das hat viele gestört, weil das sind halt wieder diese ganzen kleinen, karierten Idioten gewesen, die nicht den Sinn darin sehen, auch mal kleinere Baustellen anzupacken. Ansonsten hat sich in der Community zum einen halt wirklich so dieses mit dem Sexismus getan. Toxic
Masculinity.
Danke.
Gerne.
Genau. Und ich habe so das Gefühl, also was sich leider immer noch nicht getan hat, ist diese scheiß Intoleranz. Aber das Fass mache ich nicht schon wieder auf, habe keinen Bock mehr. Aber ansonsten, ich finde, was sich auch getan hat, habt ihr auch das Gefühl, diese junge Generation, die jetzt hinterherkommt, ne? Es gibt jetzt so eine neue Gruppierung, gerade bei den CSDs und sowas. Es gibt so eine neue Gruppierung, gerade bei den CSDs. Das sind so die ganzen kleinen, jungen Menschen, die mit ihren Fahnen umgebunden rumlaufen. Ich finde, das gab es vorher nicht ganz so krass. Ich war, oder? Also, aber irgendwie finde ich
es. Du hast es einfach vorher nie gesehen.
Wahrscheinlich, ich war zu voll. Aber nee, irgendwie habe ich das Gefühl, das hat auch zugenommen.
Was ich tatsächlich gemerkt habe oder merke, ist, dass viele junge Menschen sehr viel konservativer wieder werden im Vergleich zu dem, wie wir jetzt.
Findest du? Ich finde teilweise, die Jüngeren sind noch schlimmere Huren als Micha und ich, dass jemals zusammen gewesen wären.
Ja, manche, aber ich hab das Gefühl, dass das sich so
in Extreme... Du darfst auch noch was sagen.
Ich höre erst mal zu.
Dass sich das so in so Extreme auf... teilt. Also, dass es so sehr konservative Leute gibt, die sagen, nein, ein CSD, da dürfen nur Leute in schwarzen Klamotten und Anzug rumlaufen, damit sie quasi auf gar keinen Fall auffallen und zur heteronormativen Gesellschaft gehören. Und dann gibt es quasi genau das gegenentlegende Pol, die dann quasi mit offenem Arsch Jock und Harness durch die Stadt laufen. Also das ist so mein Gefühl, kann auch völlig falsch sein. Ich habe das Gefühl, dass da so momentan auch viel so konservative Lebensbilder wieder zurückgewünscht werden von jungen Menschen.
Jetzt komme ich mit meiner These um die Ecke.
Jetzt bin ich gespannt. War so lange ruhig um ihn.
Du hast es gerade schon angesprochen, dieses intolerante oder missgünstige in der Community. Gibt es, glaube ich, ja, gibt es noch, aber ich glaube nicht mehr so groß, wie es war. Also ich habe das Gefühl, dieses Support ist Mord, Support ist kein Mord, ist irgendwie größer geworden und man supportet sich. Ich habe schon das Gefühl, man supportet sich schon. Wahrscheinlich, vielleicht wird hinterm Rücken auch noch viel geredet, aber zumindest oberflächlich wirkt es alles ein bisschen harmonischer, finde ich. Also man sieht bei Prince Charming zum Beispiel, die erste Staffel wurde zerrissen. Was sind da für Leute, die da irgendwie bei sind? Und das ist mittlerweile irgendwie nicht mehr so, finde ich. Also in der zweiten, dritten Staffel ist es so ein bisschen ruhiger geworden und es wird eher supported und die Leute finden es geil, was da passiert. Und auch bei Prince Charming ist es auch so gewesen. Das ist mir aufgefallen. Das hat sich so ein bisschen, finde ich, ein bisschen harmonischer entwickelt. In der ganzen.
Nee, kann ich tatsächlich auch, würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, auch Princess Charming ist unter einem ganz anderen Stern groß geworden als Prince Charming.
Princess Charming hat wirklich ganz krass diesen Message-Gedanken.
Mehr richtig gut.
Also, und das hat super gefruchtet, es ist mega gut angekommen.
Ich hoffe, das war ein gutes Signal an die Kollegen, die das produzieren, dass das ein wichtiger Punkt ist.
Ja. Also gefühlt sind jetzt ist auch endlich mal, also man nimmt jetzt auch mal Lesben wahr, ne? Das ist halt vorher nie so. Also ich weiß nicht, wie oft ich in meinen Storys irgendwie lesbische Partys sehe oder wo Frauen mit Frauen feiern. Das war vorher, war das immer, man hat immer nur eben diese Schwulen gesehen, immer diese Plakate von Homo-Männern.
Und Schwulen, ich liebe es.
Ja, aber wisst ihr, wie ich meine? Und mittlerweile sehe ich es zumindest mehr halt auch, dass einfach Lesben sichtbar sind. Und das finde ich cool. Also das ist halt
mega. Vor allen Dingen, das hat jetzt übrigens, und das ist auch was sich getan hat, dieses Lesben-Schwule-Ding, dieses wir hassen Lesben, wir hassen Schwule, wurde dadurch sehr krass aufgebrochen.
Ich habe auch das Gefühl, dass es tatsächlich ein bisschen mehr Miteinander ist, dass es quasi nicht mehr die Aufteilung in die verschiedenen Buchstaben gibt, sondern mehr, dass wir sind eine queere Gruppe von Menschen, die alle irgendwie marginalisiert worden sind, irgendwann in unserem Leben und wir wollen da irgendwie was draus machen.
Wenn das jetzt noch bei manchen CSD-Vorständen ankommt, ne, dann wäre das natürlich eine ganz feine Sache.
Das wäre eine ganz feine Sache und da wir gerade bei Vorständen sind, lass uns doch mal mit Vorbildern weitermachen. Ich muss ja sagen, ganz am Anfang unseres Podcasts gab es nicht so Leute, wo ich gedacht habe, Mensch, zu denen gucke ich auf oder das sind Leute, die ich interessant oder spannend oder gut finde, dass sie in der Szene unterwegs sind. Gibt es Menschen, und das müssen jetzt nicht aktivistische Menschen sein, sondern irgendwelche Menschen, die in der queeren Szene unterwegs sind, wo ihr sagt, Mensch, das sind tolle Menschen, guckt euch, also ihr ZuhörerInnen, guckt euch oder hört euch die an oder das sind Leute, wo ich gerne auf dem Profil unterwegs bin, weil ich finde, dass sie die richtigen Ansichten hat. Bei mir ist das zum Beispiel Vicky Riot.
Ich wollte es gerade sagen.
Die es macht großartige Aufklärungsarbeit und zusätzlich ist sie einfach wunderschön. Oder Barbecue, der Podcast, Dominik und Suher, die waren ja auch schon mal bei uns. Die finde ich einfach, dass sie ganz, ganz tolle Arbeit leisten mit dem, was sie machen. Habt ihr da auch so Menschen? Hast du einen Pornodarsteller, den du unbedingt supporten willst?
Nee, aber ich habe jemanden, den ich supporten möchte, der seine Bisexualität für so normal empfindet, nämlich Felix Jähn tatsächlich. Das ist kein großes Thema. Er hat sich geoutet und seitdem, also es ist jetzt keiner, der sich irgendwie da jetzt jeden Tag irgendwie auf die Fahne schreibt, so ich muss allen sagen, dass ich bi bin. Er hat es einmal gesagt und er ist es und das ist cool und macht trotzdem alles ganz normal weiter.
Ich finde, was
ich feiere.
Ja, bei Felix Jähn finde ich halt sehr toll und schön, also wir wissen ja auch, wie jetzt Medien funktionieren und die springen ja auf jeden Zug auf, den es gibt, aber Felix macht das wirklich extrem gut und hat halt gesagt, du, ich bin bi und damit ist er jetzt eine ganz krasse bisexuelle Figur in der Community, ohne dass er das, glaube ich, beabsichtigt hat und ist aber quasi jederzeit irgendwie da und der war ja auch vor kurzem in Köln beim Pride und hat da aufgelegt, also es war schon, finde ich schon eine gute Sache vom Felix. Hast du jemanden?
Also ich, wie gesagt, bin ja auch da bei Vicky, weil ich einfach finde, dass die das verdammt gut drauf hat. Unter anderem finde ich zum Beispiel, Jochen setzt sich auch sehr viel ein. Das ist halt auch sowas, wo ich sage, das gefällt mir, weil der das auch auf eine sehr authentische Art und Weise
macht. Ich finde das auch ganz schön, dass, also ich meine, es scheint ja in der TV-Branche so zu sein, es darf nur einen schwulen Moderator geben, aber ich finde, er macht das sehr, sehr gut und nutzt quasi auch seine Reichweite immer wieder gekonnt. Er hat vor kurzem über das Blutspendeverbot geredet in Deutschland, also der auch wenn...
Nein, der macht das sehr gut. Und ansonsten habe ich eigentlich jetzt kein Profil, was mir so direkt in den Kopf kommt. Achso, doch, weißt du, wer auch eine gute Aufklärungsarbeit macht?
Nee.
Der Maximilian Pichelmeier, oder wie heißt er noch? Der
mit Maxi Pichelmeier.
Ja, der mit uns das
Interview gemacht. Der ist auf TikTok unterwegs.
Und der lädt ja auf Instagram auch seine TikTok-Videos hoch. Und der macht sehr viel Aufklärung eigentlich. Und das eigentlich auf eine ganz...
Sehr unterhaltsame Art und Weise.
Ja, das finde ich auch ganz gut.
Was glaubt ihr denn, wie wird sich die Zukunft der Community verändern? Wird es... Ich
hoffe einfach, dass sie sich dahin verändert, dass im Endeffekt wir nicht mehr diese Wörter wie Community und alles brauchen, sondern dass wir alles Menschen sind. Das ist ein Wunschgedanke, der sich leider nicht so schnell erfüllen wird. Und es ist natürlich auch schön, diese Community zu haben. Aber grundsätzlich ist, dass ich glaube, die nächste Entwicklung ist einfach so, dass es halt akzeptierter noch ist, dass es normaler wird, dass nicht mehr komisch geguckt wird, wenn dann mal gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern rumlaufen oder sich überhaupt, wenn sie überhaupt Händchen haltend rumlaufen, dass das sich alles noch ein bisschen weiter normalisiert, es sei denn, wir kriegen irgendwelche braunen Arschlöcher an die Spitze. Und ansonsten ist aber der Wunschgedanke dahingehend, dass wir endlich mal aufhören müssen mit diesem ganzen ich muss mich jetzt outen und Tralala-Gedöns, sondern wir sind Menschen. Punkt, fertig, aus.
Mickey Mouse. Das ist tatsächlich auch so das, was ich so sehe. Ich glaube, unsere queere Community wird es in den nächsten Jahren ein bisschen schwerer haben, was vor allen Dingen so Szene vor Ort angeht. Einfach, weil sich viele jüngere Menschen sich gar nicht mehr unbedingt als eine spezifische Sparte definieren, sondern grundsätzlich einfach als queer oder als in irgendeiner Form dem Spektrum angehörig und weniger ich bin schwul, ich bin lesbisch. Und ich glaube, dass wenn die Szene vor Ort sich nicht daran anpasst, also dass Kneipen nicht zum Beispiel spezifisch schwule Männer ansprechen oder Kneipen oder Partys nicht spezifisch auch mehr Menschen vom queeren Spektrum ansprechen, dass das auf lange Sicht deren Ruin sein wird. Ist meine Vermutung oder meine Hoffnung auch, weil das bedeutet, dass queere Menschen in einer queeren Community einfach ganz homogen feiern gehen können, ganz homogen mehrere Bars haben, wo sie willkommen sind. Und das ist so mein Wunsch. Natürlich macht es das auch ein bisschen schwieriger, was das Daten angeht, weil man nicht mehr spezifisch nur eine Person vor sich, eine Personengruppe vor sich hat. Also wenn ich damals auf die Poptastic gegangen bin, dann wusste ich, alle Männer da sind auch schwul. Aber ich glaube, dass sich das ändern wird, weil einfach die junge Generation nach uns da sich viel offener definiert als ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin männlich, ich bin weiblich. Und ich glaube, das ist einfach das, was meine Vermutung ist, was in der Zukunft passiert.
Was ja auch cool wäre, wenn das passiert. Also weil ich finde, also klar ist so ein schwuler Club und eine schwule Party irgendwie wichtig, aber die war, glaube ich, vor Jahren noch wichtiger, weil man da das Gefühl hatte, man kann unter sich sein, man wird nicht diskriminiert und man kann sein, wer man möchte. Und es wäre cool, wenn das in der Zukunft geschaffen werden oder wenn man es schafft, dass einfach eine Party sein kann und man da ist, um Spaß zu haben, um ohne Aggression, ohne irgendjemanden diskriminieren, genau, ohne es zu labeln. Und das wäre ja ein Fortschritt. Und wenn dann die Szene quasi sich damit entwickelt, dann gibt es keinen Grund, um Angst zu haben, dass irgendwas irgendwann schließen muss.
Ja, also wir halten fest, aus dem Buchstabensalat wird vielleicht irgendwann mal eine gemeinsame Community. Das wäre, glaube ich, so unser Wunsch. Natürlich ist es mir auch klar, dass wenn man die Buchstaben einzeln wegnimmt, dass man sie dann nicht mehr sichtbar hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, aus der LGBTQIA+-Community eine queere Community zu machen, weil einfach da sich viel mehr Leute mit angesprochen fühlen und zusätzlich man mehr Räume schaffen kann, wo Leute miteinander feiern oder daten können. Das wäre irgendwie so mein Wunsch. Auch eben, dass man sich halt nicht mehr aktiv outen muss, dass man sagen muss, also dass es quasi keine Galeonsfiguren mehr geben muss, die sagen, hallo, ich bin schwul und jetzt könnt ihr euch auch alle outen, sondern ja, das ist halt so für mich ganz normal, so viel für alle anderen auch. Ready?
Ja.
Ja? Ja? Okay. Was gehört für euch alles zum Sex, außer Analverkehr? Weil die Frage kam auf, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was unser Text also unser Intro-Text vom Podcast ist.
Ist Blowjob schon fremdgehen?
So, sehr gut. Das war die Frage, die nämlich Grund dieser Frage ist.
Also beantworten wir mal, ein Blowjob ist schon fremdgehen, wenn ihr monogam lebt.
Genau.
Weil es schon eine sexuelle Handlung ist.
Korrekt. Ist ein Zungenkuss schon fremdgehen?
Kommt, glaube ich, drauf an, in welchem Kontext.
Und dementsprechend ist die Frage nämlich entstanden, was gehört für euch alles theoretisch zu einer sexuellen Handlung, dass daraus ein...
Also eine sexuelle Handlung ist für mich natürlich alles, wo Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, wo Glieder in die Hand genommen werden oder irgendwo anders reingesteckt werden. Wenn es ein Bützchen am Karneval ist, finde ich das jetzt nicht ganz so dramatisch, weil das ist dann auch einfach nur ein Bützchen. Wenn es aber ein Kuss ist, der Leidenschaft mit sich bringt, in gewisser Weise, ist das eine Art des Fremdgehens. Ist das, und das ist jetzt so meine Art der...
Genau, es ging ja nicht darum, wann du fremdgehst, sondern es ging darum, was du als Sex mitzählst.
Ja, das hat sich jetzt leider in die falsche Richtung entwickelt.
Also, für dich ist Blowjob Sex.
Mir wurde ja unterstellt in einer Sendung, dass Blowjob für mich ja kein Sex wäre, ja. Was ich nie so im Direkten geäußert habe, aber ich glaube, ich habe früher mal irgendwann gesagt, so, für mich ist ein Blowjob kein Sex, aber da ging es mehr darum, so in Richtung... Berechnung meiner Zahlen oder so.
Ah ja, damit man aber da kein nicht über die 1000 kommt. Blowjob
eine sexuelle Handlung, ja.
Für mich ist, und das ist glaube ich ganz einfach und logisch erklärt, alles Sex, wo der Akt selber zu einem Orgasmus führen könnte.
So, das ist gut erklärt.
Ach, das ist doch eine schöne Definition.
Und so, das lassen wir so stehen.
Das lassen wir so stehen, da sage ich auch gar nichts mehr zu, weil ich finde die Definition sehr, sehr gut. Das Einzige, gehört da Küssen für mich, dich mit dazu?
Kann ja rein theoretisch auch zu nehmen.
Aber beim Küssen, weil ich kann nicht beim Küssen kommen. Also das gehört für mich nicht dazu.
Okay, also Küssen ist für dich auch...
nur so der Wegbringer sozusagen.
So, jetzt wäre trotzdem einfach nur, weil ich es wissen möchte, wäre das was für dich, wo du was... Wenn du jemanden knutscht, wäre das innerhalb einer monogamen Beziehung für dich okay?
Ja.
Okay.
Also knutschen, so Party knutschen, ich würde mich jetzt nicht mit jemandem treffen, um zu Hause irgendwie auf der Couch rumzuknutschen und rumzukuscheln, ja, das ist Fremdgehen. Aber wenn ich auf einer Party bin und ich in Ekstase bin und Bock habe, jemanden zu knutschen, weil ich gerade jemanden über alles mag und ihm das zeigen möchte und das nicht reicht mit einem Getränk ausgeben, dann ist Knutschen für mich voll legitim.
Okay. Das ist doch mal eine schöne Information. Dann sollten wir jetzt nochmal kurz eine Pause für uns machen, aber keine Pause in diesem Podcast, weil das soll ja der längste Podcast der Welt werden, von Schwanz und Ehrlich zumindest, und dementsprechend machen wir das auch. Deshalb haben wir jetzt noch ein kleines Interview, nämlich zum Thema Non-Binary. Und da sind wir schon wieder in der Zukunft. Hallo! Dieses Mal ist Nate zu Gast und ich habe als erstes die Frage, wie würdest du eigentlich Non-Binary definieren?
Also hallo, mein Name ist Nathaniel Klaus-Schuster und I'm your non-binary fantasy. Für Leute, die gar keinen Bezug dazu haben, auch aus der Community, dass nicht binär einfach Menschen sind, die sich halt eben nicht in diesen binären Geschlechterrollen Mann oder Frau zuordnen, sondern einfach für sich selber individuell eine geschlechtliche Identifikation. Da hat ja jeder auch eine andere Sache und eine andere Geschichte auf jeden Fall und sich halt einfach als Mensch definiert und sich gar nicht von diesen ganzen Geschlechterrollen irgendwie beeinflussen möchte, vom Verhalten oder vom Aussehen. Also das sind ja ganz viele Punkte, die da auf jeden Fall, mit denen wir ja auch aufgewachsen sind und groß geworden sind, die halt in diesen Genderrollen drin sind. Und ich glaube, dass einfach nicht-binäre Menschen sich halt bei beiden Geschlechtern nicht so dazugeordnet fühlen und einfach für sich selber sich einfach nur als Mensch definieren. Und das auf die Art und Weise, wie es jeder selber für sich richtig empfindet.
Wenn man jetzt dem öffentlichen Diskurs ein bisschen lauscht, dann hört man ganz oft, ah Mensch, also das mit dem Gender und jeder hat irgendwie was anderes und bla bla bla, das kriege ich nicht hin, das ist mir alles zu viel. Was würdest du solchen Menschen erwidern?
Was ich einfach den Leuten darauf immer gerne sage, ist, dass ich persönlich nicht auf mein Geschlecht reduziert werden möchte. Und dass es einfach auch wir alle einfach der Mensch sind, der wir sind und eine Sexualität und ein Geschlecht haben und ein Gender. Und da hat jeder seine eigene Definition. Und uns da irgendwie zu sagen, dass wir nicht existieren oder irgendwie, dass das alles jetzt irgendwie nur Generation Z trendig ist und irgendwie irgendjemand hat es auf Instagram gepostet und jetzt machen es alle nach, jetzt wollen es alle non-binary sein. Aber dafür ist es gar nicht, sondern ich glaube, wieso jetzt auch so viele Leute sich als nicht-binär identifizieren, ist, weil man einfach viel mehr darüber weiß, was es denn ist und sich viele Leute auch dann einfach mal mit dem Thema Gender auseinandersetzen. Und ich glaube, egal, ob du dich als nicht-binär Mann oder als Frau oder was auch immer definierst, finde ich es generell wichtig, wenn man sich als Mensch trotzdem auch mit Gender und mit seinem Geschlecht auseinandersetzt. Und dann wird man schon finden, was für einen richtig ist. Weil im Endeffekt können auch viele trotzdem nicht sagen, was ist jetzt genau Maskulinität und was genau ist jetzt Femininität. Jetzt gar nicht von so optischen Sachen, sondern auch von einfach charakterlichen Sachen oder solche Sachen. Deshalb, und ich glaube, es ist auch einfach ein privates Thema, was jeder halt für sich selber definiert. Also es werden ja auch viele Menschen, die sich als Frau identifizieren, auch Frau sein anders definieren und genau dasselbe bei Männern. Deshalb lass doch einfach jeden so machen, wie er Lust hat. Und wenn man Fragen hat, dann natürlich offen fragen. Ich glaube, keiner weiß da oder Leute reden auch, also wir klären ja auch gerne auf und reden und die erzählen ja auch gerne. Aber wir sind trotzdem auch ganz normale Menschen, wie alle anderen auch. Wir sehen vielleicht manchmal ein bisschen anders aus oder sind ein bisschen verrückter oder so, aber wir sind trotzdem alle gleich. So, unser Geschlecht definiert uns im Endeffekt nicht.
Das zweite Argument, was solche Menschen immer haben, ist, ah, ich weiß, es ist alles so kompliziert und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dich ansprechen soll. Wie würdest du dir denn wünschen, dass Menschen dich ansprechen?
Generell würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt generell von fremden Menschen oder Leuten, die ich neu kennenlerne, gleich erwarte, dass sie das alles mich richtig ansprechen und auch das richtig verwenden, weil ich es auch bei engen Freunden sehe, dass es einfach ein Prozess ist. Man muss das auch so ein bisschen in der Sprache integrieren und es dauert mal so einfach ein bisschen. Aber was ich halt generell immer schön finde, ist, wenn ich neue Menschen kennenlerne, wenn sie mich einfach generell von Anfang an fragen, hey, sich vorstellen und sagen, hey, was sind deine Pronomen? Wie darf ich dich gerne ansprechen? Also so gehe ich generell auch auf jegliche Art von Menschen, die ich neu kennenlerne, an, weil ich selber auch gerne den Respekt habe von den Menschen, dass sie mich richtig ansprechen und ich das ja aber auch gerne zurückgebe. Deshalb, ich glaube, es ist generell einfach ganz einfach, wenn man jemanden neu kennenlernt, weil man kann jetzt nicht immer vom Optischen ausgehen, wie sich ein Mensch identifiziert oder ob ein Mensch nicht binär ist. Einfach nett und freundlich sich vorstellen und einfach ganz entspannt fragen, hey, was für Pronomen benutzt du oder wie kann ich dich ansprechen, was ist für dich das Angenehmste? Und dann ist es auch wieder, dann kann man ja ganz normal weitermachen, dann ist es auch das Thema gegessen, theoretisch. Also so sehe ich es halt. Man muss jetzt kein großes Ding daraus machen.
Naja, und trotzdem macht man ja mal Fehler, oder?
Wenn wir merken, dass du trotzdem die Intention hast, daran zu arbeiten, Fehler passieren. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich über andere nicht-binäre Menschen spreche oder mit denen auch zusammen bin, mir passieren auch die Fehler. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich dann einfach trotzdem eingestehen kann, ah, okay, und dann halt daraus lernt fürs nächste Mal. Und dann mit der Zeit ergibt sich das.
Ich habe natürlich überhaupt keine eigene Erfahrung darin, aber vom Gefühl würde ich sagen, dass es als non-binary Person schwierig ist zu daten. Wie ist Dating als non-binary Person denn?
Also ich habe jetzt ehrlich gesagt jahrelang einfach so in dieser Gay-Bubble, in dieser schwulen Bubble gedatet oder auch halt einfach war halt eher da halt unterwegs auf jetzt diesen ganzen Apps und bla 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 und dies und das. Und da habe ich jetzt halt in den letzten Jahren halt eher negatives Feedback bekommen und eher halt, dass halt einfach trotzdem viele Männer oder viele homosexuelle Männer insbesondere halt trotzdem auf ein sehr maskulines Bild stehen jetzt vom Äußerlichen so und einfach sehr Wert darauf setzen, dass es halt so kleine Merkmale sind. Einfach, ich würde jetzt gar nicht irgendwas sagen, aber einfach so auch ein maskulines Auftreten, vielleicht einfach so ein im gesellschaftlichen Bild als maskulin rüberkommen. Und das präsentiere ich halt gar nicht. Also da bin ich ja ganz weit weg davon. Und was ich halt immer so ein bisschen traurig finde, also ich bin auch immer so, ich möchte niemanden zwingen, darauf zu stehen, sondern alle sollen ja darauf stehen, auf was sie stehen und lieben, wen auch immer sie wollen. Da soll ja auch jeder seine Freiheit haben. Aber manchmal kommen sie auch einfach mit harten Sachen und beleidigen einen. Also super oft finde ich es ein bisschen traurig, dass ich halt sehr oft so als Transe und Twitter beleidigt werde, was zum Beispiel auf mich persönlich einfach nicht zutrifft. Ich identifiziere mich nicht als Twitter oder als eine Transperson. Und dass ich einfach merke, dass sehr viele homosexuelle Männer da gar keine Awareness haben, was los ist. Und das so eklig finden oder auch wirklich solche Sachen, wenn man da mal jemanden anschreit oder so, so, nee, mit so Fans wirklich schon gar nicht oder, also sehr abwertend halt. Und ich finde es halt super lustig, weil ich zum Beispiel auf Instagram ja von solchen maskulin präsentierten Männern eigentlich immer super tolles Feedback bekomme für alles, was ich mache und für den Content, den ich mache, so, aber dann so mal so darüber hinaus wollen sie auch nicht. Aber ich glaube, es ist auch generell super schwierig, weil ich selber gar nicht auf so diesen krass maskulinen Typ generell stehe. Es ist jetzt einfach nicht das, was mich so anspricht. Und es ist so ein bisschen so, dass auf die, die ich dann stehe, die wollen dann trotzdem auch, die sind selber halt eher so ein bisschen der femininere Part und die wollen dann trotzdem auch dieses Gegenstück, so diesen maskulinen Part. Und deshalb ist es halt so ein bisschen schwierig und man distanziert sich auch einfach so ein bisschen, weil es auch einfach viele Sachen sind, okay, soll ich jetzt ungeschminkt auf Date gehen oder soll ich so mich präsentieren, wie ich bin, kann ich da im Rock auftauchen, kann ich da, also so alles solche Sachen, die ich mir jetzt die letzten Jahre so viel Gedanken darüber gemacht habe, wirklich so Sachen wie, ist es okay, dass ich jetzt lange Fingernägel habe, nicht, dass die Person dann irgendwie das komisch findet oder ich war auch immer so, ich fand das ganz schlimm, wenn jemand auf irgendeiner Dating-App meinte, ich kenne dich von Instagram und so, das war für mich der größte Upturner, weil ich war so, okay, scheiße, die Person weiß, was ich mache und wie ich rumlaufe und wie ich bin und das kommt nicht gut. Und ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen einfach geöffnet, habe auch gesagt, so, ich möchte mich gar nicht da so festlegen in jetzt so in diesem homosexuellen Dating, vielleicht auch einfach mal aus dieser Bubble raus und einfach mal queer daten und gucken, was sich da draußen so ergibt. Und da gibt es auch eine ganz tolle App, die heißt Field. Das ist so eine Dating-App und da kann man halt sehr gut alles angeben, wie man sich identifiziert, was für Pronomen, ist halt sehr offen, halt insbesondere für Menschen, die halt vielleicht ein bisschen anders sind und sich schwer tun, da jemanden zu finden. Und da habe ich halt eher die Erfahrung gemacht, dass ich halt sehr fetischisiert wurde von Menschen generell. Und das ist aber halt auch so eine Sache, die ich dann halt auch einfach mit mir nicht so ausmachen kann. Das finde ich auch schwierig, wenn Menschen mich so sehr krass fetischisieren in meiner Femininität und für die auch nur das in Frage kommt zum Beispiel. Also so ungeschminkt kommt man dann auch wieder nicht in Frage. Und es ist dann so dieser Zwiespalt. So in der Gay-Community gibt es dieses ganze Femme-Presenting und Make-up und toll aussehen und so geht halt gar nicht. So ungeschminkt kann man daten und auf der anderen Seite ist es genau umgekehrt. Aber ich bin ja trotzdem ein Mensch, der ja mehr ist als nur ein Look sozusagen und ich möchte ja trotzdem einfach ganz normal daten können, ob ich mich jetzt style oder nicht style. So bin ja trotzdem noch ich derselbe Mensch, ich sehe einfach vielleicht nur ein bisschen anders aus. Und ja, ich habe mich jetzt halt so die Jahre einfach jetzt so ein bisschen davon distanziert, also ich habe auch die ganzen Apps nicht mehr, weil es mir einfach ein bisschen zu blöd geworden ist. Es ist auch sehr viel immer erklären und sehr viele Menschen verstehen es einfach nicht oder sehr viele Menschen identifizieren einen falsch. Und man wird halt eben gar nicht sexualisiert oder man wird halt so ins Extreme sexualisiert. Und ich möchte einfach ganz normal daten, wie andere, alle anderen auch, so ganz normal einfach als Mensch gesehen werden. Jetzt nicht entweder als dieses super krasse Non-Binary Fantasy, Femme-Presenting, Fabelwesen, immer top gestylt, Sex pur, so in so eine Richtung, aber dann halt auch nicht so dieses so der süße Twink von nebenan so mäßig. Also ja, es ist halt ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass ich auch generell so ein Mensch bin, dass ich jetzt einfach so gesagt habe, wenn es passiert, dann passiert es. So, und ich lasse es jetzt eher auf mich zukommen, als dass ich jetzt so mich auf die Suche danach begebe.
Hast du denn das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren schon was getan hat oder ist es immer noch genauso schlimm wie früher?
Was ich einfach zum Beispiel toll finde am queeren Daten, ist, dass die meisten Menschen, mit denen ich dann in Kontakt bin, dich halt eben nicht auf deine Genitalien reduzieren, sondern dass die Menschen da halt generell offen sind, eher halt mit dem Menschen und dass man wird es schon irgendwie passend machen, dass alle auf ihre Genosse kommen. Und ich glaube, dass zum Beispiel halt sonst generell viele Leute halt einen trotzdem halt nur auf die Genitalien reduzieren und sich halt nur darauf fokussieren und davon halt so viel ausmachen von Sex oder von Liebe. Und es ist so viel mehr als jetzt nur, was die Person sozusagen zwischen den Beinen hat. Also man kann sich immer noch arrangieren. Und ich merke auch einfach, dass jetzt in der Queer-Dating-Community oder auch wenn ich mich mit anderen nicht-binären Menschen austausche, die auch queer-daten, es ist einfach schön, weil man ist willkommener, die Leute haben ein bisschen mehr Awareness und den Leuten ist es im Endeffekt auch egal, was du dann zwischen deinen Beinen hast. Weil ich kenne es auch einfach von, also ich habe auch schon super oft so blöde Fragen bekommen, ob ich denn überhaupt jetzt noch einen Penis habe oder so, also in so Gay-Dating-Apps und sowas, wo ich mir dann auch so war, so, also steht ja, also weiß ich nicht, so, also manchmal müssen die Leute auch so ein bisschen die Augen aufmachen. Aber ich glaube schon, dass sich in den letzten Jahren auf jeden Fall viel getan hat und das aber auch auf jeden Fall noch mal ein großer Schritt werden muss. Also es ist ja natürlich toll, dass wir auch langsam nicht-binäre Repräsentationen in den Medien und im Fernsehen haben zum Beispiel. Aber es muss trotzdem noch mehr passieren. Wir müssen noch mehr zeigen und mehr Aufklärung. Und das ist auch einfach, glaube ich, gesellschaftlich auch ein bisschen schwierig. Und da müssen auf jeden Fall auch noch mal ein paar Sachen passieren. Aber ich sehe da schon ganz viele tolle Sachen, die jetzt langsam passieren. Und das ist schon mal toll, dass man jetzt weiß, okay, es passiert mal wenigstens was.
Was würdest du dir denn wünschen, was in der queeren Community in Zukunft noch passiert?
Dass man einfach vielleicht mal über diese Genderrollen hinausguckt. Und dass man einfach vielleicht den Menschen einfach mal erstmal eine Chance, also dass man einfach sich eher mal auf den Menschen einlässt, als jetzt gleich irgendwie optisch sich davon zu beeinflussen. Aber auch wieder im anderen rum, also ich bin kein Objekt, was jetzt hier, auch wenn ich mal rausgehe und sehr fan-presenting bin und freizügig angezogen bin, ist es keine Einladung für alle gleich zu kommen und einem anzufassen, das auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dass man auch vielleicht einfach so ein bisschen so die Bilder einfach mal so ein bisschen refreshen muss. Also es ist jetzt nicht auch gleich, dass jede Femme-Presenting-Person Bottom ist und Super-Submissive ist und jede Mass-Presenting-Person genau das Gegenteil. Also ich glaube, einfach vielleicht so ein bisschen sich auch mehr mit Menschen, die anders sind, auseinanderzusetzen. Und wenn es einfach Missverständnisse oder Fragen gibt, dann kann man ganz nett fragen. Und wir beantworten das gerne und wir reden gerne darüber und klären euch gerne auf. Aber wir sind trotzdem ganz normale Menschen. Wir sind jetzt keine verrückten Aliens oder weiß was ich nicht oder irgendwas, was jetzt in Generation Z-Trend ist. Nicht-binäre Menschen gab es schon immer. Und wir sind einfach auch ganz normal wie alle anderen.
Vielen lieben Dank dir, Nate. Wer Nate übrigens auf Instagram folgen will, @naove mit V. Und ich würde sagen, wir hoffen einfach, dass es in Zukunft besser wird, als es jetzt eh schon vielleicht sein könnte. Und hören uns dann ganz, ganz bald in der Zukunft. Liebe Grüße an den Zukunfts-Mirko, Vergangenheits-Mirko, an irgendeinen Mirko. Tschüss.
Es ist Licht am Ende des Tunnels, wenn ihr bis hierhin ausgehalten habt.
Ich würde mich jetzt auch mal wirklich interessieren, ob es da Leute wirklich durchgezogen haben. Aber ganz ehrlich, so verrückt wie unsere Leute hier sind, kann ich mir vorstellen.
Ich glaube tatsächlich, dass viele abgeschaltet haben. Aber ich hoffe, ihr habt es geschafft, weil es
kommt. Wir schalten aber nochmal ein, weil das Gute ist, es gibt ja nicht mehr viel Content.
Nee, ich glaube, diese Folge solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, weil ich glaube, selbst vor allen Dingen das Ende wird gleich nochmal richtig absurd und wild. Also die Frage ist, wie man ein guter Ally ist. Und das haben vor allen Dingen viele heterosexuelle Frauen geschrieben. Und das kann man eigentlich meines Erachtens gut in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, informiert euch. Also worum geht's eigentlich? Also wofür bin ich überhaupt Ally? Wenn man zum Beispiel für schwule Männer Ally ist, was sind schwule Männer? Was machen die? Was bewegt die vielleicht auch?
Musst du den Begriff vielleicht nochmal
Ally?
Das grundsätzlich erklären, weil ich glaube, das ist wieder sowas, wo viele noch auf dem Schlauch stehen.
Ein Ally ist quasi ein Verbündeter. Also wie kann ich mit einer Person aus der queeren Community verbündet sein? Und dadurch kann man sich zum Beispiel als erstes, würde ich halt immer sagen, informieren. Also sich über die Struggles von schwulen Männern oder queeren Menschen informieren, transidenten Menschen, was auch immer. Was ist deren Struggle? Also bei transidenten Menschen wäre es zum Beispiel gewesen, dass das Selbstbestimmungsgesetz der SPD gab es vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen dann, wenn man in der Schweiz ist, die Ehe für alle zum Beispiel. Also was sind so die Struggles, die man kennenlernt? Dann zuhören. Wenn dir eine queere Person irgendwas sagt, dann hör auch zu und nimm das an. Also selbst wenn du das Gefühl hast, dass das dich überhaupt nicht tangiert und du überhaupt nicht dich überhaupt nicht bewegst und du das jetzt total absurd findest, was die Person da fordert. Du bist nicht in der Situation und kannst nicht nachempfinden, wie sich das für die Person anfühlt. Dementsprechend hör einfach zu, wenn die Person sagt, das fühlt sich für die so an, dann ist es meistens auch so. Und als drittes, show up, habe ich das mal genannt. Also sei da. Also wenn jemand dich explizit danach fragt, ob du jetzt in dem Moment irgendwo sein kannst, zum Beispiel auf dem CSD oder online oder was auch immer, dann sei auch für die Person da und zeig einfach, dass du das verstanden hast, das Allyship. Und das Letzte, was ich noch habe, ist, hab keine Angst, Fehler zu machen. Ich finde, unser Kollege Alvin, der auch bei uns bei PTO ist, hat das vor kurzem sehr gut erklärt. Jeder von uns ist irgendwann das erste Mal mit der Community in Kontakt gekommen. Und da wussten wir auch nicht, wie die Spielregeln laufen. Keiner wusste, wie man richtig gendert oder wie man bestimmte Sachen sagt. Irgendwann fängt jeder mal an. Und dann ist es halt gefährlich, wenn man Angst davor hat, Fehler zu machen oder wenn man Angst davor hat, sich zu entschuldigen. Also ich oder Lars kann da auch bestimmt ein Lied von singen. Wir haben auch am Anfang Menschen falsch gegendert und dann merkt man das oder lässt sich das von der Person sagen. Dann sagt man kurz, sorry, war nicht absichtlich, wusste das nicht besser, aber ich...
Die Person muss genauso tolerant sein dafür, dass man halt noch Fehler machen kann.
Genau, aber wir sind halt alles Menschen, wir machen Fehler und man muss halt so ein bisschen lernwillig sein, glaube ich. Das sind so meine vier Punkte, was ich glaube, um guter Ally zu sein. Habt ihr noch Punkte?
Nee, die Frage hast du wirklich ganz toll beantwortet, Mirko.
Next.
Jetzt hier die vorletzte... Das vorletzte Thema. Bei Schwanz und Ehrlich. Und das ist euer letzter Sex.
Ich wusste, dass er die noch raushaut.
Micha, dein letzter Sex war heute Morgen?
Nee, heute Morgen war ich zu müde, aber gestern Abend. Und gestern Nacht eigentlich, als wir schlafen gegangen sind. Wir haben etwas zugeschickt bekommen, wofür ich Werbung gemacht habe. Und ich dachte mir, ach komm, testen wir mal, obwohl ich ja gar nicht so dieser Mega-Sex-Toy-Fan bin. Und es ist einfach ein Vibrator und einmal etwas, womit du dir einen runterholen kannst. Also das ist dann ein Masturbator, ne?
Ein Masturbator, ja. Oder ein Flashlight, je nachdem.
Nee, ist kein Flashlight.
Ist das kleinere Ding,
was du so klein ist, was du einfach nur so, das ist wie so ein, wie eine Hand quasi, wo du halt die vibriert. So kannst du das vorstellen. So. Und das.
Was?
Nicht?
Nee, Hand, die vibriert.
Ist wie so, als würde deine Hand gerade
nehmen
und das vibriert so. So. Und die haben wir quasi gestern getestet und irgendwann ist dann, ich habe dann Tim gefickt und habe dann den Vibrator noch mit reingesteckt und er hat dann quasi diesen Masturbator, hat sich damit vergnügt. So war unser Sex. Also es war sehr schön vibrierend.
Vibrierend, aber
ein vibrierender bist du ein
neuer Sextoy-Fan jetzt oder eher nicht?
Nee.
Hält sich in Grenzen.
Ja, es hält sich echt in Grenzen. Ich mag es echt naturell tatsächlich. Also ich mag
naturell.
Das Sex ist naturell. Es ist mir einfach zu aufwendig. Also auch dieses vorher noch was aufladen zu müssen und das dann rauszuholen. Nee.
Deswegen. Ich liebe einfach schon, dass es zu aufwendig ist. Etwas, was man nach dem Sex einfach kurz einstecken kann und dann vorm Sex aus einer Schublade rauszuholen, dass das schon...
Ich vergesse ja teilweise sogar mein Handy irgendwie nachts anzuschließen, um es zu laden. Also wie soll denn das mit Sextoys funktionieren? Deswegen, ja, wenn das mal da ist und man irgendwie gerade in der Stimmung ist, dann ist es cool, das zu nutzen, aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie in mein Sexleben komplett einbauen würde.
Ja, ich hatte das letzte Mal Sex vor einer Woche jetzt circa, als Timo halt da war. Und wir haben das ganze Wochenende irgendwie die ganze Zeit miteinander rumgemacht. Bei mir ist ja aber zum Beispiel so, wenn ich gekommen bin, dann bin ich durch mit der Nummer. Dann brauche ich erstmal eine Stunde, zwei, bis ich wieder Bock habe. Also haben wir uns eigentlich das ganze Wochenende nur geil gehalten. Also keiner von uns ist bis Montag gekommen quasi. Und dann war so, okay, ja gut, also ohne, dass wir jetzt beide einen Orgasmus haben, fährt jetzt keiner nach Hause. Das geht nicht. Und dann haben wir uns quasi Montagmorgen gegenseitig noch schön eine Stunde oder so am Schwanz rumgelutscht und dann sind beide noch gekommen.
Ihr seid doch explodiert wie die Tiere, ja.
Oder? Es war auch an meiner Wand ist auch überall, musste ich nochmal weiß drüber streichen.
Ist ein Scherz.
Nein, wirklich.
Lieben wir.
Ja, es war auf jeden Fall, sehr intensiv, kann ich nur sagen. kann ich nur, kann ich, war auch mal neu, das ganze Wochenende nicht zu kommen und dann alles auf einmal loszulassen, war auch eine neue Erfahrung für mich, aber war auch ganz geil. Kann ich nicht anders sagen.
Herrlich.
So, und wie hören wir auf mit unserem Podcast, so mit wie wir quasi
Chaos. Also es wird ja nochmal, bei der Live-Geschichte wird es ja auch nochmal chaotisch, ne? In einer Woche live auf YouTube.
Und in zwei Wochen dann hier auf Spotify, ja. Apple Podcast und auf Podimo. Und da, wo es auch Kronjuwelen gibt.
Kakao. Vorerst.
Ja, jetzt ist zu Ende.
Vorerst Schau
Kakao. Letzte reguläre Folge, Schwanz und Ehrlich, ist im Kasten. Wie geht's euch?
Bin gerade ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich glaube, dass... Egal, Kronjuwelen hin oder her, ne? Also ich glaube schon, dass mir das ab einem gewissen Zeitpunkt fehlen wird, deswegen beharre ich auch so auf vorerst, weil ich kann mir irgendwie noch nicht vorstellen, das wird wirklich schaffen, die Fresse zu halten, ne? Sorry, Leute.
Fühlt sich für mich gerade auch eher noch so an, als würde man das Kind zum ersten Mal in den Sommerferien alleine schicken,
ja, ne?
So vom Gefühl, also noch nicht so, als wäre es 18 und es zieht aus. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird mit Schwanz und Ehrlich. Aber sonst geht's mir gut eigentlich. Also sonst, ich frage mich gerade, wie lange es eigentlich dauern kann, bis man einen Scheißburger gebraten hat und den hier hingeschickt hat.
Genau das habe ich auch gerade noch gedacht. Wir haben vor über einer Stunde bestellt. Gleich werde ich auch sehr ungeduldig dort anrufen und diesen Spackos, aber wir dürfen uns nicht beschweren, ganz ehrlich, es ist Sonntagmittag.
Da ja, und aber schönes Wetter, als würde da irgendjemand bestellen.
Gerade da.
Ihr beide, ne? Habt nur Essen im Kopf und scheißegal. Hauptsache, jetzt gibt's was zu fressen hier, Leute.
Ist echt so.
Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar. Ich habe eben nochmal geguckt, wie viele unser Podcast abgerufen worden ist. 5 Millionen Mal haben Leute unseren Podcast gehört. Und das ist
eine krasse Zahl.
Das ist halt schade, dass wir damit keinen einzigen Preis gewonnen haben. Das ist doch richtig traurig.
Naja, das liegt daran, dass ja auch nur die ganz Großen gepusht werden.
Ja.
Obwohl wir eigentlich auch so groß waren.
Wir waren so groß und dann waren wir, naja. Ich gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge, das weinende Auge auf jeden Fall, weil ich glaube, wir haben hier was ganz, ganz Tolles gemacht die letzten 3 Jahre und ich bin da sehr stolz drauf. Und das bin ich nicht oft bei meinen Arbeiten, aber ich bin da sehr stolz drauf, was wir geschafft haben in den letzten 3 Jahren. Und ich gehe mit einem lachenden Auge, weil es einfach eine der schönsten Zeiten war, die ich je in meinem Leben habe erfahren dürfen. Und wenn du jetzt anfängst, da hinten zu weinen, dann weine ich auch. Deshalb gucke ich mich jetzt
kurz an. Davor.
Nee, es war einfach eine tolle Zeit und ich kann das nicht anders sagen. Das hat mich geprägt. Ich habe so viel gelernt. Ich habe mein ganzes Leben deshalb umgekrempelt. Und ich glaube, ich hoffe, dass es nur annähernd so viel euch da draußen gebracht hat, weil ich weiß natürlich, wir wissen nicht, wer ihr seid. Wir hatten so ein bisschen die Hoffnung, dass wir auf der Tour euch alle kennenlernen oder zumindest so ein Gesicht dafür bekommen, wer die Leute sind, die uns wirklich hören. Aber wir haben das leider nie erfahren dürfen und deshalb haben wir immer nur so manchmal so Instagram-Bilder vor unseren Köpfen, wo wir wissen, wer das ist. Aber grundsätzlich wissen wir nicht, wer ihr alle seid und wir freuen uns aber tierisch, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Durch die schweren Zeiten, wo wir wirklich, also den Content, den wir da produziert haben, ja, und die guten Zeiten, die wirklich auch wirklich schöne Zeiten waren. Die tiefen Momente, die Aufreger, die Folgen, wo wir uns selber immer hinterfragen mussten, was wir gerade tun. Es war einfach eine sehr, sehr ergiebige, schöne Zeit und ich habe sehr viel gelernt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das mit euch beiden erleben durfte.
Gleichfalls.
Jetzt hör auf zu weinen! Hör auf zu weinen!
Das war schön gesagt.
Ja.
So, nee. Möchte jemand noch was sagen?
Ich kann gerade nichts mehr sagen.
Ich möchte nächstes Jahr auf Weltreise gehen, hab ich mir überlegt.
Das hätte wirklich ein guter Abschluss hier werden können, aber...
Es sollte Chaos werden.
Wir haben natürlich Micha da und der stellt natürlich mal wieder ganz
Ich möchte übrigens sicher, auch gerne auf Weltreise gehen, ja? Aber ich möchte aus, glaube ich, einem anderen Grund auf Weltreise gehen, weil ich würde gerne wissen, wie sich queeres Leben in anderen Ländern anfühlt.
Mhm. Darauf erstmal nach Russland. Oder
tatsächlich, ich weiß, das ist vielleicht nicht so die sicherste Idee, aber ich hätte da schon Lust... das zu erfahren und zu wissen, wie das sich in anderen Ländern anfühlt und wie schlimm oder wenig schlimm sich das in dem Moment sich fühlt, weil wir sind hier sehr privilegiert, dass wir hier
absolut
darüber reden können und keine Verfolgung dadurch erfahren, aber andere Leute können das halt eben nicht und mich würde interessieren, wie das in anderen Ländern funktioniert. Natürlich nicht nur in Ländern, wo es halt schlimm läuft, sondern auch in Ländern, wo es vielleicht ja auch bessere Alternativen als hier gibt, aber das würde mich schon interessieren, das würde ich gerne machen. Aber wer weiß, vielleicht machen wir das, nur unterschiedlich.
Ja, wäre schon cool. Ich möchte das echt machen, also dieses,
kenne ich.
Aber einfach nur, um so ein bisschen zurückzukommen zu sich selbst, weil ich merke irgendwie immer wieder, dass da so ein paar Gedanken und Gefühle sind, die einfach nicht cool sind, die mich selber an meiner Person stören. Und ich glaube, dass wenn ich dann ein bisschen mal weg bin von allem, und das muss jetzt nicht ein Jahr sein, aber so vielleicht 4, 5, 6 Monate, und mal so resette, genau. Dass ich dann, glaube ich, nochmal, einfach nochmal von gedanklich zumindest ein bisschen besser durchstarten kann.
Und ich wünsche uns allen, dass wir einfach glücklich sind.
Happiness.
Genau.
Und Happiness auch, seht ihr dann nächste Woche. Ja. Vielleicht auch ein bisschen weinen, vielleicht ein bisschen emotional. Wir werden mal gucken, was wir genau machen. Wir haben noch keinen Plan, so wie immer. Nee. Aber
das ist schon wieder der Knüller. Wir haben in 2 Wochen einen Stream und in einer Woche einen Stream und haben wieder keinen Plan von Tuten und Blasen. Aber genau das macht uns aus. Ups, da habe ich auch nochmal aufgestoßen. Ist ja Sekt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass das wirklich nicht das letzte Mal war, dass wir Schwanz und Ehrlich in dieser Art und Weise gelebt haben. Und selbst wenn es das war, danke für verfickt 3 abgefahrene, hurige Jahre, die einfach schön waren, wo wir vielen Leuten gesagt haben, fickt euch, ob es im netten oder schlechten Sinne war. Aber eins muss man sagen, wir haben viel bewegt.
Ja.
Und das mag Selbstbeweihräucherung sein, aber in diesem Fall darf man das einmal so sagen. Und danke einfach. Danke, danke.
Danke.
Und damit würde ich sagen, haben wir es. Danke euch für die längste Folge Schwanz und Ehrlich. Hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen, Mann. Oh Gott. Du musst noch ein paar Tränen für nächste Woche übrig lassen.
Ja. Ah, das kommt von ganz alleine. Krass, aber wenn man das so ausspricht, ist es gerade so.
Ja. Und seid uns bitte nicht böse, heute wird es keine Aftershow-Party geben. Die beiden Jungs sind einfach völlig durch
mit vielleicht der Welt. Vielleicht noch einen Burger noch, aber ich muss erstmal essen.
Und ihr wollt uns, glaube ich, nicht spatzen hören. Deshalb heute keine Aftershow-Party. Es wird aber zu dem Livestream nochmal eine Aftershow-Party geben. Ich sag's mal so, wir zeichnen das auch auf. Also es wird dann tatsächlich auch nochmal ein Video dafür geben. Macht euch keine Sorgen. Aber Aftershow-Party gibt es jetzt nur noch für die letzte Folge und heute wünschen wir euch einfach einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr uns hört und hoffen, dass ihr uns trotzdem
zu Ende gehört habt. Wahrscheinlich die ganze Woche, während man zur Arbeit gefahren ist.
Mit dem Rotz.
Echt.
Bis dann. Tschüss.